Ja.
Prost, die Dame, Prost, die Herren. Auf zum Fat Race.
Ja, genau, das Superhirn.
Fat Race.
Fat Race, okay.
Wovon spricht er?
Und Sie hören den Bierdorfer Podcast 248.
Heute mit
Gregor,
Anna,
Alexander,
Stefan
und Horst. Wir befinden uns in der Zypresse. Es ist ausnahmsweise Montag und nicht Dienstag, aber es ist 19.30 Uhr und das Ganze findet statt
mit freundlicher Unterstützung von Wukonic.com, der Online-Marketing-Agentur aus Österreich, vom Jörg, und vielen Dank an dieser Stelle.
Ja, und vielen Dank an dieser Stelle an unseren verbliebenen Flatterer Ayuvo, regelmäßigen Flatterer Ayuvo und alle anderen verbliebenen unregelmäßigen Flatterer.
Hat sich jemand noch Flatter angeschaut in den letzten Tagen oder so?
Ich habe gemerkt, dass ich auf meinem eigenen Antennapod auch nicht mehr flattern kann irgendwie.
Also es Flatter ist Schneider, Mutter auseinander. Ja, nein, böse kann man nicht so sagen, aber es war auf jeden Fall sehr unglücklich, der Neustart. Und ja, ich habe mal nachgeschaut, es gibt keine der Funktionalität irgendwie weiter. Du möchtest mit dem Teaser anfangen.
Ja, oder haben wir Termine zum Ankündigen? Sollen wir das noch vorher machen?
Wie du möchtest.
Haben wir Termine? Auf der Liste haben wir keine Termine.
Der Linux-Tag Graz sucht anscheinend dringend noch Leute. Das Call for Papers wurde mehrmals verlängert. Also wer in Graz am Linux-Tag einen Talk einrichten will, kann das wahrscheinlich noch tun, wenn dieser Podcast online ist. Mhm. Einfach auf die Homepage linux-tag.at schauen.
Ach, schon wieder diese...
Dann würde ich sagen, schreiten wir zum Teasern.
Ja, ich werde einen Artikel empfehlen, ja. Und zwar ist das der Artikel, den man 2016 lesen sollte. Die ja. Leseempfehlung für dieses Jahr.
Künette.
Ja.
Okay.
Über Artificial Intelligence.
Okay. Ist das, wann wir alle ersetzt werden durch so kleine Programme?
Ja, auch das.
Okay.
Auch das.
Ich kann erzählen, dass ich im Kino war in einem Borat-Film, also schon von Sacha Cohen in einem Film, dessen Namen ich mir nicht mal gemerkt habe. Und sonst kann ich eine Warnung ausdrücken vor, also man sollte mich nicht in einen Heimwerkermarkt geben, weil es nicht gut geht. Und ich kann Lustiges aus dem Kursleben erzählen, von Kinder unterrichten.
Mhm. Ich habe immer noch das Thema mit den deutschen Liedermachern, die Bücher schreiben. Da wäre ich halt, vielleicht komme ich dazu, darüber zu reden. Und ich habe mir einen absurden Film angeschaut namens, der deutsche Titel ist Superhirn in Tennisschuhen oder im Original The Computer Wore Tennis Shoes mit Kurt Russell.
Ja, da kann ich gleich zweifach anschließen. Mich kann man schon in einen Heimwerkermarkt, in einen Baumarkt schicken. Da passiert auch nichts. Ich verletze mich dann bei so Sachen wie Pause vorm Heimwerken machen. Mhm. Genau. Ansonsten bin ich noch fröhlich am Um- und Einziehen und Sachen klären. Und dann war ich in The Hateful Eight.
Vielleicht kommt ja, wir erwarten den Dennis noch in der Sendung. Der wollte ja auch darüber reden.
Zu sagen, ja, genau.
Und ja, ich habe noch zwei Themen schuldig. Das eine wäre die Milwaukee Maker Fair und das andere wäre HTTP unter Linux.
Yeah. Cool. Und ich wollte vom letzten Mal eigentlich noch so eine Diskussion starten, warum Frauen nicht in meinen Kursen programmieren lernen. Falls wir am Abend noch gut drauf sind.
Tja. Wie viele Stunden wollen wir diesmal aufnehmen?
Ja. Wenn Sie das alles interessiert oder wenigstens etwas davon, schauen Sie doch unter biertaucher.at auf die Folge 248. Und jetzt geht's los.
Ich drehe mich vor.
Ja.
Den Artikel müsst ihr lesen. The AI Revolution, The Road to Superintelligence. Ein Blogpostartikel, eigentlich zwei Blogpostartikel. Nehmt euch 1,5 Stunden dafür Zeit. Der Artikel ist etwas länglich. Und ich finde ihn wirklich unglaublich gut geschrieben. Ich habe noch nichts in der Qualität über Artificial Intelligence gelesen. Da wird einem einiges klar. Es ist auch einiges anzweiflungswürdig da drinnen, aber nichtsdestotrotz finde ich es unheimlich befreiend, weil die Konklusion für mich ist, so in 30 Jahren ist eh alles von der großen AI übernommen und wir sind dann irrelevant. Also wurscht, was wir vorher gemacht haben in den 30 Jahren, dann hat sich das alles erledigt.
Wir werden unnötig.
Genau.
Yeah.
Na, wirklich super Artikel, also hat mir großen Spaß bereitet, unbedingt lesen, hervorragend geschrieben. Der Typ hat auch einen TED-Talk letztens gehalten über Prokrastinierung, der ist auch großartig.
Ah, das ist derselbe Typ?
Das ist derselbe Typ. Wirklich super Sache.
Ja, zur Dynamatik kann man hinzufügen, es gibt auch einen Chaos Radio Express mit dem Pit Love zu dem Thema und den habe ich auch, wenn mich die Thematik so interessiert, 2 bis 3 Mal gehört und auch sehr interessant, weil es auch die Entwicklung ein bisschen so geschichtlich aufrollt, wie sich das so, ja,
genau. Dieses Wort von der Singularität und
das kommt da natürlich auch vor und wird auch erklärt. Ist
nicht weit, ja. Wann dir reicht.
Darüber streiten sich die Experten zwischen in 25 Jahren bis zu so in 60 Jahren, 70 Jahren, je nachdem, ob konservative Schätzungen oder mutigere Schätzungen, aber also alle kommt, sind...
Es ist nur noch eine Frage. Ja. Ja, was werden wir dann sein? Wir werden nur noch warten, oder? Wartungs...
Das ist die Frage, ob diese Artificial Intelligence oder dieses Ding, das da entsteht, dann noch eine Verwendung für uns sieht.
Oh je. Ich habe zu viel Science-Fiction-Filme gesehen, glaube ich, ja. Okay.
Ja. Vielleicht gibt es
ja
dann so
dystopisch.
Ja, mit den Pandas ist es ja auch so, ja, nicht? Also, wenn man sich überlegt, das, was an Pflanzen und an Tieren gut lebt und gut gedeiht, ist das, was nutzbar ist für uns und was nicht, das ist so das Panda-Stadium, nicht?
Finden wir hier mit das Schlagprügelwort Nutzmensch, ne?
Absolut, ja. Oder Zoomensch, ne? Dass sich die AI dann noch ein paar Menschen in Zoos hält, weil sie vielleicht doch für irgendwas einmal noch
braucht. Ich finde das sehr befriedigend, weil wenn du heutzutage hauptsächlich gern auf der Couch liegst und dir Trash-Serien rein tust, bist du allgemein als lebensuntüchtig und nicht zukunftsfähig. Wobei die Singularität ja das genau umdrehen würde. Ne? Du wärst dann optimal auf ein Menschen-Zoo-Dasein vorbereitet. Und ich einen Roboter studieren wie unsere Schöpfer und du sitzt in deinem Gehege und schaust dir 80er-Jahre Trash-Serien, während alle Leute, die aktiv sind und Sinn im Leben suchen, sich schon längst umgebracht haben.
Hast du schon je einen Panda gesehen, der einen Fernseher in seinem Käfig hat?
Die brauchen nicht einmal das.
Nein. Die kriegen nicht einmal das.
Ja, die schauen Menschen halt, ne?
Ja. Du schaust dann Roboter, die beim Zaun vorbeigehen.
Passt.
Falls du einer von denen bist, die ausgestellt werden.
Ja, ja. Ich bin so naturfaul, das passt schon nicht. Ich schlage euch alle. Du weißt, wie aus den Wölfen der Hund also evolutionär entstanden ist. Also man streitet zwar drüber, aber man nimmt an, dass die Jäger halt immer bei den Wölfen, die was so wild war, wenn sie einen Wurf gehabt haben, haben sie halt das Zahmste, das sich am wenigsten gewehrt hat, haben sie dann halt genommen, so als Art Schuss. Ne? Das sind dann die Hunde geworden. Mhm. Ja. Okay, das sollte nicht zu früh zum Film machen.
Aber wir haben
wenigstens konsequent durchgehalten.
Alex, erzähl uns von der Mega-Fair. Die haben wir ja schon fieserweise rausgestrichen aus unserer Themenliste, glaube ich.
Oder? Noch einmal zum Rekapitulieren. Du warst in Chicago.
Ich war eigentlich in Wisconsin.
Wisconsin, okay. Ja.
Das ist nicht der gleiche Bundesstaat, der in Chicago, Chicago ist, aber es ist in der Nähe. Und ja, und ich war dort, im November war das, der Milwaukee Mega Fair. Das war, glaube ich, die einzige Mega Fair, die zu Zeitpunkt der Gegend stattgefunden hat. Und ja, ich war ziemlich, also ich wollte mal eine Mega Fair in den USA anschauen, weil das eben was ganz Neues ist und für mich ist. In Österreich wird dieses Jahr auch die erste stattfinden. Bin ich hier schon sehr gespannt.
Mega Fair Vienna.
Genau. Und ich habe mir halt vorgestellt, so wie man es aus dem, wenn ich das im Internet sage, jetzt so kennt, die ganzen Berichte von San Francisco und so weiter. Aber es ist natürlich dort komplett anders, weil es hier ganz woanders ist.
Also das war jetzt keine etablierte Riesengroße?
Es war jetzt keine riesige. Es war, ich meine, Chicago ist wahrscheinlich auch größer, aber es war halt Milwaukee, okay, ja. 1 Million Einwohner, im Midwesten, ja. Auf jeden Fall, wie ich dort angekommen bin und so weiter, das war mal sehr spannend zu sehen, das war interessanterweise zusammengelegt mit der Harvest Fair. Also,
Erntemaschinen?
Ja, weil wie man das erklären soll, aber es ist so ähnlich wie ein Erntedankfest.
Also, okay.
Ja, es ist mehr oder weniger so eine Art Brater dort aufgebaut, also so ein Gespiel und was auch immer, ein Haufen Kürbisse, also, war ziemlich kurios zu sehen, weil die gleichen Personen dort hingegangen sind. Ja. War sehr spannend zu sehen. Aber auf jeden Fall, was sehr beachtlich war bei der Mega Fair war, es war sehr stark auf Kinder orientiert. Also das war wirklich mit Lötworkshops und Basteldings und Schulroboter. Ja. Also irgendwelche, ich weiß nicht genau, was das war, aber da war irgendein Roboter-Contest oder so irgendwas. Also es war wirklich wahrscheinlich drei Viertel ausgelegt, wirklich Stationen für Kinder. Also,
und hast du dir ein gewisses Kind im Manne bewahrt, dass du dich dort wohlgefühlt hast? Oder?
Ich habe es eigentlich sehr interessant gefunden, weil das für mich eben komplett neu zu sehen war, dass das wirklich extrem stark auf Kinder ausgerichtet war. Hat mich jetzt weniger interessiert, einen Blödel-Workshop oder so besuchen. Ja, vor allem da wirklich nur Kinder waren. Was aber auch sehr cool war, es waren halt der Rest von den Stationen waren halt so Aussteller wie wenn ich der lokale Makerspace und so weiter, die was dann halt irgendwelche Geräte, die es dort entwickelt haben oder so irgendwas ausgestellt haben. Also das war das wirklich das Mega-Szene und so weiter. Also das wirklich so, wie man sich das vorstellt. Sehr cool war auch, es war dort eine Tesla-Show, also mit so riesen Tesla-Spulen. Das war richtig cool, muss ich sagen. Also da waren wirklich riesen, übermenschengroße Tesla-Spulen. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, aber das war wirklich sehr faszinierend.
Und aus denen sind Blitze rausgekommen.
Genau, ja, das war halt so eine Show. Es hat so einen... Also die Halle... Kann ich jetzt von der Größe schwer beschreiben, weil es waren prinzipiell zwei Hallen. Die eine Halle war beleuchtet, die andere Halle war dunkel, da waren halt war eben unter anderem diese Tesla-Show, aber auch irgendwelche so, so eine Art Tetris, genauso was ein riesen Tetris, wo man halt Personen spielen können, also auf den Tasten draufstehen sozusagen. Also das war so ein überdimensionales Tetris-Spiel zum Beispiel. Dann war für Kinder eben auch wieder so ein Raumschiff, also so ein Spiel, wo die Kinder in einem also Raumschiff oder so irgendwas steuern können. Hat auch sehr cool ausgeschaut. Und das eine war halt so eine dunkle Gegend, wo halt wirklich so beleuchtete Sachen und so weiter waren. Das andere war halt das klassische Messeartige, wo halt Stände waren und wo Leute ausgestellt haben. Ja, was habe ich dort noch gesehen? Ja, es war relativ wenig kommerziell, also kommerziell so gut wie gar nicht oder überhaupt nicht, weil ich meine, es war, glaube ich, HP und Dremel waren dort. Sonst eigentlich ist mir jetzt nichts aufgefallen, nichts Großes zumindest. Ja, ich habe den Dremel 3D-Drucker gesehen, sonst auch ein paar andere 3D-Drucker, aber gut, das war das einzige kommerzielle Projekt sozusagen. Dann waren das typische Makerspace, also Makerspace ist dort, ich werde natürlich ich war noch nie in österreichischen Makerspace, aber dort ist sehr stark auf, also in Milwaukee selbst, sehr viel auf Metall. Also wirklich CNCs und so weiter, bis hin zum Gießen von Metall und so weiter, also und Schmieden und dergleichen. Also da war, weil ich eine gegossene Schachfigur aus dem Stahl und das war gerade zu Halloween. Das heißt, hat jemand ausgelöst, das habe ich ziemlich cool gefunden. So einen, wie nennt man das, den man Vampire und Zombies tötet. Genau, da hat er eine geschnitzt.
Okay, aus dem 3D-Drucker?
Nein, das hat er wirklich Handarbeit. Das ist ja also Holz und Metall sind zwei so Dinge, die was sehr stark verbreitet sind eigentlich. Das 3D-Druck war ja nicht so extrem verbreitet, die Figuren halt, aber das ist wirklich sehr viel auf Handwerk und so weiter auf uns gibt.
Ah, okay.
Das dort ausgestellt gehabt, war sehr lustig auch zu sehen. Sonst noch? Was ist noch zu sagen? Ja, also es war halt eben nicht so groß aufgezogen wie in San Francisco, also wirklich, also wo man dann, keine Ahnung, so hört auch die ganzen Tech-Startups und so weiter dort sind. Und es war wirklich eher so die Heimwerker-Szene. Ja, ich war dort auch in einem Makerspace in Madison. War auch sehr spannend, weil die haben dort eine große Woodworking Area gehabt, wo quasi was die Leute an irgendwelchen Holzprojekten gearbeitet haben. Also so.
Ja.
Auch eine Art von Nerds-Dasein, sage ich jetzt einmal, aber ganz was anderes. Auf der anderen Seite hat es auch so eine Näh- und Strickabteilung gegeben und auch keine Elektronik und sonstige Bastereien. Aber interessanterweise, der Makerspace dort war auch eine kleine Halle sozusagen, und da dort riesig viel Platz zur Verfügung ist, sind die natürlich alle extrem groß und so. Also da war ja wirklich viel Raum auch zur Verfügung.
Ja. Hast du irgendwie mitgekriegt, war der Makerspace, den du besucht hast, eher kommerziell orientiert, also so mit Eintritt und mit Mitgliedsbeitrag und gratis kommst gar nicht rein, oder war es eher so ein total offener Zugang, wie jetzt in Wien das MetaLab?
Es gab dann eben zwei verschiedene. Ich muss sagen, ich war nicht in den kommerziellen, also das eine hat Sektor 7 heißen, der andere The Butchery. Und ich war eben in den nicht kommerziellen, also das war wirklich, man hat Mitgliedsbeitrag, also man hat Mitglied, also damit Leserkarte und so weiter, keine Ahnung, Mitglied sein müssen. Ich habe selbst kein Mitglied, also ich habe es nicht ausgefüllt, aber man hat
die meisten. Ist einfach so rein dürfen.
Genau, super. Rein dürfen. Jeden Freitag ist, glaube ich, Open Night. Und wenn die nicht ist, muss man halt schauen, dass wer dort ist, wenn das Moment.
Ja,
war auch so spannend. Das Sektor 7 ist, das war das andere kommerzielle, da habe ich jetzt nur davon gehört, da war ich nicht drinnen. Haben angeblich bessere Geräte, dafür ist es halt kommerziell und 70 Euro oder 70 Dollar. Ja.
Und hast du interessante Leute dann dort kennengelernt? Also, oder bist du ins Tratschen gekommen? Oder?
Ja, definitiv. Also, das, was mich sehr erstaunt hat, eben, dass da ganz verschiedene Leute dort sind. Also, nicht so die reine Computer-Nerd-Szene und die, was man halt vorstellt, sondern wirklich auch so, so Woodworking-Szene. Es war jemand dort, ich meine, der hat Pfeilspitzen produziert.
Super.
Aus Stein. Sich hingesetzt und mit, also wirklich versucht mit, wie in der Steinzeit, quasi Pfeilspitzen zu produzieren. Ja, okay. Ziemlich kurios. Ja.
Bist du extra deswegen dorthin oder warst du schon in der Gegend und bist deswegen in diese Maker-Szene reingekommen?
Die Maker-Szene selber, also mich interessiert schon seit langem 3D-Druck und so weiter, also von dem her interessiert mich das Ganze. Ich war aber nicht jetzt wegen dem dort, ich habe dort gearbeitet für 5 Monate und mich jetzt einfach interessiert, ich bin halt einfach hingegangen sozusagen.
Das klingt nach einem guten Mix irgendwie, die Maker-Fair dort, auch mit dem Tesla-Coin, was du erzählt hast. Das hätte ich auch gern gesehen, das ist immer dankbar für so YouTube-Videos oder der Real March wird gespielt von 2 Tesla-Coins und so übergroßen.
Das ist was ähnliches. Sie haben irgendwie das gespielt,
ich weiß. Ja, Velody haben sie auch wieder gebaut.
Das ist dankbar natürlich. Hat sich jemand mit so einer Rüstung hineingestellt und den Stab gespielt.
Oi, oi. Also für die Kids Schauwerte, aber auch so
Frage, hast du selber Fotos gemacht, die du lizenzierst und uns geben kannst?
Richtig. Super. Ich muss nur reden, wenn du das hast.
Okay. Wir haben mal verlinken in den Show Notes, hoffentlich. Also direkt zu deinen Fotos. Hast du irgendwie gebloggt drüber oder irgendwelche? Oder ist das jetzt sozusagen die einzige Auswertung?
Genau, das ist die einzige. Okay. Ich habe nur Fotos gemacht.
Ja, doch, wo man
sagt. Ja, auch sehr, sehr spannend, wenn diese Harvest fährt, ein bisschen danach gegangen. Das war eben der komplette Kontrast. Da haben wir schon gesehen, ja, Wisconsin ist eher, sag ich mal, eine sehr ländliche Gegend, außer halt die Großstädte. Und das war wirklich kurios. Dort haben die Leute haben dort Vogelscheuchen produziert. Also da war.
Landwirtschaftliche Produkte.
Quant kaufen können, also für Vogelscheuchen, weil das hat irgendwo gesammelt gehabt. Und für die 3 Dollar oder so hat man an sich selber eine Vogelscheuche bauen können. Zum Beispiel. Und sonst halt ja das typische Stadtfest, Bratermäßige für Kinder.
Also okay, gar nicht so eine Landwirtschaftsmesse, sondern eher
Rummelmäßig. Eher so Rummel, ja. Aber das Lustigste war eben, dass mit den Vogelscheuchen und dann, genau, für Kinder war sowas, so eine Art Angeln und Fischen, aber nicht in einem Teich oder so, sondern in einer Art, das ist normalerweise offenbar ein Springbrunnen oder so. War so lustig von außen zu beobachten. Ja. Ich bin dann aber nichts herumgefahren oder so.
Dabei gibt es eh so Überschneidungen zur Landwirtschaftsszene, wenn es so eine Messe gewesen wäre. Kannst du dich erinnern, wir hatten vor, das muss man eher, wie wir angefangen haben zu podcasten, mal eine Story über diese Open Source Traktoren. Open Source
Ecology, ja.
Genau, richtig.
Gibt's immer noch,
also wo man auch so Bauanleitungen für Traktoren, wo man sich selber auch Bauteile nachproduzieren kann. Hast du das weiterverfolgt?
Derzeit nicht. Ich habe einmal in Wien wen kennengelernt, der dort war im Sommer als Freiwilliger und ein bisschen davon erzählt hat. Ich glaube, ich habe es in den Podcast gebracht.
Okay.
Und ich habe jetzt auch länger das nicht verfolgt. Es wäre interessant, wieder mal nachforschen, wie es denen geht.
Mhm. Weiter mit Tech, oder haben wir nicht einmal, ich war auch so Tech voll. Ich habe da reingeschaut, irgendwie in die Klassen, aber naja.
Ich auf jeden Fall nerdig. Ich war im Miniatur Tiroler Land.
Okay.
Ich habe begeisterte
Erzählung. Sind es kleine Berge?
Ja, so zwei Finger Meter. Zwei Meter, drei Meter hoch sind die Berge. Mhm. Ich habe ja erzählt vom Miniatur Wunderland in Hamburg.
Ja.
In Wien entsteht auch sowas.
Oh, das ist natürlich
nicht so groß, aber so nett. Das ist das Miniatur Tirolerland. Das hat noch nicht immer offen, sondern sie sind noch am Bauen. Im November heuer wird es dann endgültig eröffnet, aber es gibt schon so Besuchertage, wo man reingehen kann und halt schauen kann und so. Und da war jetzt am Sonntag so ein Besuchertag, wo wir uns das angeschaut haben und war sehr nett anzusehen, das Miniatur Tiroler Land. Das ist in der Gegend vom Naschmarkt, U-Bahn-Station Kettenbrückengasse, da dann gleich in einer Seitengasse. Das sind so zwei große Zimmer, wo die Anlage aufgebaut ist. Und
du sagst, das ist ein Besuch schon wert?
Ja, ist ein Besuch wert, würde ich sagen. Wenn man sich den Flug nach Hamburg sparen will, dann kann man sich in Wien was ein bisschen kleineres anschauen.
Und die Reise aber, nach Tirol.
Ja, genau. Aber also von der Qualität her, von der Anlage, würde ich sagen, gleiche Qualität, aber halt viel kleiner. Aber sie haben...
Wird noch.
Ja, ja.
Sind sie vor zu wachsen oder soll das so klein bleiben?
Sie wachsen eh und sie bauen schon 4 Jahre daran. Also es ist so, dass das halt ein Riesenarbeitsaufwand ist und es ist offensichtlich nicht so ein riesen Wirtschaftsbetrieb dahinter wie im Miniatur Wunderland, wenn man sich das dort anschaut, die haben glaube ich über 200 Angestellte mittlerweile. Also ja, das ist ein Riesenbetrieb, ein riesiger Wirtschaftsbetrieb, der da entsteht. Das ist dort nicht. Wenn ich das richtig mitgekriegt habe, sind es glaube ich 12 Leute, die es mehr oder minder in der Freizeit aufbauen, das Ganze. Also da bleibt das wohl ein bisschen im kleineren Rahmen. Aber es ist so, dass man schon einige Zeit da in Ruhe schauen kann. Was ich ein bisschen als kritisch ansehe, ist, sie haben viel weniger Platz zwischen den Anlagenteilen. Also man steht sich als Besucher ein bisschen im Weg. Mhm. Und das werden sie nicht ändern können aufgrund der Räumlichkeiten, wie das dort ist. Also ich bin gespannt, wie sie es dann lösen, weil es waren nicht so arg viele Leute und war doch schon ziemlich voll. Mhm. Aber sie haben auch so die Geschichte mit, es wird Nacht da drinnen, also und dann alles mit Lampe beleuchtet. Und sie haben auch so ein K-System, das war recht lustig. Die in Hamburg haben wir das Faller K-System, wo das rausgekommen ist, entdeckt für sich und dann ein bisschen weiterentwickelt, was die Akkutechnik und so angeht. Aber nichtsdestotrotz ist das ein ziemlich simples K-System eigentlich. Also
was ist K?
Autos, die auf der Modellbahnanlage auf den Straßen herumfahren.
Ah, okay.
Und das bei Faller funktioniert es das so, dass da Draht unten in der Straße gelegt wird und über diesen Draht findet das Auto eben seine Fahrbahn, auf der es zu fahren hat. Und es gibt schon Weichen und so jetzt, also der kann abbiegen und so, aber im Großen und Ganzen fahren die brav auf ihrer Spur mit ihrer Geschwindigkeit dahin und sie haben so ein Blockstellensystem in Hamburg, das heißt immer, wenn der zu nah an dem da vorankommt, da bleibt dann der Blockstelle hart stehen, bis der vorne wieder genug Platz hat und dann fährt der noch. Während die haben ein anderes K-System dort jetzt, das mit freier Spurführung, also der kann ja die Spur wechseln und überholt dann einen anderen. Und da war ein Polizeiauto, das war sehr lustig anzuschauen, den Berg hinauf, hat das einen LKW überholt und offensichtlich ist ein Polizeiauto bergauf gerade voll der Akku ausgegangen. Das heißt, die haben da so dieses Elefantenrennen den Berg hinauf gemacht und dann hat man von oben den Gegenverkehr runterkommen können. Das könnte knapp werden. Voll frontal
sagen.
Das ist noch nicht so ganz ausgereift.
Das sind ja gerade die Highlights.
Und dann sind sie mit dem Greifarm rein in die Anlage und haben sie den
rausgelöscht. Du Rescue.
Das war dann recht nett.
Wie funktioniert dieses System denn bei den,
weißt du das? Wie es ganz genau im Detail funktioniert, weiß ich nicht. Ich habe nur gesehen, es ist eine andere Firma, die da dahinter steht. Und sie können eben sozusagen auf der Gegenfahrbahn auch in die falsche Richtung fahren. Das ist offensichtlich das Feature. Und was auch zu sehen ist, sie haben das ist auch, habe ich gesehen, da war so ein kleiner Werbezettel von dem K-System als Core-Feature, dass es ein automatischer Abstandshalter ist. Also das sieht man dann auch, da war ein langsamerer Bus und von hinten kam dann die Feuerwehr mit Blaulicht daher und die ist dann aufgefahren und langsamer waren, ein bisschen Abstand lassen, die sind dann richtig dynamisch gefahren. Also das ist offensichtlich ein bisschen ausgetüfteltere Steuerung als Faller das hat.
Nämlich alles das, was uns die Autoindustrie auch
interessiert. Auch verkaufen wird in den nächsten Jahren oder verkaufen schon.
Zu dem Faller-System kann ich sagen, ich habe meine Zeit lang befasst mit dem ganzen Modellbau von Bahnanlagen und so weiter. Ich habe eines von diesen Faller-Autos gehabt. Das ist eigentlich recht simpel, weil da ist einfach nur ein Draht, der wird halt irgendwie mit reingefräst, da gibt es eine eigene ein eigenes Gerät, um diese Rille zu fräsen. Mhm. Und im Prinzip nur ein Draht reingelegt. Und das Auto hat unten einen Magneten an der Achse und fährt einfach nur immer geradeaus. Also das ist relativ simpel. Das, diese Weichen und so weiter, die sind jetzt später anscheinend dazukommen. Aber das andere muss irgendwie was komplett anderes sein. Also das dürfte irgendwie, wenn ich möglicherweise mit dem Computer berechnet werden oder so.
Also ich glaube, Draht hat es auch drinnen, weil es ist dann, aber kann ich Spur wechseln an scheinbar beliebiger Stelle. Also, ja.
Das hört sich schon etwas.
So, trauen wir uns nach links, bis wir den nächsten Draht finden, vielleicht so in die Richtung irgendwie. Könnte man es vorstellen.
Auch zufällig.
Ja, so ein Zufalls. Na, was ja nicht. Das Miniatur Tiroler Land.
Ja, da kann die, das ist ja gar nicht weit von mir, da kann ja mal Spaziergang machen.
Die haben aber nur, da musst du vorher darauf achten, die haben eben jetzt nur einzelne Besuchertage, weil sie noch nicht richtig offen haben. Und richtig offen haben es dann ab November. Und die Webseite haben wir in den Shownotes, miniatur-tirolerland.at. Ja.
Ich kann ein ganz kurzes Hardware-Thema bringen. Also ich war im Baumarkt unfreiwillig und musste eine Stellage kaufen, aus Gründen, auf die ich jetzt nicht näher eingehen will. Und es war zur Entscheidung, Stellage, die man schrauben kann, und eine mit einem Stecksystem, die man einfach nur einsteckt. Mhm. Und ich habe mir gedacht, ja, ich will ja flexibel sein, und vom Preis waren es circa gleich, und anstatt, dass ich da viel schraube, einmal stecken, und wenn ich es mal anders überlege, und ich möchte mein Regal ein bisschen höher haben oder anders, brauche ich das nur umstecken. Ja? Und dumm wie ich bin, habe ich das Stecksystem gekauft. Ja? Und zu Hause habe ich dann entdeckt, also man muss dazu sagen, ich bin handwerklich nicht sehr begabt, ja? Habe ich dann entdeckt, dass um dieses Ding zusammenzustecken, braucht man einen sehr großen Holzhammer und auch einen Holzblock. Den Holzblock legt man auf so ein Brettel drauf und prügelt dann mit dem Holzhammer drauf, damit die Stellage mit so kleinen Metallblättchen in so kleine Metallschlitze reintut. Also das geht alles mit sehr viel roher Gewalt.
Ja, das geht so.
Und
ja, ganz genau. Und der ganze Vorteil, den ich mir erträumt habe, dass ich das dann nämlich leicht wieder umbauen könnte, da müsste ich dann in die Gegenrichtung, was ja schon mechanisch ein Unding ist, das so wie von unten wieder raufprügeln. Ja? Also das tut man nur einmal einprügeln und dann tut man es nicht mehr an.
Es ist ein Steckregal, kein Umsteckregal.
Genau, ja. Und mangels Werkzeug und lauter anderen Sachen ist das dann so geendet, dass ich das Ding wieder demontiert habe. Ja, und beim Demontieren ist mir sogar noch einer von diesen Metallzinken abgebrochen. Also ich habe auch eine Stellagenfläche jetzt verloren. Das Ding ist aber so, dass du nicht die einzelnen Flächenregale nachkaufen kannst, sondern immer nur ein ganzes Viererpackerl. Ja. Was ich jetzt auch denke, weil es wahrscheinlich so unfähig ist, dass man das nur als Packerl kriegt. Und ich bin also sehr unglücklich mit meiner Entscheidung, bin dann reumütig noch einmal gepilgert in den Baumarkt und habe mir brav so ein Schraubensystem gekauft, was auch funktioniert. Also ich kann nur empfehlen, das Schraubensystem ist das wirklich flexiblere. Es ist mit einem Werkzeug, das man auch zu Hause findet, nämlich mit einem Schraubenzieher und vielleicht einem Schlüssel, kann man das alles montieren und man kann es auch halbwegs vernünftig wieder demontieren, wenn man sich es anders überlegt und die Stellagen anders zusammengebaut hat.
Und hoffentlich mit Kreuzschrauben.
Nein, es war mit Schlitz.
Das gibt's noch?
Ja. Ich meine, ich habe einen Sackerl.
Petition gegen Schlitzschrauben.
Natürlich, ich bin ja selber schuld. Ich habe einen Sackerl Schrauben mit Muttern gekauft. Wahrscheinlich hätte ich einen
Sackerl
Schrauben mit Kreuzschrauben
gekauft. Ja, niemals Schlitzschrauben. Noch besser Imbus.
Ja. Imbus, ja.
Imbus? Finde ich.
Also, gerade sowas, also vertreten.
Ja,
groß,
ja.
Und keine Toax.
Das ist nicht so falsch.
Dieses proprietäre, was ist das? Ja. Philips Siemens,
ja, eine Toax verbrauchen.
Macht man den richtigen Schraubenzieher.
Nein, Kreuzschrauben, das ist es. Ja, das stimmt schon, ich habe schon, beim Schrauben habe ich schon eine Schlitzschraube ausgenudelt ein bisschen.
Also ja, die, ja.
Man sollte schon, wenn man Kreuz hat, kriegt, ja. Auch wieder falsch.
Und mit was hast du das angeschraubt?
Damit, ich habe so ein verstellbares Zangerl gehabt zum Gegenhalten, weil ich nicht einmal einen gescheiten Schlüssel gehabt habe. Und mit einem Schlitz, also mit einem Schraubendreher.
Ah, da hört man es. Der Techniker spricht aus dir. So kann man, genau, so kann man AHS-Absolventen mit einem BHS-Absolventen.
Ich habe einen HTL-Abschluss.
Das merkt man, das ist Schraubendreher, ne?
Ja.
Weil AHS ist ein Schraubenzieher, ne?
Ich wollte auch in die
ja.
Das ist für mich der Schraubendreher.
Was für Abkürzungen sprichst du, Pat?
HTL ist höhere technische Lehre, die technische Ausbildung, die du mal 15 bis 19 machst, wenn du einen technischen Beruf entschlägst.
Okay.
Das heißt bei uns HTL, höhere technische Lehre. Und AHS ist
allgemeinbildende höhere Schule.
Höhere Schule, das ist, wenn du Abitur machst.
Das sind die
wobei eh beide Abitur machen, aber das ist wieder.
Das sind die mit den Schraubenzieher.
Die anderen sind die mit den
Das sind die, was nachher JUS studieren. Also wenn du mit 15...
das gibt ein Schicksal.
Ja, ich bin selber AHS-Maturant.
Du kannst immer noch mit AHS-Matura nachher ein technisches Studium einschlagen, aber der klassische Weg ist, dass du mit 15 schon in die HTL gehst, mit 19 fertig wirst und deinen Ingenieur kriegst, Berufsausbildung und nachher, wenn du willst, dann noch ein Kolleg oder ein DU drauf machst.
Okay.
Oder ein Doktor.
Ja. Ja. Es ist alles.
Ich habe auch wieder AT.
Hauptsache ein Titel.
Genau.
Ja.
Ich habe schon ein halbes Bier getrunken und bin jetzt immer mehr auf Richtung Blödeln und Dings. Also wenn du noch seriöse Themen hast,
mit einem zweiten Eier vollkommen dicht.
Ui. Ich habe noch mein Feminismus-Thema und lustige
Sachen. Jetzt schon?
Ja, du, alles. Und nachher kommt der Dennis und quakelt über, keine Ahnung.
Ich habe nur Filme, ich habe eigentlich...
Ja, nein, also.
Aber ich kann auch einmal alte Themen machen, ja.
Aber Alex, du bist Stargast heute. Hast du etwas, was dir am Herzen liegt?
Oh ja, doch, das stimmt, das wird doch auch...
Genau, etwas Nerdiges, bitte.
Ja, ich habe sogar mehr Erfahrungen seit dem letzten Mal dazu, die ich sammle.
Das könnt ihr, das muss man von mir
Also, ja... High DB oder wie auch immer man es nennen will, 4K, 3K, in meinem Fall ist 3K unter Linux. Also ich habe mir zugelegt einen W550S, ein ThinkPad von Lenovo.
Das war einen Computer.
Ein Laptop.
Einen Laptop, okay, ja.
Genau. Und? Ich habe mir den sogar gezielt gekauft, weil er ein 3K Display hat, weil das war für mich die vielleicht für mich relativ unerklärlich, dass die Computer seit, wenn ich 10 Jahren mehr oder weniger dieselbe Auflösung haben. Oder nur ganz
und du wolltest mehr Grafik.
Und ich wollte eigentlich was Höheres haben, weil doch am Handy merkt man schon, man kann andere Schriftgrößen lesen. Ich finde den Unterschied schon sehr, sehr angenehm. Aus dem Grund habe ich mir das zugelegt und hab schon vorher gehört, ja, eigentlich das einzige Betriebssystem, das was richtig gut diese 4K und so weiter unterstützt, ist OS X und sowohl Windows und Linux sind so...
Also Linux kann mit der großen Bildschirmauflösung
nicht ganz so gut. Also das Problem ist offenbar, manche Anwendungen unterstützen noch nicht und so weiter. Gut, war mir egal, haben wir gedacht, ja, das kann man schon irgendwie lösen. Ja. Haben wir das Ganze zugelegt. Hab das Ganze gleich mal zu installieren probiert, damals mit Jesse eben.
Debian
Jesse hat nicht funktioniert, weil meine Grafikkarte zu neu war oder so. Ja gut, haben wir Stretch installiert. War im Nachhinein gesehen ein großer Fehler, aber war damals die einzige Möglichkeit. Auf jeden Fall habe ich mir das Ganze mit Stretch mit KDE 5 installiert. KDE 5 ist noch ein bisschen in der Entwicklung, sage ich jetzt mal. Aber angeblich ist der HDI-Support ganz gut. Was ich dann herausgefunden habe, ist, eigentlich diese Funktion zum Skalieren der ganzen Oberflächenseite gibt schon, aber die funktioniert noch nicht. Man kann es zwar einstellen, aber
Nutzerdialog.
Ja, der klassische Weg ist dann einfach die DB von die Fonts, also die Schriftart, die DBs einfach höher zu stellen. Funktioniert ganz gut, und das Problem ist halt Icons und so weiter skalieren dann nicht. Das hat aber in KDE schon erstaunlich ganz gut funktioniert. Nur blöderweise die Anwendungen, die dann nicht von KDE waren, die dann, wenn ich GTK-Anwendungen und so weiter, hat das dann auch nicht so ganz zusammengespielt. Also diese Probleme gibt es durchaus noch. Ganz schrecklich.
Und ist es jetzt unbenutzbar oder es schaut einfach nur
nicht gut aus? Nein, es ist alles noch so Mini-Schriftart mit der Größe. Das ist halt bei manchen Sachen blöd. Was ich noch festgestellt habe, Java-Programme sind sehr resistiv, also offenbar wird das sollte später feststellen, mit neuerer Java-Version wird das sogar gefixt. Teilweise zumindest. Also da muss man die GTK-Theme aktivieren, dann geht es sogar. Was noch schwer funktioniert, sind Wine-Programme, also wenn man sowas noch laufen hat, noch Mini am Bildschirm, VirtualBox. Da gibt es aber eine Funktion, die heißt Desktop skalieren und so weiter. Ja. Also da kann man rumarbeiten. Also im Großen und Ganzen, ja, HiDB ist super, wenn man viel mit Texteditor und so weiter arbeitet, aber wenn man jetzt irgendwelche speziellen Programme hat, muss man wirklich aufpassen. Da kann wirklich die, also das ist doch, kann ich die doppelte Pixelanzahl jetzt mal auf die Breite zumindest sehen. Das heißt, die Icons werden dann ziemlich klein, wenn es das Programm ist. Und das kann aber bei manchen Programmen doch relativ, sage ich jetzt mal, problematisch werden. Und, also, wenn sich sowas zulegen will und Linux verwenden will, sollte man sich eventuell überlegen, was man macht damit.
Also noch nicht so
runterhaus. Ob es sinnvoll ist, also keine Ahnung, wenn man viel Grafikbearbeitung oder eben, ich habe es mal zugelegt, eigentlich bin ich Texteditor, also Programmieren und so weiter, relativ viel Arbeit. Ich schon finde, dass man den Unterschied merkt. Also ich merke es mittlerweile, dass ich eben, wenn ich auf diesen 4K-Monitor oder 3K-Monitor schaue, den normalen Monitor, wo man die Pixel jetzt doch noch halt, es ist ja ein kleiner Unterschied mittlerweile, aber es ist doch angenehmer für die Augen, sage ich jetzt einmal.
Ich habe zufällig auch die Woche mit dem Thema ein bisschen zu tun gehabt. Ich habe zwar nicht so einen super Monitor, aber ich habe ein Chromebook, das hat einen 13 Zoll Schirm, der Full HD ist, was auch schon für Full HD relativ klein ist. Und früher habe ich eigentlich immer die Schriftgröße höher gestellt, also statt 12-Punkt, 14-Punkt oder sowas in so einer Situation. Weil es waren so komische Effekte, wenn du die DPI früher höher gestellt hast bei GTK, dann ist die Schrift nicht skaliert sauber, sondern sie ist dann teilweise dünner geworden oder Abstände haben nicht gepasst. Und das ist, kommt mir vor, deutlich besser geworden. Also wie du richtig sagst, die Icons werden dadurch nicht größer, aber der Rest skaliert eigentlich manierlich. Also die Buttonleisten sind auch brauchbar groß oder Menüleisten oder der Rand vom Bildschirm wird auch, also vom der Chrome sozusagen von der Applikation wird auch ein bisschen dicker. Also das passt inzwischen ganz gut mit der Auflösung zusammen. Das kann nicht ganz manierlich.
Ja, also muss ich sagen, mit KD5 hat das ganz gut funktioniert. Aber ich habe mittlerweile downgegradet. Ich habe Debian Stretch verwendet und es ist mir zu unstable geworden, sage ich jetzt einmal. Mhm. Mittlerweile mit Chassis Backboards kann ich sogar meinen Laptop ohne Probleme benutzen. Also da muss ich sagen, der Downgrade hat sich auszahlt. Seitdem eigentlich keine Probleme mehr gehabt. Das Problem ist, jetzt verwende ich eben KD4, aber das merkt man schon, dass da ein gewisser Unterschied ist, gerade was das jetzt bezogen ist auf die Skalierfähigkeit und so weiter. Also KD4-Anwendungen sind noch nicht so ideal, also das sieht man kleinen Leisten und so weiter. Spannenderweise, ich weiß nicht, wie ich das jetzt ausgelöst habe, aber aus irgendeinem Grund sind bei mir jetzt plötzlich die GTK-Anwendungen, die Fonts doppelt so groß wie alles andere. Also überdimensional groß. Ja, also es ist noch nicht reibungslos. Also, da muss man schon sagen, ja, sollte man sich überlegen, ob man sowas zulegt. Ja,
für mich noch ein bisschen auswarten, bis das alles nachgezogen ist.
Das wird noch ein bisschen dauern. Angeblich GNOME 3 Support gebe ich relativ gut, aber gut, habe ich keine Erfahrung. Aber da wird es wahrscheinlich genau die gleichen Probleme geben, ältere Anwendungen von anderen Desktop-Environments. Also.
Das war, was ich gesagt habe, waren die Settings beim Ubuntu Mate, also beim Mate Desktop. Das finde ich skaliert das ganz manierlich. Ich glaube, es ist jetzt auch GTK 3, bin mir nicht sicher, weil angefangen haben sie eigentlich mit GTK 2.
Ich bilde mir auch
ein. Aber sie haben mich, glaube ich, gesehen. Und mir kommt vor, der funktioniert jetzt eigentlich recht gut. Er hat hin und wieder auch, und der Arm hat er manche Macken, da werde ich vielleicht auch mal drüber reden, weil ich ein bisschen mit experimentiert habe, aber sonst bin ich mit dem sehr zufrieden. Also der läuft jetzt bis hin zu Raspberry Pi 3, läuft auf allem und sehr stabil und sehr schön.
Ja, Touch Monitor ist auch, das hat ohne Probleme funktioniert. Multitouch und so weiter habe ich jetzt noch nicht wirklich konfiguriert, das ist jetzt nicht out of the box.
Nutzt du das auch?
Ja.
Das ist ja ein normaler.
Jein, sage ich jetzt einmal. Ich mache relativ viel User Interface Entwicklung. Im Moment ist es sehr intensiv, aber dann zahlt sich, ich weiß nicht, ob es sich wirklich auszahlt, aber man kann zumindest, wenn man jetzt für Handys oder so programmiert, kann man das doch eher simulieren, wenn man darauf rumklickt. Wo ich es noch ganz gerne nutze, ist Webbrowsen. Also, wenn man einen Webbrowser benutzt und so weiter, gibt es auch für Firefox und für Chrome gibt es Extensions dafür, wo man quasi dieses Touch vom Handy emulieren kann sozusagen. Das ist doch ein bisschen anders. Da kann man die Seiten scrollen mit dem Finger, mit Daumen und so weiter. Hat irgendwie so eine Art große Tablet-Feeling, sage ich jetzt einmal. Für PDFs ist es ganz praktisch. Aber sonst zum Desktop benutzen eigentlich nicht wirklich. Also eher für so Spezialsachen.
Weißt du, gibt es irgendeinen 3D-Shooter, der das jetzt voll ausnutzt?
Das habe ich mir eigentlich zuerst gedacht, das habe ich schon vor langer Zeit gedacht, dass es ganz cool ist, einen ich habe dieses City Life, wie ist das? City Skylines habe ich, genau. Mhm. Ich habe mir gedacht, als so Strategiespiel, müsste eigentlich ganz lustig sein, mit sowas zu spielen, aber ich muss ehrlich gesagt sagen, das funktioniert überhaupt nicht. Ja. Keine Ahnung.
Also noch keine Killer im Gaming-Bereich, die das sonst
unterstützen? Ja, im Moment noch nicht. Also, ich wüsste jetzt nichts. Ja. Aber es könnte auch, vielleicht sind meine Einstellungen vom Touchscreen nicht ideal für sowas ausgelegt. Also das muss ich schon sagen, das geht am Tablet, also die Spiele sind ja alle dafür gedacht und mit Touchscreen bedient. Das ist natürlich eine ganz andere Sache.
Aber endlich mehr als 300 Zeichen in einer Codezeile, wollten wir mal schauen.
Ja, also das muss ich schon sagen, Texteditoren, wenn man viel mit Text arbeitet und so weiter, dann kann man vielleicht noch eine halbe Schriftgröße oder eine ganze kleiner stellen, weil das macht doch einen Unterschied. Und auch sonst, Rendering, also dieses Anti-Aliasing, keine Ahnung. Streiten sich die Leute darüber, ob man das verwenden will oder nicht. Ich verwende schon, muss sagen, ich kann es noch immer nicht ausstellen. Ich habe mir zuerst gedacht, man könnte das eventuell ausstellen, aber man merkt es trotzdem noch, also erstaunlicherweise. Zieht man die Pixel trotzdem noch, wenn man es ausstellt.
Ich bin der Letzte ohne Essen. Ja, da kann ich mal überbrücken.
Außer, ich mach mir noch das Mikro. So, bitte.
Was habe ich denn an alten Themen? Bevor ich es nämlich ganz vergessen habe. Ich habe mir im Akademietheater im letzten Jahr noch angeschaut, die Unverheiratete. Das ist nämlich nicht uninteressant, ein Stück vom österreichischen Dramatiker Ewald Pamletsdorfer. Da hatten wir ja auch unseren Theatergast da, der hat ein Seminar bei dem Ewald Pamletsdorfer besucht und der ist nicht uninteressant, der ist so 79, glaube ich, der ist relativ jung und hat schon einige Stücke geschrieben und die Unverheiratete beschäftigt sich mit drei Frauen, drei Generationen, es geht so Oma, Mutter, Enkelin und alle drei haben so ihr Backerl zu schleppen. Ausgangspunkt, glaube ich, was ich so nachgelesen habe, ist eine wahre Begebenheit, die sich auch zugetragen hat. Das betrifft eigentlich das Geheimnis, mit der sich die Oma herumschlägt. Da geht es darum, dass zum Kriegsende des Zweiten Weltkrieges hat eine Frau in diesem wahren Fall einen Fahnenflüchtigen, also jemand, der schon eigentlich in den letzten Tagen des Krieges dann nicht mehr zur Armee zurückgekehrt ist, angezeigt und vor Gericht gebracht. Ja. Und das ist so das dunkle Geheimnis, das die Oma mit sich rumschleppt. Ja. In der Muttergeneration, die kämpft damit, anscheinend hat sie in den Kriegszeiten auch hat ihre Mutter, also die Oma, ein Kind verloren, schlägt sich also mit einem vermissten Bruder, der die Geburt nicht überlebt hat, rum und die Enkelin, die sieht man oft inszeniert in so Party-Szenen und dieses Gefüge, das löst sich halt irgendwie in sehr dichten Dialogen auf. Das Bühnenbild, soweit ich mich erinnere, war sehr modern. Das war eigentlich so eine Art Käfig, in den man hineingeschaut hat mit weißen Stangen und drinnen war ein bisschen symbolbehaftet natürlich irgendwie so ein Richterpult, das war aber ein Eisblock und vorne noch so ein bisschen aufgeschüttet Erde, so wie beim Grab und dann hinten noch so einen glaube ich, Kleiderschrank, wo dann auch Geheimnisse herausgekommen sind. Sehr, sehr dichtes Stück, also dicht meine ich textlich. Ich weiß, wenn ich so vergleiche, wie Thomas Bernhard nimmt, dann wird das wirklich, ja, werden alle Kunstverständigen dann sich an den Kopf greifen. Aber es ist insofern sehr konzentrationsintensiv. Also ich war in einer Gruppe dort und da ist nicht jeder irgendwie damit klargekommen, so viel Text einfach durchgepeitscht zu hören.
Es war jetzt kein besinnlich heiterer Schwank.
Wie gesagt, in der Enkelin, die hat dann so ein bisschen, hat man gesehen, ausschweifendes Leben und so. Und irgendwie, da könnte man sagen, aber es ist natürlich ein sehr, sehr ernstes Stück, wo einfach jeder ihre Probleme aufarbeiten. Und auch wieder war so ein bisschen griechisches Theater-Einfluss da.
weil so die Gerichtsverhandlung teilweise nachgespielt wurde und diese Richterinnen oder dann auch, also Ausgangspunkt ist eigentlich, diese Oma stürzt und verletzt sich und kommt ins Krankenhaus und so treffen sich diese drei Generationen auch und reden miteinander. Und da gab es eben so eine Art Chor, die eben so als Richterinnen oder als Krankenschwestern aufgetreten sind, die eben dann noch zusätzlich hineingesprochen haben. Ja, anschauen, würde ich mal sagen, wenn man auf modernes, frisch gemachtes Theater steht, ist es auf jeden Fall interessant und jeder muss selbst entscheiden. Wie gesagt, manche waren ein bisschen überfordert über die Textdichte, also es ist echt nicht, da muss man echt irgendwie so dranbleiben und wenn man mal so irgendwie für ein, zwei Minuten aussteigt, dann ist es schon schwierig, dann sich wieder sich in den Fluss reinfallen zu lassen, aber ich fand es einfach von der Sprache her und auch so von dieser Verzahnung dieser drei Generationen einfach mal ganz interessant zu sehen. Ja. Und Akademietheater, wie ich eh schon öfters gemeint, ist immer ein Besuch wert, weil man einfach von jedem Platz gut sieht, außer man sitzt in den Scheinwerfern. Also wenn man halt so erster Rang, also im ersten Stock sitzt und dann gleich ganz auf der Seite, das ist vielleicht nicht so ein günstiger Platz, aber ansonsten kann man da durchaus zugreifen.
Kannst du ein bisschen erzählen über das Akademietheaterpublikum?
Ach, Theatergeher. Ich weiß nicht, das Wiener Theaterpublikum, wie kann man das sagen? Eigentlich total gemischt, weißt
du? Gemischt, also auch über die Generationen.
Ja, nicht der jüngste wenn man Theatergeher ist, dann hat man so das Klischee von der Josefstadt-Publikum vor sich, das irgendwie so konservatives, fein gekleidetes Publikum ist, das so ein bisschen nasal spricht oder so. Ich weiß nicht, heutzutage glaube ich, kann man das, selbst bei der Josefstadt, wobei ich die wirklich ganz selten besuche, kommt es wahrscheinlich auch aus Stückern oder so. Aber so verallgemeinern kann man das nicht mehr. Und das sind auch
aber hast du viele, Gefühl gehabt, das sind alle Generationen?
Ja, sind vertreten, ja genau. Und sind auch nicht jetzt alle, ich gehe jetzt da auch nicht im
Anzug. Ist ja schon lange nicht mehr so, dass man Krawatte braucht
in den Theatern. Nein, ich gehe ganz normal hin und so. Und wie gesagt, also, ja, wenn man Theater konsumieren möchte, Stehplatz und wenn man Glück hat, kriegt man Sitzplätze und es ist durchaus legitim, sich dann einen leer gebliebenen Sitzplatz dann auch zu schnappen.
Auch obwohl du nur eine Stehkarte
gibt. Ja, wird darauf wird man auch vom Personal hingewiesen.
Also die sagen sogar.
Ja, also das ist.
Und ist es halt nicht voll, das Theater, oder
also
halt leeren Rängen?
Nein, also bei diesem Stück war es bummvoll, wobei man muss auch sagen, beim Akademietheater ist es gleich einmal voll, weil es ist ein kleines Theater. Das ist der Vorteil, dass man von überall gut sieht, ist halt auch dann der Nachteil, es ist relativ schnell voll. So ist es, ja. Das war so mein Theater. Jetzt habe ich das endlich mal, das ist ja noch vom letzten Jahr und jetzt kommen gleich die nächsten Theaterstücke dann auf mich zu. Habe ich das abgehakt.
Dann würde ich gerne kurz einen Gruß von unserem Theatergast, der auch Gregor heißt, einschieben. Der wollte heute gerne kommen und konnte aber dann leider doch nicht. Und grüßt.
Gregor, wir hoffen, du kommst.
Genau, Gregor. Und dann erzähl uns von dem Pangalsdorfer Seminar. Pamletshofer, Entschuldigung. Ja, was habe ich sonst? Vielleicht noch ein bisschen leichtere Kost für zwischendurch, weil es gerade so frisch ist. Vor 3-4 Tagen haben wir uns nach einem Klassiker der 80er, wie uns gesagt wurde, nach The Princess Bride, aber über den möchte ich eigentlich nicht reden, haben wir uns angeschaut, per Zufall, weil es die irgendwie dann in Netflix aufgeploppt ist und der Titel lustig genug war, der Computer War Tennis Shoes oder auf Deutsch das Superhirn in Tennisschuhen.
Seine nach 80er Trash-Film.
Wie früher 1969.
Oh.
Mit einem sehr, sehr jungen Kurt Russell, weil man darf ihn nicht vergessen. Oder beziehungsweise man kann hier auch lernen. Kurt Russell war schon ein Kinderstar. Hat 1957 wirklich seine ersten so Serien als Kind wirklich gespielt. Und da spielt er schon als Jugendlicher mit und spielt den Studenten Dexter Riley. Und die Story ist so eine typische Zauberformel-Geschichte. Also Dexter Riley ist auf einer Universität und hat einen großen studentischen Freundeskreis und am Anfang sieht man sie, wie sie so eine Professorenbesprechung mit dem Funkgerät abhören und da werden sie alle aufgelistet als besonders faule Studenten und so. Aber diese Studenten wünschen sich nichts sehnlicher, als den Fortschritt an die Uni zu bringen und wünschen sich einen Computer. Und da das Budget aber nicht reicht, wenden sie sich an eine private Firma, damit ihnen dieser einen Computer zur Verfügung stellt. Und was man dann aber nicht so weiß am Anfang, oder man als Zuschauer schon, aber was die Uni nicht weiß, sie wendet sich an so einen Firmenboss und dieser Firmenboss hat eine große Computeranlage, braucht sie aber noch, weil er berechnet Wettergebnisse für Pferderennen, was natürlich ein klassischer Anwendungsfall für Computer ist, Pferderennen, Wetten ausrechnen. Aber das finde ich ja schon schön, das ist so süß, doch schon die damalige Allmachtsfantasie des Computers. Und sie bekommen auf jeden Fall, also er ist mit seinem Wettenberechnen dann fertig und gibt das statt einer Spende, gibt er diesen Computer her. Dieser Computer brennt dann durch und Dexter Riley möchte ihn reparieren, steht aber leider im Wasser, als seine Steckereien steckt und auf einmal beginnen seltsame Dinge. Er wacht auf und ist super schlau. Und er macht den super schweren Test in unterster Zeit und 100% und dann schaut
sich im Wasser
elektrisiert. Dann gibt's eine sehr schöne Szene, wo sie in sein Auge reinschauen und dann sind sie drinnen nur so blinkende Lichter, so wie diese Computer damals waren. Allein die Technikdarstellung, ich mag glaube ich auch die 70er Jahre, also das ist ja noch 60er Jahre, aber so die Anfänge der Computerdarstellung, weil es so viele schöne Kippschalter gibt und Knöpfe, die leuchten und drücken, gibt's auch einen sehr schönen. Ja, genau. Das ist bei diesem Film auch so. Alles in allem.
Sehr.
Ja. Oh ja, ich habe gar nichts gegessen. alles in allem ein sehr trashiger Film, den sollte man sich in Runde anschauen. Und
ist das lustiger?
Ja, weil es atmet noch so in die 69er Jahre. Und er wird natürlich, Dexter Riley wird dann von diesem Firmenboss, wenn er dann ein Computer, also mit diesem Computergehirn wird er dann aufgenommen und muss für ihn dann Pferdewetten absolvieren und seine Kumpels holen ihn da raus und so. Und währenddessen sieht man eigentlich, also so für wirklich Sinnvolles wird er eigentlich gar nicht eingesetzt. Er wird dann von den Unis getestet, die Unis reißen sich um ihn und er muss dann in so komischen, wie man es kennt, ist auch so ein amerikanisches Ding, so Universitäts-Quiz-Shows muss er dann mitmachen und Fragen beantworten. Ja. Was ich verlinkt habe, ist auf jeden Fall ein sehr cheesiger Opening-Song, der Computer War Tennis Shoes, den kann man sich anschauen. Und leider ist es für mich ja noch nicht zu Ende und das werde ich wahrscheinlich auch nicht ersparen, weil anscheinend war dieser Film so erfolgreich, dass es zwei Sequels gegeben hat mit traumhaften deutschen Übersetzungen und die sich aber dann nur auf andere Gebiete anscheinend verfrachten. Es gibt nämlich noch einen zweiten Teil, der ist, glaube ich, in den 70er Jahren, 72 rausgekommen. Es kracht, es zischt, zu sehen ist nicht. Ja, das ist Wahnsinn. Ja, wird er anscheinend unsichtbar. Und dann gibt's noch den Retorten-Goliath. Das ist die zweite Fortsetzung. Wird er anscheinend, kriegt er Superkräfte. Das geht dann schon so in Richtung 6 Millionen Dollar Mann und 6 Millionen, 12 Millionen Dollar Frau. Das ist eine bekannte Serie. Ja, oder Robocop, naja, ist
egal. Robocop schon, ja?
Ja, vielleicht so ein bisschen mit meinem Retorten-Goliath. Und 1995 gab's sogar noch eine Fernsehumsetzung, Dexter Riley, total verkabelt und nichts begriffen. Das glaube ich aber, da spielt der Kurt Russell nicht mehr mit. Aber in den zwei nachfolgenden Sachen schon. Man kann sich auch mal empfehlen, mal so, wenn man eine freie Minute hat, so sich den Kurt Russell in diesen Filmen so als Bild zu öffnen und ein zweites Tab als in der Hateful Eight und dann immer so hin und her zu schalten. Wie aus diesem harmlosen amerikanischen Milchbuben dann der alte. Ja, schön.
Ja, cool.
Also selber entscheiden, ob man die Zeit investieren möchte. Man kann den Film, ist in voller Länge auf YouTube, ich weiß jetzt nicht, unter welcher Lizenz oder irgendwie, aber dort ist er zu finden.
Schön.
Ja.
Ah, dann nehme ich den Thema weg, sonst steuere ich es in Podcast Richtung Feminismusdebatte.
Okay, Anna ist doch nur am Verdauen. Ne? Ich hab
kannst du was zum Essen
beim Essen gesagt? Essen war wie immer lecker. Es ist ja völlig egal, was man hier bestellt. Es schmeckt immer traumhaft. Feminismusdebatte. Ich bin ja okay. Nur delegiert vom Renovieren. Also wenn du jetzt
deine Meinung... Ich fange ganz harmlos an.
Okay.
Stefan sagte, ich soll Eigenwerbung machen. Also ich habe halt sehr viele Kinder...
Schon lange gemacht.
Stefan hat einmal zu viel gesagt, ich soll Eigenwerbung machen. Und ich habe halt Kinder unterrichtet. Und da war es eine Gruppe, was nicht so oft ist, mit einem Mädchen dabei. Ja? Und das war witzigerweise in einem Raum mit einer Flipchart. Und ich habe RenPy unterrichtet. Das ist so ein Python-System, mit dem man Visual Store, also Visual Stories machen kann.
So dialogbasierte.
So dialogbasierte, wo du halt so Grafiken hast mit relativ wenig Animation, kannst auch nur statische Standbilder machen, okay. So vom Manga-Style kommt das.
Japanische Spielszene.
Ja, und dann kannst mit sehr wenigen Befehlen kannst du so Menüs machen und was soll's, wie soll es jetzt weitergehen. Und ich zeichne halt auf die Flipchart eine Prinzessin und einen Frosch und sage, ja, stellt euch vor, Prinzessin trifft Frosch und jetzt müsst ihr euch entscheiden. Das heißt, die Prinzessin, wie geht's jetzt weiter? Ne? Was machen die Kinder? Sie stürmen alle zur Flipchart und malen der Prinzessin diverse, wie soll man sagen, Mutationen. Also sie hat sehr wenig Haare gehabt und die Haare, die sie gehabt hat, bestanden daraus Spritzen und so und sie hat auch so einen Joint gehabt. Also sie war eine ziemliche, die Kinder haben sich da ausgetobt. Und auf jeden Fall, ein Bub ist auf die Idee gekommen, die Prinzessin hat auch ein bisschen einen Bart gehabt. Und das Mädchen kreischt dann, und ich weiß, wie sie heißt Prinzessin Frauenbart. Ja. Und okay, sie haben jetzt die Story, das ist die Prinzessin Frauenbart, die den Frosch trifft, ja. Und die Burschen haben dann gleich gesagt, ja, und sie kann ihn bekämpfen und dann diverse Metzelungsszenarien aufgetan. Und ich habe halt das versucht, so in einer Art Flussdiagramm dann zu gießen. Also das haben sie auch wirklich brav an einem Nachmittag programmiert. Sehr gut, also Rainbite, die eignet sich sehr gut dazu, implizit programmieren zu lernen, weil du nur sehr wenig Befehle brauchst, um trotzdem gut testen kannst. Aber das Hübsche war, und da wäre ich nie selber auf die Idee gekommen, das ist nett, wenn man mit Kindern arbeitet, sie haben dann gesagt, ja, weißt du, und wenn sie den Kampf verliert, ja, irgendwie sind sie draufgekommen, der Frosch bewirft die Prinzessin mit Messern, und zwar mit Rasiermessern. Und warum? Weil er sie rasieren will, weil sie einen Bart hat. Ne? Und jetzt ist das Ziel des Spielers, der die Prinzessin spielt, er muss den Damenbart von ihr bewahren, ja, und immer wenn sie einen Kampf gewinnt, ja, wachsen ihr zwei Siegesbarthärchen, und wenn sie verliert, ja, gegen den Frosch, das haben wir so wirklich mit Wahrscheinlichkeiten gemacht, dann verliert sie Barthaare, und das Spiel ist aus, wenn der Bart weg ist. Also, ja, das war's eigentlich.
Ja.
Ich kann am Donnerstag, also ist der Kurs aus.
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob dir klar ist, was Feminismus ist.
Nein, ich wollte jetzt nur hinweisen, ja, zu dem Thema Mädchen im Programmierkurs.
Ich find es jetzt gerade, ja, sehr lustig, wie die Kinder überhaupt, also deine Kurskinder offensichtlich überhaupt nicht auf irgendwelche Klischees eingestiegen sind.
Nein.
Das finde ich total nicht. Super. Find, ja, echt schön.
Ja.
Ja, tolles Spiel haben sie gemacht. Mhm. Ja, und was genau ist, und du hattest jetzt ein Mädchen drin und du
ein Mädchen,
hättest,
ja,
gerne mehr Mädchen in deinem Kurs.
Ja, das wollte ich eigentlich letzte Woche erzählen. Also ich habe bei den Woman Techmakers Konferenz einen Vortrag gehalten, einen sehr kurzen, Why Girls Don't Code in My Classroom, und angesichts einer starren Gesichter versuche ich das kurz zu machen. Die Kernaussage war die, ich unterrichte jetzt schon seit fast 10 Jahren, also mit meiner Firma. Und ich merke natürlich, ich habe sehr wenig Mädchen. Wenn ich Mädchen habe, sind sie fast immer nur in Ferienkursen und nie in so laufenden Kursen während der Schulzeit. Und ich habe aber relativ oft Mädchen bei Probestunden, also relativ öfter halt. Und da bei Probestunden entscheidet sich dann halt, ob die nachher in den Kurs kommen oder nicht. Und das habe ich dann auch in dem Vortrag erzählt, was mir halt auffällt. Also ich sehe keine Unterschiede von der Adaption oder der Fähigkeit, Programmieren zu lernen. Eher sogar aus der Sicht eines Lehrers jetzt, finde ich, ist es einfacher, Mädchen zu unterrichten, weil sie im Gegensatz zu Burschen auch eher tun, was du sagst als Lehrer. Also du hast eher, kannst sie in die Richtung steuern, die du eigentlich vorhast. Ja? Und weil sie einfach, ja, grob gesagt, eher brav sind. Also wenn du was sagst, bemühen sie sich eher, das auch zu machen und nicht irgendwas komplett anderes zu machen, weil das gerade lustig ist. Also. Und es kann nicht an der Fähigkeit liegen, ja, zu programmieren. Da haben sie eher einen Vorteil. Das würde ich jetzt sagen aus meiner Erfahrung. Und was ich aber bemerke, was schon ein Unterschied ist zwischen Burschen und Mädchen, wobei es natürlich die Vorauswahl ist von den Burschen und Mädchen, die überhaupt zu mir in einer Probestunde kommen, ist, dass ich setze mich bei der Probestunde halt hin mit dem Kind und sage, ja, schau, das ist Python oder so oder Scratch, dann machen wir das und das und probieren wir halt dann in einer Stunde oder in einer Dreiviertelstunde ein sehr kleines Spiel zu machen, wo da Schleife drin ist und eine Variable vielleicht und so, dass man halt sieht, dass sich was bewegt und damit ich sehen, abschätzen kann, wie tut sich das Kind. Ne? Und da fällt mir halt auf, dass der Unterschied ist, den ich sehe bei Mädchen und Burschen, wenn ich einem Burschen jetzt was zeige, sagen wir bei Scratch, nur wie es der Raumschiff hin und her bewegst und dass es dann nach oben schießen kann. Oder so eine Art Super Mario, der so hupft. Ja, der so hüpfen kann, ja. Dass ich dann eine Zeit lang nichts tun brauche, weil sie total irgendeinen Blödsinn ausprobieren. Beim Hüpfen probieren sie es aus, was ist, wenn du die Schwerkraft auf 1 Million schaltest. Ja. Dann oder wenn irgendwas hin und her fliegt, ne, mit einem DX, also mit einem Delta X pro Sekunde von einem Pixel, dann schalten sie das sofort auf eine Zahl mit 70 Nullen und freuen sich, dass das wie deppert hin und her wischt und du eigentlich überhaupt nichts mehr siehst. Das ist halt so, das weiß ich schon, da lehne ich mich zurück und sage, naja, also ja, du siehst, das geht war jetzt halt zu schnell, vielleicht nimmst du jetzt einen Wert, der vernünftiger ist. Und bei Mädchen ist das eher selten, dieses Experimentieren, sondern, und das erlebe ich fast exklusiv bei Mädchen, das ist, sie machen die Aufgabe, die ich ihnen stelle oder das, was ich ihnen zeigen wollte, machen das, das bewegt sich jetzt super am Bildschirm und ruft herum oder fliegt und dann schauen sie sich das 2 Sekunden an und dann schauen sie mich an und dann sagen sie, was soll ich jetzt tun? Und das ist genau dieses, was soll ich jetzt tun oder was muss ich jetzt tun, ist das, was ich bei Burschen sehr selten habe. Ich habe es genau einmal erlebt und das war ein Bursch, wo ich das Gefühl gehabt habe, der wurde sehr autoritär erzogen. Also der war, also kam aus einem sehr strengen Elternhaus. Und ja, und bei dem Woman in Tech Talk ging es auch darum, um die Frage, das hat die Keynote-Speakerin aufgebracht, warum gibt es so wenig weibliche also Unternehmensgründerinnen, warum gibt es so wenig weibliche Frauen in der Risikokapitalbranche? Und das war halt, das habe ich halt versucht zu sagen, ich kann keine Aussagen machen, jetzt wer super Programmierer wird, aber ich kann sagen, dass mit der Geisteshaltung oder mit der sozialen Haltung, dass du einen Lehrer anschaust oder eine Autoritätsperson und sagst, was muss ich jetzt machen oder was soll ich jetzt machen, wirst du wahrscheinlich nicht eine Firma gründen. Da brauchst du ein bisschen mehr Energie und sozusagen mehr antiautoritäres Drive dazu. Ne? Und das war meine Aussage, ich wollte das eigentlich zur Diskussion stellen.
Seit du am Reden bist, bin ich schon am Nicken irgendwie.
Ja, so. Okay, ja. Bitte ja, dann unterbrechts, wenn es zu fad wird. Ui, alles schon.
Also das weiß ich jetzt nicht, das lasse ich mal ein bisschen offen, ob du wirklich keine Firma damit gründest, mit dieser abwartenden Haltung. Das kann ich jetzt so
nicht. Kann ja sein, dass du die hast und später kriegst dann raus.
Was ich jetzt weiß, ich habe jetzt da keine aktuellen Statistiken gelesen, aber was ich weiß von meiner Diplomarbeit her noch, ist so. Erziehung beginnt ja schon extrem früh und Erziehung beginnt meistens nicht bewusst, sondern durch Verhaltensweisen, die einem als selbstverständlich erscheinen. Und es ist in der Tat so, dass Mädchen schon ab unter einem Jahr zu Passivität erzogen werden, während die Jungs schon, da sind sie noch kein Jahr alt, zu Aktivität angeregt werden. Und das wird irgendwann auch bewusst verstärkt. Mhm. Und was man nicht unterschätzen darf, ist, Kinder lernen extrem gut am Modell. Und am Modell heißt, sie schauen sich ihre Umwelt an. Mädels kriegen mehr Rückmeldung, wenn sie passiv sind, wenn sie ihre Aufgabe exakt so erledigen, wie sie sollen und dann abwarten, wie die nächste Aufgabe kommt. Das ist einfach positive Rückmeldung. Ja. Die Jungs kriegen eine positive Rückmeldung, wenn sie, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, über die Stränge schlagen. Das heißt, die Grenzen austesten. Das ist bei Mädels extrem negativ, bei Jungs wird es aber negativ bewertet, wenn die passiv sind. Also das ist jetzt nicht, also wenn du plötzlich eine Schulklasse hättest und da wären Jungs drin und die würden immer ihre Aufgabe machen und dann warten, dann wird sie der Lehrer wahrscheinlich früher oder später, nicht jeder, Stefan, aber meisten Lehrer, wird sie wahrscheinlich einfach mehr genervt, weil die Buben so passiv sind. Aber wenn es jetzt eine Mädelsklasse wäre, wäre wahrscheinlich glücklich, dass die Mädels so brav sind. So. Und das ist natürlich was von ganz, ganz, ganz früh schon prägt und was irgendwann auch dann den Lebenslauf in einer gewissen Weise beeinflusst.
Also was du sagst, sind das sozusagen die Normen in unserer Gesellschaft, die gelebt werden einfach, und die sich dadurch die Kinder abschauen?
Ich habe jetzt natürlich das extrem ausgemalt. Ja. Ich hatte es ganz vor 2 oder 3 Tagen habe ich einen Artikel gelesen und da ging es auch um Berufswahl und um den Gender Pay Gap. Ich weiß nicht, ob jetzt da noch weiter... Gender Pay Gap. Genau, also ja, es gibt immer, es wird immer so ein, also Frauen verdienen im Schnitt weniger und es gibt irgendwie so einen Punkt im Jahr, wo man sagt, wenn man über das Jahreseinkommen rechnet, dann ist ab irgendwann im März quasi wird die Arbeit von einer Frau bezahlt, würde sie gleichwertig mit der, ja. Von einem Mann bezahlt werden. Und da ist es aber wieder so, dass ich jetzt hier einen Artikel von jemandem gelesen habe und die ist, ich weiß nicht, wie alt die ist, aber die ist mit Sicherheit 15 Jahre jünger als ich, wenn nicht noch mehr. Und die sagt, naja, es ist eigentlich, sie empfindet es nicht mehr so und sie hat sich freiwillig für einen schlechter bezahlten Beruf entschieden, weil sie hat damit mehr Freiheiten und sie findet, sie sieht es einfach nicht mehr so. Also das ist natürlich nicht allgemein so. Das ist je Generation unterschiedlich, das ist je Land unterschiedlich, das hat auch viel mit der Schulbildung zu tun, mit dem Schulsystem. Aber die Tendenz ist definitiv, die ist ganz klar da. Und gerade so Sachen wie, die du jetzt schilderst, so spielerisches Programmieren lernen oder so, wo es ja darum geht, die Grenzen auszutesten und auszuprobieren und selber zu machen. Da kann ich mir schon gut vorstellen, dass die Mädels gar nicht mehr, also dass denen, dass die in einem Stadium sind, wo ihnen schon gar nicht mehr bewusst ist, dass sie das eigentlich machen könnten.
Ja, ja.
Und also die Jungs, für die ist es ganz selbstverständlich.
Ja, ja.
Hast du Strategien entwickelt, die man so Mädels vielleicht auch motivieren kann dazu? Oder hättest du Ideen, wie man sie da vielleicht rausholen könnte?
Nicht wirklich. Also Dennis ist jetzt gekommen. Also Dennis. Ich habe einfach zu wenig Mädels. Also die Wahrscheinlichkeit, dass eins da ist, ist zu klein. Wenn welche da sind, die sich dafür interessieren, geht es meistens eh gut. Ne? Aber ich habe jetzt keine aktive Strategie, wenn ich sowas sehe. Mich schaut jemand an, was soll ich jetzt tun? Meistens sage ich dann, naja, was müsst du tun? Oder da ist dein Computer. Also ich versuche es ein bisschen halt zu motivieren, selber was zu tun. Aber wenn es rauskommt, kann ich auch nichts machen.
Das ist das, was ich gesagt habe, was denen dann wahrscheinlich schon gar nicht mehr bewusst ist, dass sie eigentlich irgendwo noch lange nicht, also das geht ja auch um Grenzen austesten, dass sie noch längst nicht an ihren Grenzen sind, das ist ihnen nicht mehr bewusst. Also was ich habe eine Zeit lang, haben wir es vorher gehabt, Stefan, ich habe eine Zeit lang Mathe-Nachhilfe gegeben und das ist auch so eine Geschichte, wo Mädels dann einmal gerne mal sagen, oh, ich kann's nicht. Wenn die dann so da sitzen und so gucken, so ist meine Erfahrung, hilft es manchmal, ihnen Aufgaben zu stellen, wo sie an ihre Grenzen müssen. Mhm. Also zu sagen, jetzt versuch mal irgendein Extrem zu machen. Also das, was quasi Jungs von selber machen, das den Mädels quasi direkt als Aufgabe zu stellen. Und dann ist nicht immer, aber manchmal dieses Aha-Erlebnis, dieses ach, das ist ja total lustig, wenn ich da über die Stränge schlage. Also das, aber
so funktioniert das sozusagen zum Risiko.
Nicht immer. Also, keine Ahnung, das ist ganz lustig, dass mit Grundschulern irgendwie mit dem Rechnen zum Beispiel, dass sie plötzlich in ganz großen Zahlen rechnen oder so. Machen die Jungs irgendwie ganz viele Nuller hinten dran in die Zahl. Mädels nicht so. Und dann kannst du ja mal sagen, du mach halt mal eine Zahl, eine ganz große Zahl, mit ganz vielen Nullen hinten dran, dann schauen wir mal, wie groß du die Zahl schaffst, aufzuschreiben und so. Und dann, manche finden einen Spaß dran, manche nicht, aber das ist jetzt das Einzige, was mir bis jetzt so eingefallen ist. Weil es ist natürlich, du hast eine komplette Gesellschaftsstruktur, die ja auch in sich funktioniert, wo sie sich anpassen möchten. Es ist ja auch ganz verständlich, dass sie sich anpassen möchten und da kannst du jetzt als einzelnen Unterricht auch nicht viel machen, außer mal einen Impuls geben und da manche an der Platz hängen und manche nicht. Ist so meine Erfahrung.
Stefan, du hast mehrere Jahre unterrichtet im staatlichen Schulsystem. Kannst du was dazu sagen?
Ich habe keinen Unterschied bemerkt in der Begabung. Ich habe
nur Physik und
Physik, Mathematik und Informatik unterrichtet. Und physikalische Übungen und diversen anderen Krams, also so Nachmittagsbetreuung und so auch. Es war tendenziell sicher zu beobachten, wie du gesagt hast, dass die Mädchen die braveren sind, wobei auch nicht immer, also ich habe auch Klassen gehabt, bei denen das sich fast umgedreht hatte. Also es hängt natürlich auch vom Typus ab, der Person jeweils. Ich habe da generell nicht so die großen Unterschiede gemerkt, wobei sie mich auch nicht interessiert haben in dem Sinn. Also ich habe sie nicht negativ bemerkt und ich wollte sie nicht in keiner Weise irgendwie unterstützen oder fördern, die Unterschiede. Und daher habe ich sie in gewissem Sinn ignoriert, im Sinne von nicht bewusst wahrgenommen auch. Im Nachhinein beobachtet, eher dann, wo ich es dann wirklich mehr beobachtet habe, ist, wenn man angeschaut habe auf der Uni, wie sich da verhalten haben die Leute. Und dann auch später an Fachhochschule unterrichtet und auch dort gesehen das Verhalten, wie ihr es vorher beschrieben habt, mit eher, dass die Frauen weniger experimentierbereit waren in den Übungen und auch, ich hatte auch das Gefühl, dass sie weniger interessiert einfach sind daran. Aber da ist halt dann die Sozialisierung schon so weit abgeschlossen, dass sich halt sozusagen nicht mehr viel tut. Wobei es generell ein bisschen schade finde, wie wenig Leute sich überhaupt interessieren, irgendwas
zu irgendwas
für irgendwas zu interessieren. Also jetzt im Sinne von was Neues anfangen, was lernen, was nachzudenken über die Ist-Situation, ob die so sein muss, wie sie gerade ist.
Das erinnert mich an das Buch, was ich gerade höre. Ja, ich höre Bücher und so weiter. das hat jetzt mal noch nichts mit dem Buch zu tun, aber also, was ich sehr viel gehört habe, auch was das Thema Startups und so weiter ist, dass generell Männer etwas risikobereiter sind, aber das kann eben auch schon sein durch Erziehung und so weiter, und dass Risikobereitschaft sehr viel mit so Unternehmensgründung und so weiter zu tun hat. Und wahrscheinlich auch mit dem aus dem Ruderschlag und so weiter. Aber ich habe auch was gehört von generell, wie sich die Leute entwickeln und so weiter. Also offenbar, es gibt Personen, die sind eher extern motiviert, also zum Beispiel finanziell und so weiter, und Personen, die sind intrinsisch motiviert. Und da habe ich jetzt das Buch, was ich eben höre, im Moment, ich weiß nicht, wie das, es heißt Smarter, Better, Faster oder so. Also geht es eigentlich darum, da wird erklärt, alle möglichen Techniken oder aktuelle Studien über zu bestimmten Themengebieten. Eines davon war eben Motivation. Und da ist darum gegangen, dass das offenbar für viele Bereiche intrinsische Motivation sehr wichtig ist. Und offenbar, da gab es offenbar eine Studie zu einem von Kindern, also wirklich sehr jungen Kindern, also Schule, also Primärschule, Vorschule und so weiter, und zum anderen von Leuten im Altersheim, also die was dann Ende ihres Lebens sozusagen angekommen sind, mehr oder weniger. Und da gibt es dann Studien, dass sich die Leute die Motivation besser erhalten, die eher aus dem Ruder schlagen, also die nicht nur das machen, was ihnen vorgeschrieben wird und so weiter, sondern also durchaus auch, genau, und offenbar ist man draufgekommen, dass die Entscheidung, also sich entscheiden für etwas, wenn man zwei Möglichkeiten hat und ich sage, ich kann mich jetzt entscheiden und so weiter, die löst offenbar im Gehirn irgendeinen Mechanismus aus, der sich diese Selbstmotivation aktiviert und so weiter. Und dann gebe ich Kinder, die schon im frühen Alter diese von den Lehrern zum Beispiel schon so so gesagt worden, du hast das ist die Möglichkeit, dich zu entscheiden, oder was auch sehr viel Möglichkeit, offenbar oftmals auch ein großer Punkt war, ist, zum Beispiel wurde verglichen, ob Intelligentere, also wurde die besser bei Intelligenz jetzt abgeschnitten haben, die sich besser entwickelt haben. Das hat wenig damit zu tun gehabt, sondern eher damit, wie es ihnen von außen gesagt worden ist, wenn sie eine Prüfung geschafft haben, ob sie das durch eigene Arbeit geschafft haben, also ja, du hast gut gelernt oder so irgendwas, ja, oder du bist intelligent, und wenn die Leute gemerkt haben, Fleisch, ich muss nichts dafür tun, haben sie irgendwie die Motivation schon nicht da gehabt. Also da ist es halt sehr viel damit zu tun gehabt. Und das ist besonders lustig, was ich gefunden habe, die Studie von einem Altersheim war, dass oftmals Leute sehr, also da gibt es diese zwei Arten von Personen. Die einen degenerieren relativ schnell, wenn sie in Altersheim kommen, und da merkt man auch, ja, sie gehen eigentlich nur noch aufs Ende zu und warten eigentlich nur noch, dass sie mehr oder weniger sterben. Und da gibt es andere, die gehen voll auf, wenn sie im Altersheim kommen. Also da gibt es diese zwei Gruppen, und es drauf kommen, dass die Leute, die was dort eher aufgehen und so weiter, sich nicht an die Regeln halten. Das sind dann die Leute, die was die Möbel verschieben und das Essen tauschen und so weiter. Ja, offenbar macht diese sich widersetzen oder halt nicht ganz den Regeln folgen, macht sehr viel von Motivation aus. Also das war ein sehr interessantes Ding, was ich kann. Ja.
Oh. Ich wollte eigentlich gerade nur nochmal fragen, wie das heißt. Das interessiert mich.
Das ist ich höre es als Audiobook, das heißt Smarter, Better, Faster.
Du kannst es mir auch nachher sagen, dann schreibe ich das nachher.
Genau, ich schreibe schon. Genau. Smarter, Better, Faster, The Secrets of Being Productive in Life and Business. Okay.
Okay. Aber das klingt ganz interessant.
Sehr, sehr viele spannende Themen, gerade wenn man sich sowas, also es ist wenn nicht von wann das Buch ist, aber es hat sehr aktuelle Studien drinnen, und eines davon war eben das. Ja. Und das passt ja irgendwie zu dem Thema wieder ein bisschen dazu.
Ich möchte dem Thema noch ein bisschen Spin geben.
Was? Noch mehr? Das war immer, wenn du ankündigst, ich meine, das war ja wirklich, ja.
Ich war noch sehr nervös.
Blau, ja. Okay. Bei dir kannst du dann aber, wenn du nicht ankündigst,
dann stehe ich das dann noch.
Okay. Ja, und es, zu dem Thema gibt es jede Menge meistens englischsprachige Blogartikel, üblicherweise von Frauen, Frauen in STEM, Frauen Tech, how we teach our girls to code, und mit allen möglichen Theorien und Argumenten. Und was mich eigentlich mehr fasziniert ist, warum ist das so? Also warum sind Frauen weniger risikobereit? Was ist der Hintergrund? Warum
ist das so? Du kriegst keine positive Rückmeldung.
Ja, aber warum haben wir eine Gesellschaft, wo das so ist?
Das hat nichts mit der Gesellschaft zu tun.
Oder warum ist das evolutionär? Ist das in den Genen? Ist das religiös? Ne? Also das ist das, was mich fasziniert.
Und aber das ist ja genau eine große Reibfläche, oder?
Ja, klar.
Es gibt doch in den, es gibt eine Podcast-Folge mit der Katrin Rönnecke, Tim Pritlove und Katrin Rönnecke. Die hat ja da, die hat ja für zu allem irgendwelche Statistiken und geschichtlichen Hintergründe auf Lager. Und die hat, und da, das weiß ich aber auch nicht mehr weiter im Detail, weil sie das nicht weiter ausgeführt hat, die hat gesagt, das kam im, ich meine, 17. Jahrhundert erst. Davor war das gar nicht so, dass Frauen und Männer so im Arbeits- und Berufsleben unterschiedlich
durch die Spezialisierung in der Arbeit,
oder? Diese Spezialisierung, und die hat wohl irgendwas mit weiß jetzt nicht, Katholizismus oder Christentum insgesamt zu tun.
Also eher was genau die Gesellschaft macht.
Ist, also sozusagen. Das ist, das aber war...
Rollenverteilung hat es immer gegeben.
War, ja, aber nicht diese... Diese Unterschiede im Beruf, in der Wertigkeit. Also da hat sie gesagt, da gab es irgendwo einen Bruch, aber ich weiß es nicht genau. Ich kann mich nur noch daran erinnern, dass ich mir dachte, ach, ist ja interessant. Aber was jetzt passiert ist, und dass es irgendwas mit Glauben, Christentum
ich zitiere, so zu tun hatte. Ich zitiere keine super Artikel und keine super Bücher, ich werfe nur meine eigene wüste Theorie in den Raum. Im Prinzip ist das alles nur ein riesiges neuronales Netz, das sich in einen Zustand begibt, der sich kontinuierlich selbst verstärkt. Also warum entwickelt sich das weiter? Weil sich sozusagen bewährt hat in dem Sinn, dass es sich verstärkt hat und funktioniert hat und nicht ausgelöscht worden ist, dieses System, und damit wird es wieder an die nächste Generation weitergegeben.
Aber bewährt hat sich ja nur in einer Sache, und zwar, dass das im Moment funktioniert, nur dieses Bewähren auf Dauer, nicht, das ist halt die Frage, ob das...
Nicht bewähren ist, im Sinne von... moralisch gut oder qualitativ oder möglichst, sondern einfach nur die Verstärkung hat funktioniert.
Das meine ich schon.
Also
das
erfolgreich im sich selbst erhalten des Systems.
Aber das, naja, sich selbst erhalten ist ja was anderes als verstärken. Ne? Also ich denke, wenn du bringst immer Argumente, die ich über mich ins Schwimmen bringen.
Ich stimme ihm zu.
Danke.
Ganz aufmerksam. Das ist wirklich Evolution.
Das ist Evolution, ja. Ich bin dadurch auch ein bisschen enttäuscht geworden in letzter Zeit, was Intelligenz ist, weil vielleicht ist das auch nur Evolution und auch nur Selbstverständlichkeit.
Es hat sie ja in dem Sinne ja nur bewährt, weil es irgendwann losgegangen ist und sich bis jetzt noch nicht an irgendwelche Grenzen gekommen ist. Aber das kommt ja unter Umständen irgendwann. Ja. Weiß man's?
Kann eh sein, dann gibt's in eine andere Richtung. Und die Generation wundert sich dann, warum es in die andere Richtung gekippt ist. Und philosophiert dann darüber.
Aber das mit dieser evolutionäre Hintergrund, da weiß ich eben noch, dass die Katrin Rönnecke eben gemeint hat, das ist überhaupt nicht so, das wird zwar immer behauptet, aber das ist erst vor wenigen hundert Jahren so entstanden. Und da kann ich aber jetzt nicht weiter argumentieren, außer dass die das halt gesagt hat. Und die ist eine, die viele Statistiken liest, also vielleicht ist sie gar nicht so ungebildet in der Sache.
Was wir so gelesen haben an lateinischer Literatur, das war genauso eine patriarchalische Gesellschaft, und hin und wieder gab es dann Formulierungen so, ja, und die Frauen sind auch so viel wert, genauso viel, und so, da habe ich dann irgendwie schon wieder
rausgerufen, nicht verlassen.
Das war nicht anders.
Ich habe so das Gefühl. Ja, ich glaube, dazu müssen wir wirklich diesen Podcast im Genauen hören.
Jetzt redet sie
gerade aneinander vorbei.
Glaube ich. Ja? Wir reden jetzt aneinander vorbei. Ja. Ich rede nämlich von der Gleichberechtigung von Frauen in der Arbeitswelt und nicht von der Ungleichbehandlung insgesamt. Also Geschlechter, dass Geschlechter zugeschrieben werden, das gibt es schon lange. Es mag auch evolutionär bedingt sein, vielleicht auch nicht, das weiß ich nicht, aber dass Frauen in der Arbeitswelt so unterschiedlich behandelt werden, das scheint noch nicht so lange zu gehen.
Dass sie in der Arbeitswelt jetzt unterschiedlich entlohnt werden?
Ja, oder überhaupt unterschiedliche Rollen spielen oder unterschiedlich, so Geschichten, wie der Horst
beschrieben hat. Dazu gibt es ja auch schon, da gibt es ja diese Theorien, zum Beispiel Computerwelt. Die ersten Programmierer waren ja Frauen, das weiß man ja. Und dass erst die Männer dann übernommen haben, wie sie festgestellt haben, dass man gut verdienen kann damit. Also dass das wirklich gezielt übernommen wurde.
Das war alles zu einfach.
Aber ja.
Ja, ist mit Sicherheit ja auch noch, aber das ist halt ein Aspekt von
Das, das ist ja das Problem an der Sache. Das ist von der einen Seite zu einfach formuliert und von der anderen Seite. Und noch dazu stecken wir mittel drin. Ich meine, wann ist Wahlrecht und Verfahren gekommen? Diese Entwicklung ist alles sehr, also jetzt nur zu gemeinen, diese Entwicklung ist jetzt noch ein zu kurzer Zeitraum und wir stecken mittendrin und der Diskurs ist gerade jetzt auch wieder sehr heiß. Also da sind viele Komponenten und da kannst du dich an vielen Fronten aufreiben und du wirst, hast halt nie diesen einen Spruch, daran liegt es. Das ist, und daran, das macht es natürlich zur Diskussion sehr dankbar, aber auch natürlich so jetzt im Internetsraum auch teilweise sehr zu einem gefährlichen Abgrund natürlich danach.
War bewährt oder nicht, ich finde es durchaus manchmal, dass ich im Berufsleben oder Arbeitswelt oder wo auch immer benachteiligt werde. Und egal wie bewährt dieses System ist, ist es immer noch mal kurz recht, dann zu sagen, okay, mir passt es aber gerade so nicht.
Ja, ja, absolut. Aber ich bin nur auf das eingegangen, dass er gefragt hat, warum ist es so?
Also warum?
Und da meine ich, es hat sich bewährt.
Das
also sich verstärkt.
Die Menschheit ist noch nicht ausgestorben mit dem Verhalten. Ne?
Ja, ich glaube, dass man dann nicht in so das, kleinen Zeitabschnitten...
Das ist schon mehr stärker als das Gegenteil.
Ja, das ist ja das, was du gesagt hast, ich schon wieder so ein bisschen das, gut-böse und ich schließe mich dem Dennis an mit dem nur evolutionär bewährt.
Da wage ich zu behaupten, dass wir über die Entwicklung von Rollenverhalten einen viel zu kleinen Zeitraum im Blick haben, um beurteilen zu können, ob das evolutionär ist oder nicht.
Ich würde sagen, dass schon ja, eine Generation fast ausreicht.
Eine Generation, an einer Generation, da kannst du keine Evolution erkennen. Nope.
Ja. Ich sehe da schon ganz gewaltige Unterschiede in den letzten Jahrzehnten. Ich habe nämlich heute mit meiner Freundin über ein ähnliches Thema immer diskutiert. Und da ist uns aufgefallen, mir ist eine Sache aufgefallen, dass jetzt Frauen in die Arbeitswelt strömen, hat evolutionär nur Nachteile derzeit für uns. Aber komischerweise wird das als stärker betrachtet.
Was hat denn das für ein Evolutionär? Das möchte ich jetzt mal wissen, was das für einen evolutionären Nachteil hat.
Ja, und zwar folgendes. Seit die Frauen in die Arbeitswelt reinströmen, sind Männer und Frauen gleichermaßen gezwungen, arbeiten zu gehen. Vorher...
Was für ein schreckliches Drama.
Weil die Frau zu Hause hat mehr Kinder.
Genau.
Deine genetische Fitness war höher.
Nein, das nicht, aber es gab gar keinen Zwang, dass die Frauen arbeiten gehen müssen. Okay.
Lass mich zwei andere Argumente einwerfen. Das eine ist, das Lohnniveau geht dadurch runter. Mhm. Und das andere ist, du musst mehr Arbeit schaffen.
Ja, nur das Argument, was der Dennis bringt, ist ja kein Argument, weil es stimmt einfach nicht. Okay. Weil es ist ja einfach nicht so, weil die Generation vor mir, bei der war das vielleicht so, aber zwei Generationen vor mir war das schon nicht so, dass die Frauen weniger gearbeitet haben. Also die ganzen, also meine Großelterngeneration, da haben die Frauen, also die in meiner Familie war es ganz selbstverständlich, dass die alle gearbeitet haben.
Ja, das gab es immer schon.
Also ein Phänomen der bürgerlichen Idealfamilie sozusagen, dass die Frau vor nicht arbeitet.
Das, weil es ist jetzt einfach, ich würde jetzt mal sagen, das ist keine so eine Entwicklung, sondern es ist halt gerade im Moment so.
Und Arbeit gegen Bezahlung im Sinne eines Angestelltenverhältnisses oder nur Arbeit im Sinne, nicht nur jetzt, oder Arbeit im Sinne beschäftigt etwas wieder aufzubauen. Weil es gibt ja unheimlich viel Arbeit, die da gemacht worden ist, wo nichts entlohnt worden ist.
Nee, Arbeit im Sinne von, das reicht nicht, was das Geld, was die Männer heimbringen, die Frau selbstverständlich arbeitet, die Frau. Oder es reicht einfach nicht, wenn ein Erwachsener in der Familie arbeitet, sondern es müssen zwei arbeiten. Oder es ist so viel Arbeit zu tun von der Richtung der Familie, die aus der Landwirtschaft kommt. Es ist so viel Arbeit, dass es überhaupt nicht zur Frage, zur Debatte steht, ob da jemand mal nicht arbeitet, weil einfach
das jeder mitarbeitet.
Naja, Landwirtschaft ist jetzt kein Spezialfall.
Ja, vor zwei Generationen auch nicht gewesen. Ja.
Nee, also tatsächlich nicht gewesen.
Aber also gerade habt ihr alle miteinander bewiesen, dass es schon Evolution gegeben hat in den Generationen, weil eben diese Entwicklung von der Landwirtschaft weg in die...
Aber Evolution...
Nicht im Sinne von...
Sind wir uns darüber einig, was wir mit Evolution meinen? Das ist
ja die andere Frage. Und das ist auch ein ganz großes neuronales, also wir Menschen,
ich glaube, dieses Argument verstärkt sich selbst.
Und jetzt kommen wir zum
üblen Sexaufstärkendes System funktioniert auch auf das Argument, ja.
Für mich hätte ich noch einen üblen Schlussgedanken. die Chimäre vom freien Willen, was wir uns da aussuchen, was wir tun. Wer kann denn jetzt gegen seinen eigenen Willen was tun, weil man tut ja das, was man tun will. Und damit tun wir auch nur dieses eigene neuronale Netz selbst verstärken.
Ja.
Das ist also unfreiwillig hier.
Ich fühle das
vielleicht.
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 Ja, das ist nicht so optimistisch alles, aber.
Vielleicht kann man ja mal davon ausgehen, dass wir jetzt zwei Extreme gerade diskutiert haben und vielleicht ist es ja alles gar nicht so extrem. Der Horst grinst sich
ein. Ich wünschte,
ich habe
eine sinnlose Debatte.
Das trifft jetzt schon sehr philosophisch ab. Ich habe letztens einen Podcast gehört über, was haben Sie da besprochen, Sir Karl Popper, die offene Gesellschaft und ihre Feinde. Und wo es ja dann auch geht, wie sich Gesellschaften entwickeln und dass es immer These, Antithese, Synthese und wie das Ganze ist und so. Schwierig.
Also, wie gesagt, ich glaube, dass Evolution, also zumindest so wie ich das, also so wie ich den Begriff verwende, den biologischen Sinne einfach wesentlich längere Zeiträume brauchen, dass wir das gar nicht sehen können im Moment.
Das ist du es redest genau. Jetzt von Anpassung der biologischen Hardware? Also, ja. Okay. Ja.
Der biologischen Hardware. Veränderung von Körper, Gehirn, was auch immer.
Das heißt, dass in Zukunft wird es quasi nur noch ein Geschlecht geben, aber es wird da eine Unterteilung geben, wer jetzt den Samen spendet und wer das Kind austrägt.
Das Ding ist, also warum ich auf den Sir Karl Popper zu sprechen komme, sind ja auch eine Theorie rausgebracht. Nämlich, das, was mich immer auch stört bei solchen Diskussionen, bei politischen Diskussionen und mit Diskussionen, wo Geschichte und damit auch so, es ist ja evolutionär und es entwickelt sich so. Was immer das Problem ist, dass man sich zu viel Gesetzmäßigkeiten versucht abzulehnen aus der Geschichte. Das, was wir haben, ist ja auch eine Narration, die wir so angenommen haben, die uns von Schulen vermittelt worden ist, beziehungsweise kann man das auch nicht so verallgemeinern, so passiert ist es halt nicht irgendwie. Und die Gesetzmäßigkeiten, das ist halt so die Theorie nach Sir Karl Popper, Soziopath war es, da haben sie es nämlich so gebracht, ist halt so, dass die Menschen halt immer vor neuen Problemen stehen und man nie abschätzen kann, wie sie diese lösen werden. Und so auch hier nicht. Ich meine, dass wir darüber reden, ist ja schon mal gar nicht schlecht, mit uns nicht irgendwie mit einem Hackebeil ins Kreuz hauen. Aber es ist nur immer Vorsicht anzubringen, wenn man eben so Sachen wie selbstverstärkendes System und evolutionär und die Entwicklung hat gezeigt und die Geschichte hat uns gelehrt, ins Feld führt. Da würde ich ganz vorsichtig sein.
Super, damit komme ich wieder zu meinem Artikel zurück. Ha. Bitte lies ihn auch, weil in zwei Generationen ist das erledigt.
Dann ist alles.
Weil dann hat sich das künstliche neuronale Netz soweit selbst optimiert, dass unsere neuronalen Netze irrelevant sind.
Dann haben wir aber endlich ein neues
dann Problem. Wiederum sind ja die künstlichen neuronalen Netze wieder die menschlichen Netze, weil sie sind ja von Menschen geschaffen. Und der Mensch kann ja nichts anderes schaffen als sich selbst.
Mhm. Im 19. Jahrhundert hat ein Philosoph
die Frage auf, dass wir langsam hinauslaufen, oder?
Nein, ich hätte gerne, dass es eins ist. Aber ich glaube nicht, dass das stimmt, dass wir nur das schaffen können, was wir selber sind, so ungefähr, sondern dass wir genug Freiheit mitgibt, dass es sich ausreichend optimieren kann und uns überholen kann. Siehe, Go.
Das ist aber dann vielleicht Evolution.
Absolut, das ist Evolution, aber furchtbar.
Gut.
Und es könnte sein, dass es stärker ist als
ein Radler, bitte noch.
Ja. Im 19. Jahrhundert hat ein Philosoph die Frage aufgestellt, ist nicht eine künstliche Intelligenz nicht auch eine natürliche Intelligenz?
Ja, ja.
Und ich habe sehr viel drüber nachgedacht. Und nachdem jetzt Go entwickelt worden ist, ja, es ist von menschenhaft erschaffen. Es ist eigentlich, wenn man es genau nimmt, eine künstliche Intelligenz, die aber auf natürliche Weise entstanden ist, nämlich durch uns.
Du redest von dem Computerprogramm, das Go, den menschlichen Go-Champion besiegt hat.
Ja, nein, aber nicht nur das.
Sowohl das Brettspiel Go wurde von Menschen erschaffen, als auch die AI, den Menschenspieler geschaffen.
Oh, das ist auch nochmal eine interessante Frage.
Nein, nur um klar zu
werden. Ja, genau. Ich rede von dem
Walle manche Strecke, das zum Zwecke lassen. Zauberlehrling, ob er uns nicht überholt, der Geist, den wir da riefen.
Ja, er wird uns überholen. Die Frage ist nur, ob wir es überleben.
Das ist, genau, das ist die zentrale Frage.
Braucht man einen super Trick.
Ich wollte eigentlich meine evolutionären Theorien noch einwerfen, warum Mädchen weniger Risiko sein können.
Ganz im Ernst, ich habe sowas früher für Unfug gehalten. Ich habe gedacht, wir sind so weit weg von künstlicher Intelligenz, jetzt im Sinne von einer Intelligenz, mit der wir uns unterhalten können. Nur damit wir ein Bild haben, das wir uns vorstellen können. Mit der wir uns sinnvoll unterhalten können. Nicht Eliza oder Google, sondern
Siri. So das,
oder Siri, sondern einen Gesprächspartner, den man da hat, oder eine Gesprächspartnerin, aber eigentlich haben wir, nein, habe ich noch nicht. Ja. Wobei weiß ich nicht genau. Das ist ja immer das meine Sache. Ja. Ja. Es hat sich noch nie herausgestellt, dass ein Flirtpartner dann ein Chatbot gewesen wäre.
Ja, ja.
Wie viele geben sich denn zu kennen?
Also den Turing-Test.
Also der Turing-Test.
Die Rasen haben wir nur ein Stück.
Super.
Nur noch eine Rasen.
Okay, dann haben jetzt einen großen Apfelsaft gespritzt oder so. Und mittlerweile glaube ich das nicht mehr, sondern mittlerweile glaube ich, dass diese Sachen langsam aber sicher interessant werden, sodass wir uns damit auseinandersetzen müssen.
Ja, ja. Elon Musk und so hat ja auch so eine eigene Abteilung gegründet, zur Verhinderung, dass AGIs mal sich gegen die Menschheit
wenden.
Die
Anti-Skynet.
Stephen Hawking hat sich da auch schon kritisch geäußert in dieser Richtung. Also. Ja, ja, das ist natürlich.
Was sich für mich zentral gewandelt hat, sorry, dass ich die ganze Diskussion eigentlich wieder mal gehijackt habe, in Richtung Intelligenz gezogen habe.
Boah, das war jetzt. Yes!
Thema. Aus einer dummen Frage eine intelligente Antwort.
Es wird immer besser.
Und jetzt habe ich mich natürlich auch selber vollkommen so weit abgelenkt aus dem Thema, dass ich.
Warte, jetzt soll der Horst schnell mal seine Evolution.
Darf ich meine zwei Theorien anbringen?
Und du hijackst dann wieder, ja.
Aber dann höre ich damit auf, ja. Ich habe halt selber natürlich auch nicht verhindern können, dass ich darüber nachdenke, ja, warum ist das so? Warum sind die Mädchen jetzt so, dass kein Risiko eingehen, also, oder weniger? Und warum sind die Burschen mehr risikobereit oder so? Ne? Und meine eine Theorie war natürlich evolutionsbiologistisch, ne? Damit kann man alles erklären. Ich habe mir gedacht, ja, da hat es in der frühen Steinzeit, wie wir so mit kleinen Neandertalerhorden herumgestreift sind, hat es halt durchaus Stämme gegeben, wo die Frauen risikobereit waren und die Männer waren eher so scheu und haben die Führerin gefragt, was sie jetzt machen sollen. Und dann sind halt, wenn es dann gegen eine feindliche Menschenhorde oder feindliche Mammuthorde da so angetreten sind, sind die Frauen vorgestimmt und haben gesagt, lass uns ein Risiko eingehen und so. Und biologisch hat es dann halt immer weniger überlebende, gebärfähige Frauen gegeben in diesen Stämmen, wohingegen die anderen Stämmen, wo gescheiterweise die Frauen eher in der zweiten Reihe standen sind und die Männer mit dem Speer nach vorne gerannt sind, möglichst auf Grund des Befehls eines weisen männlichen Anführers, ja, hat es dann zwar einen gewissen Mangel an jungen Männern gegeben, die halt da draufgegangen sind bei diesen Risikoeinsätzen, aber der Stamm als solches hat überlebt, weil jeder, der Hühner hält, weiß, du brauchst nicht sehr viele Hähne, du brauchst nur viele Hennen, um eine Population stabil zu halten. Das war die eine Erklärung, also voll darwinistisch. Und die andere Erklärung, die hat eher mit meinen eigenen Überlegungen als Videospieler zu tun. Warum finden Burschen das meistens extrem faszinierend in so einem Alter in der Pubertät, also zwischen 10 bis 14, wenn du jetzt Video spielst, dann können sie sich total hereinversenken. Und Mädchen spielen schon auch Video, aber es ist nicht so das Ein und Alles in ihrem Leben. Es nimmt nicht so diesen Raum ein. Und da schließe ich halt auch sehr viel von mir selbst auf andere. Und ich denke, das könnte damit zusammenhängen, dass du, dass diese ganzen Spiele oft dir spielerisch etwas geben, das du Macht hast. Ja, oder gesellschaftliche Anerkennung, was weiß ich, du kriegst die schönste Prinzessin, du kannst dein ganzes Imperium lenken, du kriegst sozusagen Status, du bist der King. Ja? Also du hast etwas, was du im realen Leben nicht hast. Also du kannst Einfluss ausüben, obwohl du jetzt weder schön bist, noch reich, noch soziale Beziehungen hast, noch viel Geld hast. Ja? Du, zumindest in deiner kleinen simulierten Welt kannst du das sozusagen dir erspielen. Das macht den Reiz so eines Spiels aus. Es gibt relativ wenige Spiele,
wo du... Mittlerweile kann man das so sagen. aber vielleicht in den Beginnzeiten hättest du recht, aber hängt das nicht damit zusammen, dass es eine sehr männlich besetzte Domäne war, Spiele zu programmieren?
Natürlich auch, ja.
Das hat stimmt auch nicht, Sierra Games.
Naja, weißt du, ja. Name, Regel, aber generell jetzt von diesen Konzepten her.
Mag sein, ja. Ich lasse natürlich die ganzen Spiele unter die Schweine jetzt, die den nicht spielen. Aber meine Überlegung war, dass das Mädchen in der Pubertät ja ein bisschen früher reif werden sozusagen als Burschen und dadurch ein größeres, wie soll ich sagen, haben, eine größere Spielwiese haben, weil sie einfach auch für Ältere attraktiv werden. Und dann ist das vielleicht nicht so attraktiv, dass du hinterm Computer sitzt und so tust, als kannst du, als bist du jemand und hast viel Beziehung, wenn du in dem Alter das schon selber haben kannst. Das war meine Überlegung dahinter. Dass es sozusagen wesentlich attraktiver ist, sozusagen im echten Leben zu sein, als für einen Burschen, der jetzt sozusagen noch nicht den Status erlangt hat.
Dann könnte man aber auch argumentieren, dass Mädels halt dann früher Computer, also in einem jüngeren Alter Computer spielen
müssten.
Theoretisch, ja.
Aber die erste Theorie ist natürlich total, irgendwo hat es, glaube ich, einen Haken, aber lustig finde ich es.
Ja. Ich sehe keinen Haken.
Vielleicht finden wir auf einer einsamen
Insel. Aber das war ja auch nur Evolution, oder?
War nur reine Evolution.
Es gibt so einen Stamm. Also das habe ich mal gehört.
Ja,
komischerweise immer dieser eine Stamm. Und die anderen. Zitiert, ich bin
in China gibt es auch so ein Teil, wo die Frauen die Männer aussuchen und so.
Jetzt wird es gerade mit Sprache zu tun. Ich bin mir nicht sicher, dass also unsere Sprache irgendwie sehr patriarchisch ist und keine Ahnung.
Am Versuchen, uns ernsthaft mit was zu überzeugen, oder sind wir schon bei dem lustigen Beispiel?
Ich bin nur noch ganz
gut, dann liefere ich noch ein lustiges Beispiel an. War im Studium, habe eine Bekannte aus Gensandorf gehabt, für die ich mich interessiert habe. Also ich habe in Wien die meiste Zeit aufgehalten und viele Leute waren halt so rundherum aus der Gegend und die eben aus Gensandorf. Und Gensandorf ist ja nordöstlich von Wien im Machfeld. Und das Machfeld ist bekanntlich eine sehr flache Gegend. Und ich war mit ihr dann auf einem Ball. Und einige andere aus unserer Clique waren auch mit auf dem Ball. Und wir haben dann beobachtet ein sehr interessantes Phänomen. Wir haben bisher das Klischee zu dem Zeitpunkt gehabt, dass Männer größer sind als Frauen. Das war in Gensandorf am Ball nicht so.
Absätze ab.
Worauf, nein, unabhängig von dem, das war einfach so, dass in Gensandorf am Ball waren die Männchen die kleineren und die Weibchen waren die größeren Lebewesen. Und wir haben dann die evolutionäre Theorie daraus
gegossen.
Dadurch, dass die Gegend so flach ist dort, war das nicht so notwendig für die Männchen, dass sie so groß werden, dass sie über die Hügel drüber schauen müssen. Jetzt war es aber so, dass dadurch dann die Männchen auch nicht mehr genug Weibchen gesehen haben, deswegen mussten die Weibchen größer werden.
Das ist auch so. Ja, naja. Rede Fesel wird dir jetzt widersprechen. Da gibt es nämlich die Wosama-Indianer, die immer rumspringen mussten, aus dem Gras rausschauen und sagen, Wosama.
Ja.
Und ihr sagt,
in Gensendorf gibt es ein hohes
Gras. Ne? Und Rede Fesel, ja genau. Ja, vielleicht. Ja.
Ich irgendwie eine ernsthafte Anmerkung. Macht jetzt keinen Sinn,
ich weiß nicht,
oder?
Wollen
wir schon, aber...
Nein, mir fällt nur tatsächlich gerade was ein, weil ich das sehr, sehr interessant fand. Körpergröße, also insgesamt Körpergröße in der Generation einer Gesellschaft hängt davon ab, wie eiweißreich die Ernährung und Erdenwachstum ist. Also das ist dann ganz logisch, dass Mädchen in sehr vielen Gesellschaften kleiner sind als die Jungs, weil da nicht so sehr darauf geachtet wird, dass sie was Ordentliches essen.
Ist euch das aufgefallen, dass die in den letzten 10 Jahren wieder kleiner werden?
Wow, nee,
das
ist
wieder so.
Also
es ist ganz arg.
Jeder ist kleiner?
Alle.
Achso.
Also es war früher so, dass ich, so wo ich 20 bis 25 war, bin jetzt 93, war immer relativ groß, aber es gab rundherum immer, in meinem Alter immer ungefähr, gab aber noch größere, und ich dachte von den Größeren. Und wenn man jetzt so schaut, es gibt nur mehr kleine, die Jungen,
Jugendschrumpft.
Ja. Aber 1,93 ist ja schon mal ganz schön groß.
Oder? Ja,
schon
mal deutlich. Aber jetzt falle ich wirklich wieder richtig auf. Jetzt schaue ich beim Konzert schaue ich jetzt einfach drüber. Das ist jetzt kein Problem mehr. Okay. Das war zeitweise ein Problem.
Ich bin ja eher nicht so groß. Das ist dann für mich eigentlich eher praktisch.
Ja. Ich habe Bestätigung jetzt erklärt, meine Freundin studiert an der Uni zeitlang und hat gesagt, ja, sie ist jetzt mit 1,70 ist sie eine von den Größten dort. Das war sie früher auch nicht. Sie war tendenziell überdurchschnittlich, aber jetzt ist sie eine von den Größten wieder dort.
wenn man mit den jungen Studentinnen sie vergleicht.
Das ist halt eine Theorie, aber das ist wahrscheinlich eher Ansichtssache, aber ich weiß noch, kann mich ganz gut erinnern, im Gymnasium, in der Schule, dass es uns sehr seltsam vorkommt, wenn man in der 8. Klasse ist und die Erstklässler sieht. Dieser größte Unterschied ist kurios. Aber das ist jetzt nur so, wenn man älter wird, dann man hat nicht mehr diese...
Aber wenn man
was Kleines kommt, in der 8.
Klasse mit 11, ne?
Ja, es ist ein... Da ist der größte Schritt extrem, und wenn man dann ganz am Ende ist sozusagen, und dann glaubt man immer, oh, die könnten noch in der Volksschule sein, weil man die Relation nicht mehr hat.
Jetzt ist mir das wieder eingefallen, was ich zu Intelligenz sagen wollte. Das war für mich irgendwie urfrustrierend. Ich hatte früher das Bild, das höhere Bild, dass Intelligenz sowas ist wie der bessere Algorithmus. Also so irgendwie... Da hat sich das Gehirn dann softwaremäßig so erarbeitet, zwar einen super Algorithmus. Man kann ihn zwar nicht beschreiben, man kann ihn nicht rauskopieren, aber der ist ursuper und so. Und wenn das aber so ist, dass das nur das neuronale Netz ist, dass das statistisch verstärkt hat und auf die Art und Weise besser funktioniert als das weniger intelligente, dann ist das eigentlich urtragisch, weil da steht irgendwie nichts dahinter außer Statistik.
Also das heißt,
kann man so das auch bestätigen,
was der Intelligenztest
ist? Mist, ja. Es gibt nicht einmal eine Definition davon.
Das heißt, die ganzen Tests, die immer als Intelligenztests beschrieben werden, die heißen auch nicht Intelligenztests, sondern die heißen, weil nach dem, was sie eigentlich testen.
Gut, dann verwende ich einen anderen Ausdruck. Okay. Die Fähigkeit, Probleme zu lösen. Dass das im Prinzip auch nur statistischer Zufall ist und nicht der bessere Algorithmus.
Also ich habe da auch eine Möglichkeit. Ich nehme immer einen größeren Hammer. Also
und damit
ist das jetzt auch Intelligenz?
Das kommt darauf an, ob du damit auf das Problem einschlägst oder auf den Hirn.
Ich löse damit das Problem.
Ja, ja, aber den Mechanismus noch, nicht? Also,
Was, bist du zufrieden?
Ich habe mich ausgebildet, ja.
Das ist das längste Thema, was du jemals zugelassen hast.
Zu dem Intelligenz, das ist halt noch was.
Wenn ich rede, dann werde ich immer unterbrochen.
Es gibt eine coole Studie, die besagt, dass man nach 3 Wochen Urlaub 25% an Intelligenz verloren hat. Laut diesen Intelligenztest. Das ist
super. Gut.
Oder ein Schlappier.
Dennis.
Was hast gut, du dass ich, nein, ich meinte das nur allgemein. Horst meint dann immer, jetzt kommt der Punkt.
Und am Tennis.
Und gut, dass ich keinen Urlaub mache. Also, ja. Moment, nach wie viel Wochen Urlaub?
Das war 3 Wochen oder so.
3 Wochen. Okay,
aber
ich habe 3 Wochen Urlaub? Was habe ich noch nie gehabt?
Dann seid froh, dass ich so viel Urlaub mache.
Ich hätte auch gerne wieder
Sonst würdest du uns so wegstrahlen. Ja.
Wir sind nicht würdig.
Also, er ist der Einzige, er ist zwar der Größte hier, hängt aber am meisten unterm Tisch.
Ja, genau.
Hey, nicht drüber nachdenken oder sowas, die sehen ja ihn nicht, daher kann man den Zuhörern jetzt alles erzählen, was man will.
Ja. Zum Beispiel, wenn man eine Locken brachte und das entsprechend.
Ja, ja, genau.
Und am Schluss kommen sie dann doch vorbei, oder der Horst immer sagt, kommen sie vorbei und dann.
Das kommt doch niemand.
Der Locke, der unter dem Tisch hängt.
1,92 hängt immer unterm Tisch. Ja. Ja, er spricht durch so einen Trichter. Sieht immer aus, als hätte er am letzten Tag geprügelt.
Wenn wir schon beim Thema totaler Blödsinn sind, ich habe so einen Sascha Cohen-Film im Kino gesehen.
Wirklich, den hast du angeschaut.
Ja. Und? Du klingt begeistert.
Naja, der an und für sich.
Bitte, nein. Sascha Kuhn-Film. Name vergessen, es gibt unser Brüderpaar, wo der eine Geheimagent ist und der andere eher...
Der Spion und sein Bruder.
Der Spion und sein
Bruder. Auf Englisch habe ich den Titel vergessen.
irgendwas mit Bert, Bert oder so.
Es ist nach dem Ort, glaube ich, benannt. Ich habe es vergessen.
Okay, und Sascha Cohen spielt halt den eher rolligen Bruder von dem Geheimagenten. Das ist eine Geschichte, das war ein Brüderpaar und sind halt im Waisenhaus getrennt worden als Kinder. Und er ist jetzt ein erwachsener Mann, aber reserviert immer noch sein Zimmer für seinen Bruder, falls der mal zurückkommt. Und tatsächlich finden sich die wieder, aber es stellt sich heraus, der verlorene Bruder ist inzwischen ein Top Mi-16 Auslandsagent und tut so James Bond-mäßig Leute umbringen und hat so eine Kontaktlinse, wo er ferngesteuert wird aus der Geheimzentrale. Und alles ein bisschen, ja, Blödelfilm halt. Und wie geht's weiter? Sie fliegen dann nach Südafrika gemeinsam und verhindern einen Anschlag von der Penelope Cruz, die ist die Ober-Superböse, weil die will die Menschheit ausrotten, weil es gibt zu viele Menschen, speziell Proleten, das sagt sie auch so, und die werden alle vernichtet. Also dann, und zwar, das Symbol der Prol sind die Fußballfans und die, deshalb will sie beim Fußballspiel in Brasilien, bei so einem riesigen Match, Deutschland gegen England, dann so eine Giftgasrakete zünden und dann soll sich so ein Virus verbreiten und den größten Teil der Menschheit ausreiten, damit nur noch die Elite überlebt, die der Planet gemacht ist. Also dieses elitäre Ding. Und wenn man Sascha Cohen-Filme kennt, dann kommt dann immer meistens eine so eine Moralpredigt vor, wo er halt dann versucht, so gewisse politische Aussagen oder moralische Aussagen zu tätigen. Und das ist dann halt auch hier, das sagt er dann vor dem Fußballstadion, oder so den Fanblock aufhetzen zu einem Fansturm, dass die aufs, auf den Platz laufen und dort, ja, sie wollen halt ein paar Leute, so ein paar Bösewichte beseitigen und diese Raketenabschuss verhindern. Und dann sagt er also, ja, aber wir sind der Trash, der macht so einen gewissen Ausdruck, und wir sind aber trotzdem wichtig. Also es ist eine praktische Rechtfertigung, also auch an die an den Trash der Gesellschaft, also das, die auch ihre Berechtigung haben. Der sagt das halt sehr, sehr lustig. Und sonst sind jede Menge sehr, sehr derbe Witze drinnen. Unter anderem versteckt er sich in einem Elefanten drinnen vor Bösewichten. Und das Elefant, wo er sich versteckt, ist ein Weibchen und es kommt dann der Elefantenbulle und möchte das Weibchen begatten. Und, ja.
Es klingt extrem schräg.
Ist schräg, ist sehr billige Witze, sehr plastische Witze. Ja. Und was mir aufgefallen ist, ist, vielleicht bin ich einfach zu alt für diese Art von Witzen oder bin zu moralisierend, aber ich habe es früher irgendwie nicht so gesehen im Kino, dass das irgendwie so für einen allgemeinen Lacher gut war, wenn ein Unschuldiger stirbt. Ja? Und jetzt war das einfach so reinweise. So. Er drückt auf einen falschen Knopf und irgendwo eine Rakete erschießt einen Strafzettelpolizisten. Das ist, oder er schießt überhaupt aus irgendwelchen Missverständnissen unschuldige Leute. Das ist alles so halt lustig. Ja.
Wir haben noch ein Strafzettel-Ding auf der Liste.
Ah ja, stimmt.
Zum Thema
Kreativ. Sehr gut, ja. Also verzieht es nicht unbedingt im Film. Bitte.
Das ist sehr schön. Ich kann mich an das Thema nicht mehr erinnern, darf ich nochmal den Zettel haben? Okay, wo steht der? Ah. Nee. Ich kann nicht lösen. Evolutionär ist das halt bedingt, dass ich nie lesen kann. Ach, Schleißwitz. Ah ja, genau, richtig. Jetzt weiß ich wieder. Okay. Das ist ganz schlechte Überleitung jetzt. Ja.
Bitte mach.
Vielleicht sollte ich vorher noch einen anderen Witz erzählen. Zur Aufheiterung. Also, ich bin ja auch gerade eben zu spät gekommen. Ich hatte es vollkommen vergessen, dass wir heute Montag haben und wir es auf Montag verschoben haben. Und meine Freundin hat dann gesagt, nein, du bleibst jetzt so bei mir. Ich will nicht, dass du zum Podcast gehst. Ich wollte heute mit dir das machen. Das ist ja auch nicht dein Podcast, sondern das ist vom Horst und vom Jens.
Sie hört den Podcast.
Das wüsste sie da, dass es nicht vom Horst und vom Jens ist.
Das weiß ich sowieso. Aber
vom Horst und vom Jens?
Ja, vom Horst und vom Jens.
Aber woher weißt du das, wenn sie ihn nicht hört?
Sie weiß zu viel auf jeden Fall.
Okay.
Sie hat sich irgendwann mal gelesen.
Aber der ist auch kaputt.
Aber komisch, dass keiner lacht vom Horst und vom Jens. Ja, das kam wohl nicht gut an. Mist, ich glaube, dann sollte ich den nächsten Witz auch weglassen.
Ich glaube, dann sollte ich meinen wichtigen Witz auch noch.
Was war jetzt mit deinem Strafzettel?
Ja, okay, gut. Also es geht darum, ein ehemaliger Arbeitskollege von früher aus Deutschland noch, hat gemeint, wenn er sich über einen Strafzettel ärgert, dann überweist er immer so 1-2 Cent mehr als der eigentliche Betrag. Das macht er zum, und anschließend, ach, Entschuldigung, habe ich zu viel, ach, schicken Sie mir einfach eine Spendenquittung. Ah, es war nur 1-2 Cent. Das Porto ist wesentlich höher für die Spendenquittung und der Arbeitsaufwand auch. Das ist sozusagen ein Stinkefingerzeig, eine Spendenquittung dafür zu verlangen, dass man 1-2 Cent zu viel gewissen hat. Ja, jedenfalls hat hier jemand eine Verfügung bekommen. Er müsse, Moment, für das 56 Euro zahlen dafür, dass er zu schnell gefahren ist. Oder ein bisschen weniger, ich weiß nicht mehr. Und er hat dann Euro, das kann ein Tippfehler schon gewesen sein, zu viel überwiesen. Und jetzt muss er nochmal zusätzlich, weil er nicht fristgerecht den korrekten Betrag überwiesen hat, weil die Software kann es nicht erkennen, wenn der Betrag zu hoch ist, nochmal 70 Euro extra zahlen. Also die Nachricht ist schon ewig alt, ich weiß auch nicht mehr.
Laut den Kommentaren sind 70 Euro, also sind nicht nicht zusätzlich 70 Euro, sondern 70 Euro schon und 13 Euro. Mhm. Aber, also von die was von dem Artikel drunter gestanden sind, aber ich weiß.
Ah ja, interessant. Okay. Die Kommentare darunter habe ich mir nicht durchgelesen. Ich habe es nur durch Zufall gesehen. Und ja, ich finde das erstens krass, dass die sagen, ja, unsere Software, das kann die nicht erkennen, wenn es zu viel ist. Das ist eine richtig blöde Ausrede. Das mit dem zu viel zahlen, kann ich die Institutionen zum Teil verstehen, dass das inzwischen wahrscheinlich wirklich ein Ärgernis so langsam wird und dass dieser Mehrarbeitsaufwand, der völlig unnötig ist, halt auch Kosten verursacht und dass die den Betrag wieder reinholen wollen. Auf irgendeine Art und Weise. Also, ja.
Also ich habe jetzt keine Erfahrung mit Strafzetteln, weil ich ja kein Auto habe und deswegen die Chancen, also selbst mit fremden Autos, um irgendwelche Strafzettel zu holen, die sind relativ gering. Ich habe jetzt da tatsächlich keine Erfahrung, aber normalerweise ist mir das auch schon passiert, dass ich zu irgendeiner Behörde irgendwas überweisen musste und ich habe mich vertippt, aber bei mir hat noch nie jemand irgendwie mehr verlangt. Das kam dann schon auch mal, ich weiß es jetzt nicht mehr konkret, aber schon auch mal eine Mahnung. Und dann habe ich halt da angerufen und habe gesagt, ich habe es ja schon überwiesen. Und dann haben sie halt geguckt und haben gesagt, ja, klar, ist schon da, aber stimmt halt jetzt gerade der Betrag irgendwie nicht so. Aber so, dass ich da nochmal was zahlen musste, das scheint tatsächlich
neu.
Bei ja, Strafzetteln speziell
also
zu sein.
Also es ist ja eine Ordnungswidrigkeit. Also da sind auch die Ämter größtenteils unterschiedlich. Auch das Verhalten einer Hochschule zum Beispiel ist ja auch... Okay, das ist keine Ordnungswidrigkeit, wenn man da die Studentengebühren und so weiter nicht zahlt oder sowas. Aber ja, die Situationen sind schon zum Teil unterschiedlich. Und ich glaube, dass besonders was Verkehr betrifft, die Leute halt schon zum Schluss sauer sind und sehen, ha, jetzt wirke ich dir nochmal schnell eins rein. Während gegenüber einer Universität, die Studenten, glaube ich nicht, dass die das machen, dann zu viel überweisen. Oder ich weiß, mir also fällt mir jetzt auch nichts anderes ein.
Mir ist es tatsächlich passiert, letzten Dezember, und zwar beim Finanzamt, dass ich den falschen Betrag überwiesen habe und nicht mal das Finanzamt hat der da groß beschwert, sondern die haben mir natürlich logischerweise eine Mahnung geschickt und eben wie gesagt, dann habe ich da angerufen und dann hat sich das aber relativ schnell geklärt. Also deren System hat es dann auch nicht gesehen, weil eben der Betrag nicht gepasst hat, aber das, wie gesagt, das war schnell geklärt, das habe ich nichts mehr extra zahlen müssen.
Hängt halt ein bisschen davon ab, ob sie es ausziffern können gegen den offenen Posten oder nicht. Wenn sie eine eindeutige Nummer haben, ich weiß nicht, wie das ist bei einer anonymen Strafverfügung, ob man da eine eindeutige Referenznummer hat.
Eigentlich schon.
Wenn ja, dann müssten sie es einfach ausziffern können und das soll kein Problem sein. Ja. Finanzamt in Österreich zumindest, das funktioniert ganz anders, da hat man ein Konto aufgrund seiner Steuernummer und dann hätte man im Worst Case, wenn man zu viel überwiesen hat, dann einen Gutschein da draufstehen sozusagen. Also dann kommt das ganz... Der dann lustiger, weil es glaube ich negativ ist, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja, natürlich ist der negativ.
Ja, ja, das ist Sie sozusagen aus ihrer Sicht gesehen oder aus deiner Sicht.
Aber gut, ich habe es jetzt noch nie geschafft, irgendeinen großen Vertipper irgendwie zu machen. Ja. Also mal einen Euro hin oder her oder mal irgendwie bei den Cent oder bei die 10 Cent Stücke irgendwo vertippt oder so. Aber sowas richtig Großes ist immer noch nicht passiert. Aber das kann natürlich sein, wenn sie so viele Leute einen Spaß draus gemacht haben, dass die irgendwann gesagt haben, nee, also das ist das jetzt zu blöd. Machen wir jetzt nicht mehr.
Dann verlese ich noch das UPC-Thema. Ich glaube, das hat uns ein Hörer, und ich glaube, es war der Christian selbst, ins Etherpad reingeschrieben. Nämlich, es ist ein Blogpost, den er auch geschrieben hat, dass er auf dem UPC-Modem UBEVW3226 Rootshell erlangen konnte. Fand ich ganz lustig, dass die scheinbar nicht so ganz auf der Reihe haben ihre Security.
Da hat schon mal den Aufruf vergeben, dass die UPC-Passwörter alle mit den Namen generiert sind.
Ja, ja. Gab es mehrere Vorfälle schon mit diesen UPC-Sachen. Ja. Und die wollen noch ein eigenes Wifi einziehen, was soll ich ihnen vertrauen?
Haben sie schon, ne?
Ja, ja, ich hab mich von vornherein abgeoutet.
Bei 1 ist es aber auch nicht viel anders, das Modem. Ich habe bei mir die Firmware ausgetauscht, weil die Originalfirmware, die ursprüngliche, die war noch von, als das die Telekom grün war. Die Firmware konnte damit umgehen, dass man sie nur als Modem verwendet, statt als Router. Dann später haben sie die Firmware ausgetauscht und dann konnte das Ding nur noch als Router verwendet werden. Und die haben den Root-Benutzer umbenannt auf eine Kombination, die so kompliziert ist, dass man sie sich nicht merken kann. Ein großes X und irgendwas. Und das Passwort lautet genauso. Allein schon auf den Benutzernamen zu kommen, ist wie ein Passwort erraten. Und aber nachdem viele drauf gekommen sind, wie das Ding heißt, konnte ich darauf Root-Rechte erreichen und die Firmware austauschen gegen die uralte. Und konnte dort aber dann das wieder sichern. Also ja, es ist genauso bescheuert, diese Modems. Egal welcher Router, von egal welchen Provider, es sind immer Murks. Also ich habe noch nie ein gutes Modem von einem Provider gesehen. Das erste, was ich empfehlen kann, ist, das Ding auszutauschen. Es ist Schrott, das ist nichts wert. Das ist wirklich Müll, meiner Meinung nach.
Also wenn man es kann, auf Durchzug schalten und einen eigenen Router dahinter schalten.
Ja. Wie ist das eigentlich jetzt? Ja. Zurzeit darf man eigentlich einen Router tauschen bei uns?
Hier in Österreich, ja. Darf man? UPC schreibt sogar auf der Homepage, dass man das darf. Mhm. Aber es ist sehr schwer, an so einen Router dran zu kommen. Mhm. Und bei A1 darfst du es sowieso. Ich benutze diesen Router halt noch immer als Modem, weil ich kein anderes Modem gefunden habe. Weil zumindest von Netgear, die Router sind alle mit OpenWRT ausstattbar. Aber nicht die, die ein integriertes Modem haben. Da geht das nicht. Und die Fritzboxen, die lassen sich gar nicht mit OpenWRT ausstatten, also wollte ich sie nicht haben. Also ja, alles nicht so schön mit den Modems. Und in Deutschland ist es so, dass die Provider sagen, das gehört zu ihrer Netzwerkinfrastruktur, also das heißt, es ist nicht austauschbar offiziell und sie geben erst gar nicht das Passwort raus, womit man in der Lage wäre, das Modem auszutauschen und die Kontodaten angeben kann, also Benutzername, Passwort. Und dadurch, dass man diese Daten nicht hat, kann man faktisch den Router bzw. Modem nicht austauschen. Das heißt, man ist gezwungen, das Ding zu benutzen. Und da gibt es dann auch Klagen schon und die Netzneutralität und solche Sachen, aber derzeit sieht es danach aus, als sei die Bundesregierung jetzt wieder auf der Seite der Provider, nicht mehr auf die des Kunden.
Ja, ich meine, ich finde ja, dass, also das UPC-Modem, was ich zu Hause stehen habe, das ist ja eigentlich schon defektiv irgendwie von der Einschränkung her. Du kannst nicht einmal fixe IP-Adressen vergeben. Also das, du kannst es nicht einstellen, dass die MAC-Adresse immer dieselbe IP-Adresse bekommt. Was du machen kannst, ja, Workaround, ja, aber Dankeschön, halt die Leastime raufsetzen. Dass du das halt auf den größtmöglichen Wert setzt, sodass es halt sich keine neue IP dann irgendwie anders dann holt. Aber ich meine, Port Forwarding ist drinnen, aber du kannst die IP-Adressen nicht fixieren. Ich meine, was soll das? Ja, das ist sehr ärgerlich und dann noch solche zusätzlichen Einschränkungen.
Und was ist mit einfach selber fixe vergeben?
Willst du bei deinem, das will ich nicht. Ich will nicht jedem Gerät eine fixe IP-Adresse vergeben. Dazu bin ich, weißt du, kommen nur noch dann Freunde, hängen sich irgendwo rein, oder ich habe auch zu viel ein wechselndes Setup, die man den ganzen Beagle-Bones und keinen.
Alle fixe vergeben, alles fix.
Ich will mir das nicht
merken. Ob das im Router-Twist oder auf der Hand?
Ja.
Na gut, die Neuinstallation überlebt es dann nicht.
Ja, eben.
Das ist schon.
Die Neuinstallation übernimmt es nicht, ja. Muss man in der Dokumentation nachschauen und. Eintrag. Mache ich jetzt seit einiger Zeit eigentlich so.
Ja. Aber ja, könnte ich, wäre auch ein Lockerbund, ja. Gangbarer Weg.
Ich habe am Anfang angekündigt Fat Race. Kennt ihr sicher alle? Hm? Das Fat Race unter Linux oder Unix?
Fitness, Renner?
Naja, eigentlich ist es blöd ausgesprochen und es heißt FA Trace. File System Activity Trace. Okay, okay. Also wenn man zuschauen will, welche Dateien gerade gelesen oder beschrieben werden, kann man das mit dem Utility recht hübsch machen. Nette Geschichte. Mhm. Zweite Sache habe ich noch, eine technische auf Lager. Ich habe mich lange Zeit geärgert über die Twitter Android App. Bin relativ lang dann auf Plum unterwegs gewesen.
Ich auch, ja.
Die hat aber irgendwie auch nicht so ganz. Ich weiß gar nicht mehr, was mich an der geärgert hat. Sie hat mich aber wieder zurückgescheucht zur Twitter-App.
Sie ärgert mich laufend.
Die ist dann noch instabiler geworden. Also ich habe dann Sachen gehabt, dass sie nicht länger als 20 Minuten laufen hat können. Und ich habe sie Handy durchstarten müssen, weil sich der Prozess noch nicht abschießen hat lassen und so. Und jetzt habe ich was gefunden, mit dem bin ich seit einer Woche zufrieden. Die heißt Twitnuker. Und ist tatsächlich Open Source.
Ah, nice.
Sie hat die üblichen Beschränkungen, die Third-Party-Twitter-Apps haben.
Und nicht 40 Zeichen?
Nein, das ist nicht... Ja, ja.
Das sehe ich jetzt nicht als eine Beschränkung.
Für Third-Party sowieso nicht.
Aber es ist wenigstens so, dass hier die Beschränkung klar dargestellt wird. Und zwar äußert sich das so, mir ist es beim Plum auch einmal aufgefallen, nur dachte ich, die hat halt einen Bug. Es kann passieren, dass man zu einer Konversation auf einer Third-Party-App nicht die gesamte Historie kriegt, weil es Twitter über die API dann den Client eben gerade nicht gibt, wenn sie gerade keine Lust dazu haben.
Die haben so Limits, ja.
Und irgendwie schafft dieses Twitnuker zu erkennen, dass es gerade nicht alles gekriegt hat und stellt es dir dann bei der Konversation da als kleine Warnung dar. Achtung, diese Konversation ist jetzt nicht vollständig. Und wir können aber nichts dagegen tun. Aber du weißt wenigstens, es ist nicht vollständig. Und du wunderst dich nicht, warum du nicht drauf scrollen kannst. Und das, was du glaubst, schon gelesen zu haben, ist nicht mehr da.
Du bist nicht zurückgegangen zur Original-App.
Nein, ich bin von der wieder weggegangen, weil die nicht stabil läuft für mich.
So ärgerlich, Twitter. Groß geworden mit den ganzen Twitter-Anbietern, die irgendwie ein Ökosystem rundherum bilden und dann das alles irgendwie nacheinander abgedreht.
Bei der Original-Twitter-App, wie gesagt, instabil, also in dem Sinne, dass sie einmal abgeschmiert ist. Ich kann sie zwar dann wieder starten, aber dann kommen die Bilder nicht mehr, bis ich das Handy durchstarte. Und das Zweite, was auch reproduzierbar war, ein Fehler, wenn ich schnell genug hintereinander like und retweete, schmiert sie ab. Und sehr scheinbar. Und dann habe ich noch was Drittes gehabt, in und wieder. Also ich habe es gern so, dass ich wieder dort aufsetze, wo ich zuletzt aufgehört habe zu lesen. Also ich folge relativ wenig Leuten und möchte die dafür jetzt sozusagen komplett lesen. Und der ist immer wieder gesprungen an den aktuellen Tweet. Und das macht dieses Tweet-Nuker auch nicht so. Das bleibt verlässlich dort stehen, wo ich ich muss nicht herumsuchen, wo war ich jetzt gerade, sondern der bleibt dort. Und was er auch kann, und das kommt mir damit schneller vor, du kannst ihm sagen, er soll streamen. Dann sind die Ladezeiten deutlich geringer, kommt mir vor, als es beim Twitter war. Ich glaube, Twitter hat immer als Ganzes runtergeladen und dann sozusagen refreshed. Und der scheint tweetweise runterzuladen oder so in die Richtung. Also finde es sehr angenehm, customizbar, so dass es hübsch aussieht und so. Ich habe es jetzt sehr gern. Twitter-Nuker. Und Open Source. Juhu.
Sehr gut. Ist ja 10 Jahre jetzt geworden, oder? Habt ihr auch so eine E-Mail bekommen?
Hab gleich unten auf Abmelden von diesem blöden Newsletter geklickt.
Immer noch kein Geschenk.
Naja, das ist so.
Per E-Mail gekommen.
Ja,
bei
mir
auch.
Hast du nicht?
Das ist wahrscheinlich schon
vielleicht habe ich es auch einfach übersehen, ignoriert, keine Ahnung. Ist mir nichts aufgefallen. Aber im Mails nicht finden, habe ich ja halt festgestellt, bin ich gut, ne?
Ja. Die ÖBB versucht sich abzuschaffen. Sie fangen jetzt an mit Fernbuslinien.
Ach,
Und zwar, sie haben sich beworben auch für Fernbuslinien entlang ihrer eigenen Bahnstrecken. Das finde ich besonders helle. Ich meine, sie haben schon verkündet, sie werden dort auch niedrigere Preise anbieten als die entsprechenden Zugpreise. Was soll das? Das ist nicht der Sinn und Zweck einer Bahngesellschaft.
Vielleicht halten sie da mit den Bussen öfter.
Als bei jeder Bahnstation?
Ja.
Wie oft denn noch?
Viel öfter. Viel öfter. Ich muss sagen, S-Bahn ist durchaus eines der schnellsten öffentlichen Verkehrsmittel auch in Wien. Ist halt doch relativ oft U-Bahn auch. Also, keine Ahnung.
Es geht um Fernbus mit Ihnen. Also, so also Fernbus. Wien Graz, so die Größenordnung sind in Wien. Also, schon Langstrecken.
Es gibt ja diesen einen Anbieter, der zwischen der vier Städte, also im Prinzip fünf Städte miteinander verbindet, Graz, Linz, Klagenfurt und Wien. Und in der Mitte gibt es dann einen Kreuzungspunkt, ja, wo sie sich treffen. Und der ist ja jetzt schon günstiger als die ÖBB, ja, aber der im Endeffekt hat er nur 5 Punkte. Und wenn die ÖBB jetzt sagt, ja, zwischen Wien und Graz halten wir in jedem Kaff, dann haben sie sozusagen eine Fernbuslinie, in jedem Kaff hält, und man kann dann sagen, als wenn man aus dem Dorf kommt, yippie-yay, ich fahre mit dem zumindest bis zum nächsten Bahnhof und dann fahre ich mit dem Zug weiter. Weil es ist wahrscheinlich auch langsamer. Also zumindest Klagenfurt-Wien ist dieser Bus ein Tick langsamer als die ÖBB. Nicht viel.
Interessant. Aber halt billiger deutlich wahrscheinlich, ne?
Kommt drauf an, also wenn ich diese Sparschiene nehme, ist die ÖBB günstiger. Aber da muss ich eine Woche vorher schon, ja, buchen. Während wenn ich mich an einem Tag entscheide, ach, ich will jetzt nach Klagenfurt fahren, habe ich auch schon gemacht. Ich bin, ich war in Klagenfurt und habe mir gedacht, ach, jetzt muss ich gerade nach Hause, mein Rechner ist abgestürzt. Bin in den Bus eingestiegen, nach Wien, wieder zurück. Und was hat das gekostet? Boah, weiß ich gar nicht mehr, unter 100 Euro. Wenn da hätte es mit der ÖBB weit über 100 Euro gekostet. Also,
du hast eine IP-fähige Steckdosenleiste.
Nein, das war dieser eine Linux-Bug, wo diese Leap Second hinzugefügt worden ist. Da sind ja viele Rechner stehen geblieben und war nicht mehr benutzbar. Ich bin dann nach Hause gefahren, habe einen Rechner neu gestartet und wieder nach Klagenfurt gefahren, mitten im Urlaub. Das war 2013, glaube ich. Ich weiß gar nicht. Ja, ich glaube 2013 war das. Ja, was wollte ich jetzt gerade sagen? Ich habe noch einen Grund, weshalb ich vermute, dass die ÖBB sich selbst abschaffen möchte. Der neue Shop, beziehungsweise die neue Verbindungssuche.
Ja. Oh ja.
Ja. Man kann auf die alte zum Glück.
Ja, aber da zahlst du mehr.
Was?
Ja, da zahlt man mehr.
Gut, ich buche nicht, aber...
Das ist wahrscheinlich wegen einem besseren Service auf der alten App, oder?
Also, es ist wirklich nicht App, ich meine die Homepage. Ja, die neue Seite ist ein Schaß, was User Interface Design anbelangt. Das ist der größte Dreck, den ich... Fuck you.
Die schöne Webseite von der ÖBB kritisierst.
Also ganz ehrlich, die Technik, die sie eingesetzt haben, wunderbar, super. Ich kann jetzt meine eigene App schreiben und deren API benutzen, super. Aber ich will nicht gezwungen sein, selber eine App zu schreiben. Das ist wirklich grausam, diese Seite. Also meine Freundin habe ich dran gesetzt, ja, Uhrzeit wechseln. Also Datum wechseln mit dem Scrollrädchen, das geht. Aber wenn man dann rüber geht zur Uhrzeit und Scrollrädchen, funktioniert das auch nicht immer. Und es ist fürchterlich. Eintippen geht auch nicht so wirklich. Also es ist fürchterlich. Und kurz vor Weihnachten habe ich nach einem Fahrschein nach Köln gesucht. Und die haben klipp und klar hingeschrieben, wenn man den neuen Shop benutzt, zahlt man 10 Euro weniger. Ich habe sofort Fehler gefunden. Oh Gott, da Anfängerfehler im Design. Zum Beispiel hatte ich plötzlich zwei Scrollbalken auf der rechten Seite, wo nur einer sein sollte, mit einem Abstand dazwischen auch noch. Es war ganz schlimm. Aber sie haben hingeschrieben, das ist 10 Euro günstiger dort, dafür, dass man es testet. Ja, das habe ich dann gemacht. Ich war eigentlich ganz zufrieden, wow, toll. Aber was ich gemacht habe, ist, ich bin den kürzesten Weg von A nach B gegangen, sozusagen, über dieses Interface. Und daher habe ich die Probleme nicht gesehen. Meine Freundin hat vor ein paar Wochen dann dort was suchen wollen. Sie ist zum Schluss hingegangen, hat es abgebrochen und hat es bei der Deutschen Bahn gebucht, weil es dort ging und auf der nicht. Und im alten ÖBB-Shop bekommt man nur die Normalpreise, nicht die Sparschiene. Aus den Gründen hat sie gesagt, nein, das macht sie nicht, und deswegen ist für sie die ÖBB jetzt gestorben. Also das ist ein Schuss in den Fuß, meiner Meinung nach. Und meine Freundin ist nicht gerade unbegabt.
Ich habe ein bisschen gehört von der Usability-Firma über Ecken, die es eigentlich auch besser vorgesehen hätten, das Ganze, aber dann overruled worden sind.
So von den
entsprechenden Auftraggebern. Nein, wir wollen das aber so haben. Nein, wir wollen das aber so haben. Dass die auch relativ aufwendige Usability-Tests vorher gemacht und sind dann wieder overruled worden. Die waren schwer dann frustriert, weil sie halt das, was sie implementiert haben und verbessert haben, nicht umsetzen konnten.
Es gibt nette Ideen, das muss ich sagen. Wie zum Beispiel, dass man später auf die Seite speichert, die das irgendwie zwischen, ich habe noch nicht herausgefunden, wie, ob durch einen Cookie oder innerhalb des Browsers, welche man früher mal aufgerufen hat. Das sieht mir aber nicht nach aus, dass die das serverseitig starten, speichern, weil ich da keine Verbindung direkt zugefunden habe. Also keine Verbindung, nicht Bahnverbindung, sondern HTTP-Anfragen. Also das
könnte bei Browser Footprint sein.
Ich glaube nicht, dass die ÖBB es nötig hat, Browser Footprint zu benutzen. Ich glaube nicht. Ich denke, die benutzen, wenn, direkt Cookies, statt es zu verstecken. Weil das ist so offensichtlich. Sie speichern es zwischen, dann können sie es auch direkt sagen, hier, wir speichern es zwischen. Und ich weiß nicht, ob sie es wirklich serverseitig speichern. Erstens, ich habe keine Kontaktdaten angegeben. Ich habe keine E-Mail-Adresse oder sonst was dort angegeben. Ich habe die Fahrscheine gekauft und heruntergeladen. Und trotzdem wird es mir immer noch angezeigt, obwohl ich nicht eingeloggt bin. Also speichern Sie es höchstwahrscheinlich browserseitig, weil ich habe nämlich von Browser zu Browser auch Unterschiede. Das heißt, es ist zumindest die Session, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Es kann gut sein, dass Sie es tatsächlich browserseitig speichern, was ich an deren Stelle auch gemacht hätte, weil es einfacher geht.
Schauen wir mal im Local Storage.
Ja, da habe ich noch nicht geschaut, aber das hatte ich noch vorher. Brauchst du noch irgendein Thema?
Ich glaube doch, was ist der, der unter dem Tisch liegt, oder?
Ja.
Jetzt gerade zumindest. Ja, hat jemand noch den Namen? Anno, du?
Warst du nicht im Kino?
Doch. Ja, eben, du auch, voll acht. Ja, eben, dass ich voll acht, na klar.
Ja, jetzt können wir es feuern, hast du es gerade weg?
Ich kann ja kurz, bis der Wort kommt, kann ja nur neueste Anekdoten von meinem Umzug erzählen.
Ja. Zum was erzählen?
Zu meinem Umzug. Okay. Ich hab mir netterweise eine Leiter jetzt ausgeliehen vom Gregor, aus Gregors WG, und das ist so eine Holzleiter, so eine, von der man total gut runterfallen kann, eigentlich, wenn man zum Beispiel Sachen streicht. Aber ich falle ja nie irgendwo runter, wenn es gefährlich wird, weil da weiß ich ja, dass ich aufpassen muss. Ich habe Pause vom Malern gemacht, bin mit dem Schienbein an einer Bettkante hängen geblieben, bin dann über die Matratze drüber gefallen.
Drüber?
Und bin über diese Ecke von dem Bett längs aufgeschlagen auf den Boden und habe es aber super gemacht, weil ich bin Linkshänderin und bin mit der rechten Seite aufgeschlagen und deswegen konnte ich dann danach noch weiter streichen. Also das habe ich ganz gut gemacht. So. Ich habe jetzt das Zimmer gestrichen, bin fertig. Und die haben mir gedacht, das kann ja wieder bloß mir passieren. Irgendwie von der Leiter falle ich nicht runter, aber dann irgendwie mache ich mal irgendwie kurz Pause und dann lege ich irgendwie auf.
Also die typischen Wiener Holzmalerleitern.
Ja, so eine ganz typische, so wie sie im Slapstick-Film
immer sind. Ja, so, mit denen man auch gehen kann. Richtig, ja, genau, das habe ich so viel schon zugeschaut. Ich hatte ein Hochbett. Das Fenster war das untere Teil des Fensters war zugeklebt, das war zum Flur hin, und ich konnte dann zuschauen, wie der Maler gerade an meinem Fenster entlang ging.
Ja, so Sachen mit vorbeispazieren und so rumspazieren mit dieser Leiter habe ich nicht gemacht. Ich muss aber dazu sagen, ich habe nur mein Schlafzimmer gestrichen und das ist so klein, dass man da nicht viel rumgehen muss. Da passt halt gerade irgendwie so Bett und ein Regal rein. So. Also und entsprechend muss ich dann auch keine solchen Experimente machen. Eigentlich rede ich gerade nur vom Wendestreichen, weil wir von Hateful Eight berichten wollten, wenn du wieder da bist. Horst.
Danke. Das Argument, du willst nicht, dass was gespoilert wird.
Ja, da ist das ja eigentlich.
Da ist er der Spoiler hier.
Das stimmt.
Stimmt, er hat schon die Moral des Films vorhin erzählt. Stimmt, ja. Du hast die Moral des Films, ich habe schon wieder vergessen, der Coen-Film.
Ja.
Das ist ja den.
Der war eh keine
Empfehlung. Beeilt euch mit dem Spoilern.
Ah, okay, weil er keine Empfehlung hat. Okay, Hateful Eight hat von mir auch keine, deswegen kann man nicht spoilern.
Anna haben Hateful Eight gesehen, ne?
Ja.
Gregor schaut ihn nicht.
Es ist, wie soll ich sagen, willst du anfangen?
Na, fang du an. Wenn du schon sagst, wie soll ich sagen?
Also, ich kann, ich krieg, obwohl ich...
Anna, du im Gartenbau in dem 70 mm Breitband Full All Inclusive Erlebnis?
Ja.
Du?
Ja.
Breitband.
Ja. 70 mm.
70 mm Panavision.
Ja. 70 mm. 70 okay, auf jeden Fall. Ja, genau. Ja, bevor ich anfange, übers Kino zu schwärmen, es ist so, ich kriege einfach keinen Bezug zu Tarantino, es hilft alles nichts. Obwohl ich objektiv der Meinung bin, dass der richtig super gute Filme macht und echt was drauf hat. Diese Filme packen mich irgendwie nicht. Ich kann es nicht erklären, warum. Dann kann ich nichts mit Kammerspiel anfangen und dieser Film ist ein Kammerspiel. Und Western ist jetzt so ein Genre, das nehme ich so hin, aber es ist halt ein Western. Ne? Und ich saß, der hat ja eine Pause, und ich saß bis zur Pause drin und habe und hatte, weil mich Tarantino nie packt, eben nebenher immer so analysiert, das ist cool, was für eine geile Einstellung, oh, was für schöne Bilder, oh, super Dialog, oh, tolle Charakterstudien. Und würde mal sagen, es war echt super, ein super Film. Aber nachdem er mich überhaupt nicht mitgerissen hat, bin ich in der Pause gegangen. Ich
dachte, das ist nur die Hälfte
alles nichts.
Also wenn ich das noch die Ouvertüre gehört in der Pause, oder?
Und das Kino, die Show, diese wie heißt das, Panavision Dingens, war also einfach dieses Gesamterlebnis ist ein wahnsinnig tolles Gesamterlebnis. Und die Musik, das fand ich absolut großartig und das hilft aber alles nichts. Fahrt kann man jetzt so nicht sagen.
Aber nicht drinnen.
Nicht drinnen ist genau das Richtige. Ich saß davor und habe den von außen quasi so angeschaut und bin da nicht reingekommen.
Keine Immersion.
Aber nichtsdestotrotz, guter Film und tolles Kinoerlebnis, oder? Wie findest du das?
Ja.
Ich habe jetzt das, seit du gesagt hast, du bist in der Pause gegangen, nicht mehr zugehört.
Das ist ja so hoch, jetzt bekomme ich die sakrale Ansage.
Ich habe ihn übrigens im Originalton gehört und gesehen und ohne Untertitel deswegen, weil ich, wenn ich Untertitel in einem Film habe, die Bilder nicht mehr anschaue und da habe ich nichts davon. Ja. Und Originalton deswegen, weil ich die Stimmen oft schöner finde.
Also das ist, ich fange jetzt mal vorne an, weil, also am Ende, deine letzten Worte, wenn du die Untertitel nicht sehen möchtest, dann legst du dich im Gartenbau-Kino einfach ein bisschen tiefer, weil nämlich, die haben dafür ein extra Display.
Das, wenn ich gewusst hätte, dann hätte ich das eventuell sogar
gemacht. Ja. Also
auf
das
der anderen
ist,
Seite,
dann kannst du notfalls noch mal schauen, was er gesagt hat.
Also fand ich, dass ich habe jetzt akustisch nicht alles verstanden, weil ich höre nicht so oft Englisch, dass ich jetzt alles spontan verstehen würde. Ich finde aber die Bilder, die sprechen so gut bei diesem Film, dass es mich nicht gestört hat, dass keine Untertitel waren.
Ja, also ja, fangen wir mit den Bildern an. Also es ist wirklich eine wunderbare Wonne, was so eingefangen worden ist. Ja. Wie zum Beispiel, wie sich dann die Lee oder wie heißt die?
Jason Lee in einer Lee-Ding. Du meinst die weibliche
Rolle? Ja, genau. Wie sie sich mal eben das Blut aus dem Gesicht leckt. Wie sie mit einer blutüberströmten Nase, weil ihr gerade die Nase gebrochen worden ist. Ja, das sind wunderbare Bilder. Und
ja, es gibt Tarantino.
Das ist Tarantino. Vielleicht sollte man den Zusammenhang erklären. Der Charakter, das ist eben der Charakter von dieser Frau, das ist keine hilflose Frau, sondern das ist so ein Kleingauner Charakter, eigentlich ein männlicher Charakter, der halt eben zufällig eine Frau ist.
Wie in Jason Lee, kann das sein?
Ja, es kann sein. Also jetzt nicht, ich habe ich drücke das jetzt mal anders aus, bevor die ganzen Feministinnen auf die Barrikaden gehen. Ich habe nichts gegen Frauen. Ich habe etwas gegen Gewalt gegen Frauen. Ich habe generell etwas gegen Gewalt, prinzipiell. Das ist ein Film. Und in diesem Fall ging es nur um die Bildgewalt. Mhm. Und ich finde auch, ihre Rolle ist super gespielt. Und wenn diese Frau wirklich so richtig eins auf die Nase bekommen hat und das Blut darunter rinnt über ihr Gesicht und sie das ableckt, dann hat das einen Stil in diesem Film, der unglaublich stark ist.
Aber nur deswegen, finde ich, weil sie eben nicht die hilflose Frau ist.
Ja,
das würde nicht passen, ja. Kommt noch dazu, genau. Ja.
Und also in der zweiten Hälfte wird das mit diesem Blut noch relativ stark inszeniert. Ja. Und da muss man sagen, da hatte ich so spontan Assoziationen zu Carrie. Also wirklich dann schon, weil sie so überall mit Blut.
Also sie hat es echt mitbekommen. Es ist, man
ach
könnte
so, fast, das ist nämlich jetzt kurz vor der Pause ist ja wieder irgendwie.
Wärst du bei sitzen geblieben? Kurz nach der Pause fliegt nämlich dann wirklich der Gute. Okay. Hättest du gesagt, ich habe nur die zweite Hälfte des Films gesehen. Was?
Ja, nee, weil dann hätte ich ja nicht gewusst, wo es wieder ist.
Das geht auch nicht, ja.
Das machen soll. Was ich übrigens extrem krass fand, war diese, obwohl eigentlich klar war, dass die erfunden ist, diese Vergewaltigungsszene.
Vergewaltigungsszene?
Die kurz vor der Pause.
Ich komme jetzt gerade nicht drauf, welche kam denn vor? Ach so, ja genau, die zu.
Das war so echt untypisch Tarantino. Also weil der ist ja eher mehr so mit Blut
da und da wurde selbst mir schlecht.
Die ist übel, ja.
Ja, also das war wirklich krass und da hatte ich selbst auch zu schlucken. Normalerweise Tarantino-Filme, da sitze ich meistens noch mit einem breiten Grinsen. Oh, sind das tolle Bilder. Nicht der Inhalt, sondern einfach nur tolle Bilder. Und bei dem wirkte der Inhalt so viel stärker als diese Bildgewalt, dass selbst ich da schlucken musste. Ja, also das war wirklich krass. Das hätte ich wirklich in einem Kinofilm in der nächsten Zeit nicht erwartet. Also das war...
Nee, da rechnest du nicht damit. Nicht in so einem Western vor allem.
Ja. Aber man muss sagen, das war schon nötig für den Film irgendwie. Man hätte es nicht weglassen können.
Nee, und es hat, ja. Aber selbst da saß ich dann noch davor und hab nebenher mir gedacht, der erfindet er es jetzt, erfindet er es nicht. Der will mir doch jetzt irgendwie, der will mich doch jetzt in unklar lassen, ob diese Szene erfunden ist oder nicht.
Und dann
wieder draußen. Ja,
ich bin schon wieder drin.
Ja. Ja, ich weiß auch nicht, ob es wahr ist oder nicht. Aber
weiß man nicht.
Das ist mir schon fast egal. Ich gehe davon aus, dass es nicht einfach so erzählt hat. Aber er hat was dazu gedichtet wahrscheinlich.
Also ich habe nachher nochmal nachgelesen und in dem Wikipedia-Artikel, der ist eher so, dass es wohl irgendwie als erfundene Geschichte erzählt wird, um den, was ist er, Major?
Ja, Bruce Dern, ja, so ein
General. Um den zu schocken, General.
Um
den zu provozieren, aber...
Also das würde den Film etwas entwerten.
Das kann man so und so sehen. Ich darf ja nie so dieses, ja. Es war ja auch, es gab diesen Entstehungsprozess ja auch schon einige. Er war ja eine Zeit lang der Quentin Tarantino angefressen, weil ein Teil des Drehbuchs geleakt wurde. Und es war ihm zum Beispiel Teile auch nicht klar des Drehbuchs, weil Samuel Jackson hatte diesen Brief vom Abraham Lincoln einstecken und da war ihm auch nicht klar, da hat er gewusst, okay, dieses Element dieses Briefes gibt's, aber was er damit anstellt, das war ihm nicht so klar, das muss man eher so als fließenden Kreativprozess sehen, wie das sich entwickelt.
Aber dieser Brief auf jeden Fall ist ein interessantes Element, besonders im Zusammenhang mit, ich werde jetzt nicht spoilern, mit den ganzen was noch drumherum ist, weil was der Brief als Inhalt hat und was in was wirklich passiert ist. Und
das war schön. Das war auch eine schöne Szene vom Kurt Russell, dort der Kurt Russell so richtig schön verletzt ausgeschaut.
Ja, nicht nur
das. Das fand ich ja zwischendurch, das war sehr
erfrischend. Oh ja, oder auch am Anfang, wo er den Brief dann, er kannte den Inhalt des Briefes und er liest ihn noch einmal und liest die letzte Zeit. Und es war wunderbar, dieser Gesichtsausdruck von Kurt Russell.
Mit dem beeindruckenden Schnauzbart,
ja. Und vielleicht zum Inhalt mal etwas. Also es geht darum, dass
Dürfen wir uns das im Haus jetzt erzählen?
Nein, nein, das ist kein Spoiler. Das ist wirklich
nur das Setting, genau.
Ja, das Setting. Es geht darum, dass ein Typ einen anderen mitnimmt. Beide sind Kopfgeldjäger und der den Wagen gemietet hatte ursprünglich, der hat halt eine Gefangene bei sich und diese soll gehängt werden in einem Dorf, dessen Namen ich jetzt vergessen habe. Und beide haben dasselbe Ziel. Und im Endeffekt kommen sie dann an einen Ort, wo... auf der Fahrt nehmen sie noch einen weiteren mit, der dort Sheriff werden soll. Und sie kommen dann, weil es einen Schneesturm gibt, nur bis zu einer bestimmten Hütte. Und dort treffen sie auch noch Leute, die auch in dieses Dorf wollen. So, und da die Kutsche ist ein Kammerspiel für sich, ein kurzes, und natürlich diese Hütte. Und auch die Vorgeschichte in dieser Hütte kommt auch vor. Und das ist dann auch nochmal ein kurzes Kammerspiel. Also es besteht aus im Prinzip drei Kammerspielen und ein bisschen drumherum. Und das Ganze im Schnee. Es ist kein Western im Sand, sondern im Schnee und mit einem Schneesturm.
Das finde ich übrigens mal ganz cool, dass das nicht so dieser klassische, wo alles beige in beige in beige ist, sondern so, also dadurch, dass das Weiß oder der Schnee der Hintergrund ist, wirken die Bilder noch viel stärker.
Ja. Er hat auch teilweise der Ennio Morricone ja auch ein altes Thema von The Thing, einem anderen alten Film verwertet.
Der auch im Schnee spielt.
Weil auch im Schnee spielt. Ein viel früheren John Carpenter Horrorfilm, was um Außerirdischen geht.
Stimmt. Ja, das wollte ich auch noch sagen. Die Musik ist grandios.
Wahnsinn, ja. Die hat mich sehr begeistert.
Die Ouvertüre am Anfang. Also das für die Musik lohnt sich bereits der Film, aber dann empfehle ich wirklich die jetzt nicht mehr im Kino laufende Fassung im Gartenbaukino. Jetzt ist es zu spät. Ich habe Gott sei Dank noch gesehen, Englisch mit Untertitel. Und ja, ich bin begeistert, aber enttäuscht gleichzeitig. Ich fand den Film grandios, aber für einen Tarantino-Film war er noch nicht der Beste. Ich reihe ihn eher weiter hinten ein, aber das enttäuscht mich nicht, weil es noch andere Elemente in dem Film gab, die mich wirklich hin und weg gerissen hat. Die Musik, die Stimmung, die Charaktere, die Story überhaupt nicht. Und die kleinen Anekdötchen, die im Film kommen, wie zum Beispiel Red Apple. Falls das jemand nicht sagt, in fast jedem Film von Tarantino kommt Red Apple vor. Das ist eine Zigarettenmarke, die es überhaupt nicht gibt. Die kommt in Pulp Fiction vor, in der Szene, wo sie dann in T-Shirt und Schlapperhosen zu ihrem Auftraggeber kommen und dann bestellt, Vincent Vega. Ja, genau, er bestellt sich Red Apple an der Bar. Da kommt es vor in den anderen Filmen auch. Und hier Red Apple Zigaretten, die Marke gab es gar nicht. Und es kommt trotzdem vor. Also zum selber drehen.
Er hat es wieder eingebaut.
Ja. Also solche Sachen, das macht dann schon richtig Spaß, wenn man das weiß. Oh, das ist cool. Oder Samuel L. Jackson, dass der immer so eine Rolle hat. Und wenn man Reservoir Dog gesehen hat, dann macht natürlich die Rolle von dem einen Typen, wie heißt er denn nochmal? Der den John Cage, diesen Cage gespielt hat. Diesen verschlossenen, mit den richtigen Cowboy.
Michael Madsen, nein, das war nicht.
Ich komme jetzt auch nicht mehr auf den Namen. Jedenfalls, der
Tim
hat.
Tim Roth, na, das war der.
Ja, doch, genau, Tim Roth war das, ja. Der hat in Reservoir Dogs so einen Durchgeknallten gespielt, der nicht jetzt irgendwie durchgeknallt ist und rumgebrüllt hat und rumgeschossen hat oder sowas, sondern einen, der ganz bewusst tänzerisch Gewalt angewendet hat in Reservoir Dogs. Ich will jetzt nicht spoilern, weil sie noch jemanden nicht gesehen hat.
Bloß nicht.
Ja, genau. und in dem Film kommt er halt wieder vor und auch als...
Ja, er hat schon seine alten Freunde wieder eingeladen. Das merkt man schon und das Ensemble, finde ich, spielt sich auch gut alle in die Hände, also miteinander, also nicht gegeneinander.
Ja, obwohl sie alle gegeneinander sind.
Ja, genau, das ist falsche, unglückliche Wortwahl. Ja.
Darf ich euch fragen, insgesamt empfiehlt ihr den Film? Also
der Stimmung wegen der Filmmusik auf jeden Fall, Gartenbaukino hätte ich ihn empfohlen. Jetzt in ein anderes Kino zu gehen, ich finde, da kommt die Stimmung wahrscheinlich nicht so schön rüber. Die 70 mm und so weiter, das breite so, Bild.
Nächste Festival warten.
Ja. Also es gibt zum Beispiel die Gitarren-Szene. Achso, es wird der Film ja ziemlich stark auch kritisiert dafür. 70 mm und in meisten Szenen nicht ausgenutzt. Diese Landschaftsbilder ausgenutzt, aber in so einem Kammerspiel 70 mm, was soll der Scheiß? Und Entschuldigung für den Ausdruck. und ich muss sagen, dass es doch einige Elemente richtig cool haben wirken lassen, wie zum Beispiel die Gitarrenszene. Man sieht sie vorne Gitarren spielen und man sieht ihn hinten wirklich auf der anderen Seite und ganz blurrig, also der
mit dieser Tiefenschärfe,
genau. Ja, genau. Und sie guckt sich einmal rund und dann kommt dieser Fokusumschwenkung wieder zurück. Das müssen die alles manuell machen. Das ist super Kameraarbeit gewesen. Cool. Und solche Sachen, die wirken dann halt wirklich bei 70 mm grandios. Und natürlich, man muss jetzt vorstellen, im Kino sieht man vielleicht in Full HD, wenn man Glück hat, in 4K. Aber 70 mm ist von der Auflösung noch viel höher. Analogfilme, also chemische Filme, sind von wesentlich höher aufgelöst. Und ja, ich habe mich so geärgert, als die Filme alle digital gezeigt wurden. Da war nämlich die Filmqualität plötzlich viel schlechter als vorher. Das hat keiner bemerkt so richtig. Ich merke es wirklich. Und der Film flimmert.
Ist mir nicht aufgefallen.
70 mm flimmert
aber
immer.
Aber an der Brille liegen, dass ich vielleicht sowieso... dass meine Augen ins Grün sind. Ja. Also ich habe eine Gleitsichtbrille, dass da irgendwie irgendwas nicht... Dass mein Hirn das automatisch schon ausrechnet. Ja. Also keine Ahnung.
Kann 24 ich, Bilder sind es nur. Und damit kann man unter Umständen das Flimmern sehen. Bei 25 Bildern wird es schon schwieriger, sich das Flimmern zu sehen. Ich habe es schon gemerkt. Ich hab, allerdings habe ich auch
darauf
geachtet.
Vielleicht hätte ich es auch gemerkt, wenn ich darauf geachtet hätte, aber das wusste ich nicht. Also das was ich noch zu sagen wollte zu der Breite, ich finde, dass das genau richtig war, dass manche Szene nur in der Mitte oder nur an einem Fleck gespielt hat, weil es diese Verlorenheit in diesem Schneesturm ganz gut dargestellt hat. Also diese kleine Hütte, wo sie da drin sitzen und dann außenrum so viel nichts, das kam schon auch, fand ich in dem Raum gut rüber.
Ja. Besonders diese Szenen, wo dann er hat ja oft einfach die Kamera gehalten. Das ist nicht so ein Schnitt, sondern lange gehalten und dann hatte man auch die Zeit, alles sich anzuschauen. Zu der Brutalität vielleicht noch. Wer das erwartet hat, du hast ja von dir gar nichts gesehen. Du bist ja nach der Hälfte gegangen.
Ja, ich habe mir da tatsächlich danach gedacht, so für Tarantino ist aber da wenig Blut geflossen.
Ja, das kam erst im zweiten Teil. Okay. Aber das war Halleluja. Okay. Und Ennio Morricone muss ja gefragt haben, als er die Filmmusik geschrieben hat, muss das jetzt wirklich sein? Und es ist, ich fand es jetzt nicht so schlimm, ich habe noch viel Schlimmeres erwartet. Aber meine Freundin war wirklich, die war weg. Also der hat das gar nicht mehr zugesagt. Sie mag keine Western, sie mag nicht so viel Action. Also sie hat die erste Hälfte mehr mitbekommen als in der zweiten, weil die ganze Brutalität, das blendet sie immer aus. Und also für Brutalität ist der Film wirklich ziemlich haarig. Also wenn der mal im Fernsehen kommt, denke ich, da wird die zweite Hälfte komplett fehlen.
Keine Ahnung, wie das mit dem Fernsehen war. Ja, wie?
Ja.
Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Schlimm. Ich weiß es nicht. Ja.
Ja.
Ja, ich habe mir das so überlegt, also das ist schon ein Element, was mich an Tarantino-Filmen auch manchmal stört, weil ich mir denke, also weil ich mir so wenn ich den sehe, mir denke, warum diese Brutalität auf der anderen Seite, habe ich mir so überlegt, das ist ein Kammerspiel und es sind Charakterstudien, es geht ja eigentlich um Charakterstudien, wie interagieren verschiedene Charaktere miteinander und wenn man das ohne diesen exzessiv Gewalt tätigen Rahmen präsentieren würde, dann wäre das wahrscheinlich unfassbar langweilig und niemand würde mehr dranbleiben. Also es hat schon in gewisser Weise seinen Sinn, warum das so überzogen ist.
Ja. Und wenn man
ist auch schwierig zu sehen.
Genau, es ist ja beim Tarantino, es wird auch immer angeführt, seine Genese aus dem als Videoverkäufer irgendwie im Videostore und er hat sehr viele B-Movies gesehen und die waren halt alle sehr oft blutig, splatterig.
und viel nicht so
das gehört ja. irgendwie dann auch irgendwie dazu. Was zu Gewalt sind, was ist die Gewalt war extrem unangenehm und was ein Mitschauender dazu gemeint hat, was interessant war, was es auch für ihn so unangenehm gemacht hat, die Gewalt war aus dem Takt. Also irgendwie, du hast es genau dann, es ist immer so schlagexplosionsartig gekommen, mhm. immer genau so ein bisschen daneben vom Tempo, dass du noch einmal so, dass es dich noch einmal ein bisschen schier erwischt hat. Ja.
Ja, es war immer unerwartet mhm. und was, jetzt gerade, das passt irgendwie nicht, jetzt gerade in diesem Augenblick, also. Die Vergewaltigungsszene zum Beispiel, die kam ein bisschen plötzlich und trotzdem hat sie sich nur angeschlichen. Und
ja, es ist halt, ja genau, es ist diese Kunst vom Takt neben den Takt.
Richtig. Genau. Das hat man auch in der zweiten Hälfte, also in der ersten Hälfte der zweiten Hälfte des Films gesehen, mit der Rückblende in die Vergangenheit. Und da hat man schon erwartet, das wird gleich das kommen, was wir alle wissen.
Ja, das war das noch schlimmer, nämlich.
Ja, das, und man hat gewartet, aber er hatte halt noch einen, er hat es erstmal in Länge gezogen und, ja, wir gehen mal gemütlich an und da kamen die Dialoge ganz freundlich und, ja, yippie, ja, yay und dann so ganz plötzlich, zack, schwingt das Ganze um, obwohl man es schon erwartet hat, aber man hatte erwartet, jetzt geht's noch ein bisschen länger, bis das wirklich kommt. Mhm. Und dann kam es doch wesentlich früher als erwartet.
Okay.
Also zuerst wartet er und dann macht es doch schnell. Ja.
Aber nichtsdestotrotz, ich glaube irgendwann, wenn es den mal irgendwo digital für wenig Geld oder so gibt, dann werde ich mir wahrscheinlich die zweite Hälfte dann doch noch anschauen, weil jetzt habe ich... ich hab
schon jetzt haben wir schon zum zweiten Mal.
Habe ich schon so oft den Funk gehört, jetzt will ich es dann doch noch wissen.
Ja.
Nee, es war gar nicht so, dass es mich nicht interessiert hätte, wie es weiterging, sondern ich saß einfach irgendwie zu weit.
Ja.
Also ich habe mir das Kino angeschaut, oder ich saß eben vor dem Film und nicht drin.
Ja. Ich kann das gut nachvollziehen. Ja. Ja. Manchen Filmen genauso.
Noch eine Warnung, diese Brutalität ist jetzt nicht so etwas wie Brain Dead, wo die Gewalt nicht wirklich Gewalt ist, sondern einfach wirklich Splatter, wo dieses Splatter-Element so extrem ist, dass man es nicht ernst nehmen kann.
Ja, es ist unangenehme Gewalt. Also bei mir
es
jetzt
ist richtig, genau. Bei Tarantino war es wirklich, in Hateful Eight ist es wirklich unangenehm. So, also meine Freundin hat Branded sich angeschaut und fand den lustigen
ist
Film.
Ist auch lustig.
Ja.
Naja, okay, ist lustiger, muss man halt Splatter mögen. Es ist ja, okay.
Ja,
ist
aber ich finde Splatter auch einfacher zu sehen als Tarantino.
Ja.
Ja, es geht dann weniger unter die Haut, wenn das schon so angelegt ist.
Oh ja.
Ja.
Also meine Empfehlung hat er im Gartenbau-Kino werden anschauen, aber nur wenn man Fan ist von solchen Filmen, aber mir fällt keiner ein, der ähnlich wäre. Also ein bisschen Jackie Brown ist drin, Reservoir Dogs, ja.
Mhm. Ich würde ganz gerne nochmal zum Kino was sagen, weil ich hatte ja ganz was anderes erwartet. Ich hatte mir ja irgendwie so einen pompösen, verschnörkelten Bau vorgestellt. Einfach weil ich wusste irgendwie, dass das das liegt relativ zentral zwischen lauter Bauten, zwischen lauter edlen Hotels und so. Damit.
Ja,
und ich wäre beinahe dran vorbeigelaufen, weil das ist, glaube ich, irgendwie so eine 60er Jahre Betonschacht.
Genau. Alles gerade,
genau. Und bin da rein und dachte mir, boah, wie cool ist das? Das ist ja original, keine Ahnung, aus der Bauzeit belassen. War das schon immer ein Kino oder war das mal ein Theater?
Nein, das war immer im Kino und das wurde dann irgendwann aufgelassen, weitergegangen. Und irgendwann war es so, da kann ich direkt schon ein paar Informationen raussickern lassen. Und zwar, wie heißt es nochmal, die Viennale. Die Veranstaltung, die haben das Gartenbaukino aufgekauft, also die Veranstalter, und haben dieses Gartenbaukino für die Viennale wieder frisch gemacht. Und deswegen finden dort immer die Premieren und so weiter statt, die großen Filme, weil es der Viennale gehört, das Kino. Also wirklich gehört.
Ich schaue so gerne auf die Decke im Kinosaal vor, bevor der Film beginnt, das ist so orange Legosteinartig.
Ja, das, genau, das ist, also, ich weiß es nicht, ist das tatsächlich 60er Jahre? Ich glaube schon.
Das kann auch ein bisschen älter sein.
Oder 50er.
Schwierig.
Doch, in den 60er Jahren wurde es gebaut, so stimmt, sie haben es auf der Homepage stehen.
Ich glaube, der Horst verlässt uns schon
mittlerweile. Kriegst du nächste Woche das Mikro mit?
Ja.
Okay.
Verabschiedest du dich schon?
Ja, tut mir leid, bin noch nicht so ganz.
Okay.
Ja, okay. Gute Besserung.
Danke, danke.
Auf
Kopf in die vierte Stunde.
Nein, ich wollte nur, ich weiß es nicht, ja, was das für ein Baustil ist, aber ich war auch die ganze Zeit am Schauen und ich fand es total schön, weil es ist ja offensichtlich total original belassen und nur renoviert worden und nicht großartig was irgendwie ausgetauscht. Und das ist ja nicht so wie so ein Kinogebäude, sondern tatsächlich wie so ein Theater. Also das hat ja noch diesen Theater.
Das ist schon ein Bühnenspiel-mäßig.
Man sitzt jetzt nicht so wahnsinnig bequem, glaube ich, oder? Ja, schon, naja, es geht ja, so. Okay.
Es gibt jetzt ungemütlichere Programmkinos, ja, aber es ist ja, jeder weiß schon, es ist nicht, kein Cineplex.
Da fällt mir ein Kino ein, wenn du richtig ungemütlich sitzen möchtest. Ich habe jetzt den Namen vergessen. Da gibt es eins, da stehen richtige Stühle drin.
Ach.
Das ist das älteste Kino von Wien. Das ist 14. Ja, genau, richtig.
Die sind ein Hämmer.
Gibt's den noch? Ja, ich war letztens drin.
Aber es gibt noch einen. Also, ich bin mir sicher, ich war nicht in dem, aber es gibt noch eines mit Stühlen.
Mit so Stühlen, aber es gibt das Admiral, ist auch noch relativ alt.
Was da, ja, erzählt. Genau, das ist das zweitälteste.
Ein Verschnörkel, das gibt es auch nicht. Das ist im dritten, ich bin mir nicht sicher, wie das
heißt. Bei so einem Breiten sehr lieben, so
okay. Im dritten?
Ist so durchreinig, ja, aber da die Ringe relativ holzig, oder? Diese, also
englische Version.
So, aber okay, Herr der Ringe habe ich noch, Moment, du meinst nicht Herr der Ringe, der Hobbit der war da.
Genau, das war das einzige Kino, was denn der Full-Version sozusagen gespielt hat.
Ich habe die drei Filme noch immer nicht gesehen.
Okay. Da kann ich ja mal danach.
Aber es gibt ein, ich weiß den Namen jetzt nicht, das ist beim, wenn man beim Schwedenplatz hinten rausgeht.
Das Cine Center vielleicht.
Cine Center ist aber nicht im dritten. Das ist ja
irgendwas am
Schwedenplatz.
Artis International.
Ach so, okay.
Das ist ein Verschnörkel, das auf drei Stockwerke.
Okay. Stimmt, da haben wir den Werner Bothe-Film drin gesehen, glaube ich.
Eins, was auch so ein Ding ist, was auch hübsch ist, das Motiv. Und wenn du auf den Stil vom Ding, also so schön renoviert, dann ist das Filmcasino auch eine gute Adresse. Aber ja, das haben wir schon viele Jahre.
Normalerweise suche ich mir das Kino ja nach dem Film aus.
Was das anbelangt, gibt es noch ein interessantes Kino, und zwar das IMAX-Kino. Wie heißt das denn nochmal? Beim Flakturm.
Beim Flakturm.
Ich sehe schon, er schickt es mir wieder.
Ja, gleich ja, und quer.
Weil das ist richtig verwandt.
Beim Haus des Meeres?
Ja, genau, Flakturm? Richtig. Das ist auch sehr interessant. Das ist nämlich auch ziemlich alt und man kann sich da drin wirklich verlaufen.
Ah ja, das ist Apollo-Kino.
Ja, genau,
Apollo-Kino. Ich nenne immer das begehbare Escher-Bild, weil du gehst immer praktisch rauf und runter.
Echt?
Ja, aber das ist klar. Das finde ich aber nie, also es ist halt ein Cineplex, das haben sie jetzt nicht auf alt-original hergerichtet, das ist schon ein klassisches Popcorn-Kino. Ja. Aber das ganze Gebäude ist einfach so eigenartig, ich kenne mich nie aus.
Das Gebäude wurde schon insofern so ein bisschen konzipiert, es wurde irgendwann umgebaut und wenn man in den Sälen mal genau hinschaut, da sieht man tatsächlich noch die Fresken an der Decke.
Okay,
das ist die haben die nur bemalt, damit, also das ist echt interessant, also man muss ein bisschen genauer hinschauen, dann sieht man wirklich interessante Elemente in dem Kino und da sieht man dann, okay, das ist ein Altbau gerade und das war mal wirklich ein Theater, genau. Das ist schon ziemlich alt. Und im Hauptsaal sieht man dann einen Riesen, das sieht so aus, als würde da gleich, würde da eigentlich ein Kronleuchter hängen, aber den haben sie abgehangen, damit man den in der letzten Reihe noch was sehen kann. Also das ist auch ein interessantes Kino. Aber es breiten sehr Lichtspiele. Ich war letztens drin und habe mir, ich weiß gar nicht mehr, was ich einen österreichischen Film angeschaut, Silenzium, glaube ich.
Auch ein Klassiker.
Und das war, also erstens, der Ton war viel zu leise. Wenn eine Erdnuss runtergefallen wäre, wäre das so laut gewesen, dass alle aufgeschreckt wären, weil der Ton viel zu leise war. Das Bild war mickrig klein. Es ist ja sehr seltsam, dort drin zu sitzen. Aber es ist wirklich das älteste noch existierende Kino in Wien.
Ich bin halt schon zu müde. Wie heißt die Serie, aus der Silenzium ist? Mit dem,
ja.
Das ist ja vom Wolf Haas geschrieben. Ja. Der Brenner.
Genau,
der
Brenner, genau. Richtig. Brenner.
Und ist das, wo sie sich einbauen in der Parkgaragenspirale?
Ist das der von Wolf Haas?
Es kann auch sein, dass ich nicht Silenzium gesehen habe. Es war das mit dem Krankenwagen.
Ja, Autorennen in der Tiefgarage hinunter.
Das nicht.
Das ist in einem von diesen Wolf Haas-Filmen ist das drin. Da machen sie immer die klassische Verfolgungsjagd in einem Parkhaus. Spirale hinunter und sie achten aber nicht darauf, dass sie schon ganz unten sind und knallen voll in die Wand hinein.
Nee, das war das mit den Krankenwagen, mit den zwei konkurrierenden Krankenwagenunternehmen.
Ja, das.
Ja.
Ich sehe schon, du musst einfach mehr ins Kino gehen.
Dafür musst du nie ins Kino gehen. Den kannst du dir wirklich zu Hause anschauen.
Aber generell ist
Wolf Haas.
Aber generell finde ich sowieso, war ich in letzter Zeit zu wenig im Kino. Ich mag nämlich das Erlebnis als solches ganz gern. Also es ist jetzt nicht so, mir ist es nicht egal, ob ich einen Film daheim anschaue oder im Kino.
Ich nehme das auch immer vor und es gibt einfach urviel Zeit, wird das echt so, kann man sich durchs Jahr schön schauen, auch das Filmarchiv hat herrliche Retrospektiven und gutes Programm einfach. Also das Biennale ist dann natürlich Special Interest / Filmfest, das liegt mir am Herzen, aber da muss man Horror und Blut mögen und Fantasy.
Oh, das klingt gut. Das
/ Filmfest, was du noch
nicht das ganze
rechtzeitig stecken.
Also noch ein paar Podcast-Folgen empfehlen.
Ein paar Podcast-Folgen?
Die Slash.
Ja, die Slash
Specials.
Ja, da waren wir sogar mal bei einem Zombie-Run dabei, ich und der Horst.
Mit Live-Berichterstattung.
Ja. Also das Slash Filmfest ist eben so ein Horrorfilm- und Fantasy-Film-Festival. Sehr liebevoll gemacht, ich finde. Das findet eben im 5. dort im Filmcasino statt. Und hauptsächlich, glaube ich, sie haben jetzt auch noch im Gartenbau ein, zwei Vorstellungen gehabt oder so. Und die machen dann halt auch ein bisschen Rahmenprogramm, da gibt es manchmal Party danach und eben die letzten Jahre hat es auch immer einen Zombie rangegeben vom Museumquartier aus. Gehen dann die Zombies Richtung Filmvorführstätte, Filmcasino und so. Und da waren wir einmal zufällig, waren die Zombies. Und so den Zombie ins Mikrofon gebissen und ist damit weggerannt. Aber wir konnten es wieder, also es war uns nichts passiert. Wozu gibt es den Popschutz? Also dieses, da konnte er meinen Schaumkombi erwischen.
Ich finde ja Zombies eigentlich schon ganz
niedlich. Ja, ganz niedlich, ich erziehe es.
Entschuldigung.
Ja, aber
also, die Speed-Zombies oder die...
Ist ja mittlerweile auch schon anders, ja.
Ja, welche Zombies
meint man heutzutage?
Aber das waren wahrscheinlich dann klassische Romero-Zombies.
Ja, die langsamen.
Nicht
28 sehr fantasievolle Zombies. Also ich habe auch eine weibliche Zombie-Frau gesehen, die im Einkaufswagen auch runtergeführt wurde, dann Richtung. Also es war echt schön.
Zu einem Blogpost und lesen, wie lange es braucht, bis die gesamten USA von den langsamen Zombies überrannt worden sind.
Ja.
Halbe Ewigkeit.
Ja, genau. Kommt sie endlich.
Die Bedrohung kommt nicht so lebendig.
Welcher Film war das denn, wo sie dann ein bisschen schneller waren, aber noch nicht so schnell wie bei 28 Days Later?
Dawn of the Dead vielleicht, aber da waren sie schon sehr schnell. Beim Remake.
Ja, okay, stimmt eigentlich. Stimmt. Das war dann, da waren sie schon wesentlich schneller. Wie lange dauert es da? Ja, wahrscheinlich ein paar Wochen. Und bei 28 Days Later, dann wird es wahrscheinlich keine 28 Days Later geben.
Da fehlt man noch, ja.
Ja.
So.
Ja.
So.
Stefan, willst du noch einen Kontrastpunkt? Du hast ja wieder das Internet ausgedruckt.
Zum Abschluss. Ich bin ja immer für Volksbildung dazu. Ich habe in der Volksbildung gearbeitet. Urlaubszeit kommt. Das heißt Reisezeit, Flugzeit. Daher, How to Land a 737. Kurz Film, eine Viertelstunde, wie man den Flieger sicher auf den Boden runterzieht. Falls der Pilot gerade wieder mal keine Lust
hat. Das brauche ich täglich.
Kann man immer wieder brauchen.
Ja, erzähl. Das,
anschauen, und dann kannst du.
YouTube oder
was? YouTube.
Okay, ja, super.
Viertelstunde Kurzschulung.
Dass ja, ja, genau.
Am besten vielleicht irgendwie offline verfügbar machen.
Ja, und mit inklusive Funkverkehr, alles erklärt.
Ja, ja.
Schön.
Ja. Ja, machen Sie die Klappe auf und ziehen Sie das fünfte Drahtseilchen von unten. Das ist das Seitenruder.
Genau. Nein, schon unter Ausnutzung. Also die Voraussetzung ist, dass es
dass der Flieger noch funktioniert und das Funkgerät noch funktioniert und so.
Ja, wenn das Funkgerät noch funktioniert, dann kann man sich ja von jemandem dann
instruieren lassen.
Anweisungen geben lassen.
Ja, so wie bei den Airport-Filmen, ja.
Ja, das bringt nichts. Bei der Anzahl von Instrumenten, die du da vor dir hast. Ja, jetzt stellen Sie mal die richtige Flughöhe ein. Ja,
so. Das ist so eine klassische Dramaturgie in diesen Airport-Filmen, dass dann immer einer unten ist. Und
Aber ich habe es irgendwie selbst von früher sehr gerne mit Flugsimulatoren gespielt und dachte, dass die halbwegs realistisch sind. Mhm. Und entweder habe ich echt viel vergessen oder sie waren halt doch nicht so realistisch.
Welchen hast du denn gespielt? Die gibt's nämlich auch noch.
Also das ist ein Microsoft Flight Simulator.
Der soll ja, das Witzige ist, mein Vater hat gemeint, dass er von ein paar Leuten gehört hat, die das Ding gespielt haben, die wirklich Piloten sind, dass sie in dem Spiel mehr Probleme haben als mit den echten Fliegern, dass das also so schwer sei. Und später habe ich mir dann nur mal gedacht, naja, vielleicht ist es einfach nur nicht so realistisch oder die Sicht ist viel zu eingeschränkt oder sonst was. Aber es soll wirklich schon realistisch sein.
Was mir sehr getaucht hat bei dem Microsoft Flight Simulator, da gab es so eine Art Flugschule, wo man sich dann wirklich Tage und Wochen beschäftigen konnte, bis man das Ding unter Kontrolle hat und so so wie Airshow-mäßig zwischen Bojen durchfliegen musste und dann haben sie so einen Kanal einem hinein simuliert, durch den hat man dann durchtreffen müssen. Ja. So, das war schon sehr nett.
Also ich kenne nur den Flugsimulator aus GTA 5.
Den kenne ich nicht. Das ist noch meiner selbst. Simulator. Das ist eher der Fun-Racer unter den
Flugsimulatoren. Das ist echt witzig. Da kann man dann auch irgendwelche ganz komischen Sachen wie Schrauben. Also, es ist wirklich, du gehst in GTA 5 in eine Flugschule und lernst dort, wie du auf dem Kopf fliegst. Mhm. Das musst du machen, um die Flugschule zu bestehen. Das ist so, so blöd.
Es gibt ja San Andreas, das es auch schon gegeben, wo man eine Barrel Rose und so weiter hat.
Ja. Oder auf der Seite fliegen, stimmt, gibt's auch. Man muss auf der Seite fliegen.
GTA Wahnsinn. Ja. Barrel Loops und Loops und was auch immer alles. Lernt man in jeder Flugschule.
Na klar.
Und es gibt ja diese Herausforderung, diese Awards, wenn man über unter allen 50 Brücken oder wie viel durchfliegt, bekommt man einen Award. Und um 100% des Spiels zu schaffen, muss man das mitmachen. Also ich habe noch nicht alle 50 Brücken gefunden, das ist das Problem. Sonst hätte ich schon hinter mir.
Das gab's bei, glaube ich, allen GTA-Spielen ab GTA 3, wo man irgendwas sammeln muss oder Tauben erschießen oder Hufeisen einsammeln. Was man ohne der Cheatkarte eh nicht schafft. Oder
ja, das schön fliegen. Also sagen wir mal, Hufeisen finden, Tauben schießen und so weiter ist uninteressant. Aber unter 50 Brücken fliegen.
Es gab diese Motor, also es gab immer die einen Dings, wo man irgendwas einsammeln muss, eine Art von Item, also die Hufeisen zum Beispiel. Oder eben so Stunts, Autospringen. Wenn es mit Autospringen gibt, gab es, glaube ich, in Vice City auf jeden Fall schon, GTA 3, bin ich mir nicht sicher.
Springen auf jeden Fall. Raster, und finden, das ist für so einen Typen mit Aluhut. Muss man dann ein paar Sachen finden, UFO-Bestandteile oder sowas.
Das ist herrlich.
Aber apropos Aluhut,
gibt's noch diese Rettungsmissionen, Polizeimissionen, die habe ich immer so witzig gefunden.
Polizeirettungsmissionen?
Es gab bei GTA San Andreas gab es, ich glaube, Polizeimissionen, die kann man auch mit dem Kampfhubschrauber.
Also in GTA 5 ist mir nichts bekannt, wo man auf der Seite der Polizei ist, außer die Hauptmission, wo man auch nicht auf Seite der Polizei ist, sondern nur mal eben für das FIB arbeitet. Und es ist dann, ja, man ist immer noch nicht auf der Seite von der Polizei. Hm. Ja, aber apropos Aluhut, ich habe durch Zufall gesehen, dass Deponia einen vierten Teil bekommen hat.
Oh, Deponia, ja. Da fehlen mir noch, ich habe nur den ersten Teil wirklich durchspielen können. Da fehlen mir noch die zwei anderen. Deponia ist eine Point-and-Click-Adventure-Serie, die sehr gemocht wird.
Irgendwie. Ja, sie spielt im Müll, der Typ ist assig, man will ihn nicht mögen und trotzdem liebt jeder das. Und man spielt dieses Arschloch.
Das ist ein für mich, weil ich habe keine Koordination und ich kann ganz viele Spiele nicht spielen, weil ich einfach sterbe, bevor ich den richtigen Knopf gedrückt habe.
Ja, es ist quasi, also für Leute, die Monkey Island und solche Spiele gern mochten.
Mögen hätte ich schon andere Spiele auch, aber ich versage da gnadenlos. okay.
Ja. Also man könnte sagen, wäre ich ein Amazon-Produkt, würde unter meinem unter mir stehen. Wenn Sie Dennis mögen, dann mögen Sie auch, wie heißt der Typ nochmal aus Deponia?
Puh, gute Frage.
Mögen Sie auch
mal. Machst du dich gerade schon wieder schlecht?
Ja, der Typ ist so ein Arschloch. Das ist so grandios.
Naja, ist halt so wie der Guybrush Threepwood, halt so ein charmantes Ding, man weiß ja.
Nein, überhaupt nicht.
Naja,
Guybrush Threepwood will Pirat werden, aber er ist liebenswert, er ist nett und er hat zwar ein Ziel, aber er ist nicht egoistisch, okay. Er ist kein Arschloch.
Oh Gott, ich habe mich in so eine Batman versus Superman-Diskussion, aber ich weiß nicht, Guybrush Threepwood oder wer das größere Ding ist. Aber auf jeden Fall hat mir der erste Teil sehr gut gefallen davon. Die Dialoge sind liebevoll geschrieben, ja. Die Grafik ist sehr putzig und das ist so klassisches, altes LucasArts Adventure Rätsel Gameplay.
Aus Deutschland.
Und es hat auch eine kräftige Portion Meta-Humor drin oder so. Ich meine, du hast ja auch so natürlich so ein Love-Interesse, ein Mädchen, das irgendwie am Anfang herunterkommt. Ich weiß nicht, woher sie kommt.
Ja.
Sie heißt Goal, weil das Goal ist ja auch irgendwie, sie zu retten oder beziehungsweise sie am ersten Teil, glaube ich, aufzuwecken oder so. Da gibt es mehrere Teile. Aber der Dialog zwischen den beiden entspannt sich auch irgendwie ganz gut. Es ist ein putziges Spiel. Ja.
Aber er ist trotzdem ein Arschloch.
Ja.
Besonders in den Dialogen merkt man es zwischen den beiden. Am Anfang ist sie ihm noch dankbar und irgendwann...
Also gibt ihm aber auch an, ich kontra, ist jetzt nicht so. Dass das ist schon relativ... Ja, genau.
Und er will unbedingt nach Elysium. Und Goal, wie er sofort merkt, kommt von dem Oberon oder wie das Ding heißt, was über den Planeten fährt, das ist der Müllplanet.
Genau, noch. Das ist der Müllplanet und wir sind Elysium.
Ja.
Ganz alles und straightforward.
Ja, er versucht dann halt nach Elysium, weil das wie Elysium halt so beschrieben ist, das Ziel. Und Goal ist auch gleichzeitig dieses Ziel, die möchte er bekommen. Ja. Und ja, ich denke auch, dass ich Deponia mal spielen sollte.
Mhm.
Besonders wenn es schon einen vierten Teil gibt und es hieß, nach dem dritten hört es auf.
Ja, also wie gesagt, mir fehlen noch zwei Teile und ich fand den ersten schon ziemlich knackig. Also ganz ohne Schummeln habe ich es nicht geschafft. Muss ich leider gestehen, ja. Aber ich habe noch einen Nachtrag zu den Flugsimulatoren. Den einzigen, wo ich mich zurückerinnert habe, den ich gespielt habe, war am C64er noch. Ace of Aces hat der geheißen. Und der hat sich aber dann durchgeschummelt, glaube ich, weil da musste man gar nicht starten und landen, da ist man direkt in den Wolken gestartet. Und ich hatte auch keine Anleitung zu diesem Spiel. Und ich kannte mich nicht wirklich aus, aber ich fand es immer super, weil man konnte auf der Seite rausschauen und dann die Bombenklappe oder so oder irgendwelche Klappen aufmachen und so. Es hat mich fasziniert, aber ich habe es nie so wirklich durchschaut, das Spiel, oder geschweige denn beherrscht. Aber das war auch eine andere, also am C64er Flugsimulatoren war ein hartes Pflaster.
Ich habe nur einen gespielt, das war Flight 95. Das war einer, der hat mir einfach gefallen. Das hatte so einen Charme. Man konnte starten, man konnte landen. Er war nicht besonders schwer. Es war nicht der Microsoft-Flugsimulator. Es war einfach ein schönes Gefühl. Man hatte eine Landschaft und die war wirklich dreidimensional. Man hatte Berge das war ein schönes Gefühl, wenn man dann über Äcker flog. Aber natürlich die Auflösung war grottenschlecht.
Ja, aber damals war Dreidimensionalität halt immer noch so ein bisschen ein heiliger Gral, der manchen Simulatoren noch vorbehalten war, bis dann irgendwann mal Doom,
Aber der Flugsimulator hatte wirklich 3D. Und nur die Grafik, die drüber gelegt, die Texturen, die waren halt nicht besonders hochauflösend. Aber es hat gereicht, dass man auf der Landebahn landen konnte, weil das konnte man erkennen.
Ja, damals hat man noch andere Augen gehabt. Das ist so wie dieses, heutzutage, wenn man sich Comanche anschauen würde, diesen Hubschrauber-Simulator mit der Voxel-Grafik und diesen 3D-Pixeln. Das war damals selbst viel, wow, ich bin im Canyon heutzutage.
Voxel-Grafik gab's damals schon.
Ja, das war eigentlich, das hat man damals eigentlich eingesetzt, weil das mit dem anderen 3D noch nicht so gut gelaufen ist. Aber wenn man sich heute anschaut, ist das was für ein Erdhaufen ist das da?
Ja, genau, der Erdhaufen. Hey, das ist mein, den habe ich da gerade hingesetzt, damit ich meine Orientierung habe, damit ich wieder zurückfinde. Deswegen ist auch die Kerze oben drauf.
Das ist schon irre.
Ich habe hier Diamanten gefunden. Mir fehlt noch die Eisenspitzhacke.
Tja, Grafik.
Ja. Stay wild, stay forever.
Ja, das ist ein guter Hinweis. Kennst du den Podcast? Sag mir nix.
Ja, nee, ich kenne keinen
Podcast. Bist du auf den Podcast an?
Was? Nein,
ich auf das Spiel.
Auf das Spiel an.
Ja, okay.
Von was spricht ihr?
Was waren das für Spiele?
So auf C64.
Es war nicht Barbarian, oder? Nein, es war Prince of Persia.
Auch nicht. Das wird die Quizfrage bis zum nächsten
Mal. Ja, das muss man nicht. Ach, und ja, genau. Und Stay Forever ist gleichzeitig der Titel von einem sehr, sehr guten Spiele-Podcast über alte Spiele. Den kann ich nur empfehlen von zwei alten Spieleredakteuren. Und sehr gut. Gunnar Schmidt, glaube ich, ist der eine und der andere ist der. Ist der Christian Schmidt. Ah, ich werde es das nächste Mal besser erzählen. Aber der Podcast Stay Forever ist zu empfehlen. Gunnar Lott und Christian Schmidt.
Das war, glaube ich, das erste Audio-Sample in einem Computerspiel.
Und das war das ja so Audio gut. War ja auch. Ich hatte, es gab auf dem C64er, in der Spätphase gab es da noch Hardware zu kaufen, ganz kleinen Herstellern. Wir hatten einen Audio-Digitalisierer. Ein Freund von mir hat sich den gekauft. Faszinierend. Damit wollten wir einen Sound für ein Spiel machen, aber ja, das ist dann nichts daraus geworden.
Inzwischen kann man schon selber 3D-Spiele entwickeln, mal eben schnell.
Ja. Naja, Mann ist relativ, ne? Du vielleicht.
Ich habe es noch nie gemacht, ich habe es noch nie probiert. Aber inzwischen kann man sowas im Browser laufen lassen. Man kann 3D-Spiele für einen Browser entwickeln. Es gibt Unreal, der erste Unreal-Teil, der läuft inzwischen auch im Browser. Wolfenstein, das ist zu trivial. Ach ja, genau. Quake Online ist so ein, das ist gefaked, das ist ja in Wirklichkeit in C geschrieben, das ist nicht in HTML und JavaScript und so weiter geschrieben. Aber Unreal wurde komplett umgesetzt inzwischen in JavaScript mit HTML und so weiter und so fort. Also das geht inzwischen. Das habe ich vor ein paar Jahren auf den Linux-Wochen, hat es einer demonstriert und hatte dann den Makey Makey und dann konnte man mit Bananen und Äpfeln und so weiter dann Unreal spielen.
Nicht schlecht. Endlich.
Ja. Das ist überhaupt nicht.
Ja. Also WebGL ist ja inzwischen auch schon. Ja. Inzwischen gibt es ja sogar MIDI für einen Browser. Ach, herrlich.
Alles im Browser. Angeblich ist die Rust-Browser-Engine jetzt auch schon halbwegs brauchbar. Die soll
Stimmt. Auch
viel schneller sein.
Also Servo.
Servo, genau.
Ja.
Da habe ich halt einen Artikel gelesen, dass das teilweise Webseiten bis 100-mal schneller rendern kann als bisher, weil die so super implementiert ist. Also das ist das Mozilla-Projekt, entwickelt einen neuen Browser. Dafür
haben sie eine Engine.
Eine Engine. Mhm. Und dafür haben sie auch eine extra Programmiersprache entwickelt, das ist das Rust.
Ah, okay.
Und das ist alles mittlerweile so weit fertig, dass es halb auch verwendbar wird. Das ist alles noch Alpha und so, aber das wird bald kommen. Und das wird wieder mal den Browsermarkt dazu umkrempeln. Mhm. Also Mozilla wird ihn wieder mal umkrempeln.
Also haben sie vor, dass die Engine dann in den Firefox reinzuschauen. Genau.
Schön. Also sie werden wahrscheinlich den Firefox eher ersetzen. Also das wurde jetzt in den letzten Tagen auch schon angesagt, dass sie eher einen komplett neuen Browser entwickeln. Also ursprünglich wollten sie nur noch ein Engine entwickeln. Mhm. Jetzt sagen sie, okay, wir machen den Browser auch neu. Und Firefox basiert ja auf Xul, was ja im Prinzip eine Totgeburt ist. Schon eine 20 Jahre, ja 15 Jahre alte Totgeburt, wird nicht weiterentwickelt und sagen, ja okay, wir gehen weg von Xul und machen alles in HTML. Das heißt, alles wird dann in HTML sein und wenn der Browser schon so schnell ist, also die Engine, dann kann man die Elemente auch in HTML.
Die Engine rendert sich selbst sozusagen, das User-Interface wird gleich mitgerendert.
Ja, genau. Was ja bei Xul eigentlich auch schon der Fall war. Xul ist ja auch nichts anderes als
interpretiert auch die Engine selbst. Ja.
Und man hat ja Gecko mit Xul im Hintergrund entwickelt und ja, da gibt es sicherlich ein paar Abstriche dadurch bei HTML. Und inzwischen, als Gecko entwickelt worden ist, gab es viele Sachen CSS noch nicht, man hat bestimmte Sachen noch nicht
gehabt. Ja, es ist schon ewig alt
hinzugefügt worden und das...
Und da hat sich ja schon viel getan. Man denkt sich von Netscape dann zu Mozilla. Der Mozilla war aber noch ein fettes Ding, wo Browser und E-Mail-Client und alles drinnen war. Dann war eine kurze Phase, wo sie eben das Phoenix-Projekt gestartet haben und aus dem Phoenix ist eben dann der Firefox entstiegen und das war alles super.
Ah, der Phoenix war richtig schnell. Das kann man
ja, der Phoenix war super.
Zicke-Zacke. Ui, inzwischen nicht mehr.
Ehrlich, ja. Das war auch einer der, zu der Zeit, gerade wo der Mozilla noch und der Phoenix noch nicht draußen war, war ich ein großer Opera-Fan. Das war einer der wenigen Male, wo ich mir erlaubt habe, da noch so ein Fan-Posting in ein Opera-Forum reinzuposten. Ich weiß nicht, man hat es lange Zeit lesen können, ich weiß nicht, ob es ob es heute noch immer lesbar ist. Und dann irgendwelche Freunde dieses Posting ausfindig gemacht, ja, und haben dann drunter geschrieben, ja, ja, Opera ist wirklich super, eine super Talkshow, immer noch weiter so mit einem Fandom.
Das habe ich selten danach gepostet.
Ich habe dazu
vorsichtiger.
Eine sehr gute Überleitung, nämlich die ursprünglichen Opera-Entwickler sind ja im Prinzip jetzt nicht bei Opera mehr. Die entwickeln ja, haben den Browser neu angefangen mit Blink, glaube ich, heißt das Ding. Mhm. Blink, genau, Blink heißt das. Das ist die Engine vom Chrome-Browser. Die ja auf WebKit basiert.
Genau, die aber schon so stark.
Schon wieder, ja, die haben es gesplittet, weil Google nicht von Apple abhängig sein wollte und WebKit halt so, ja, universell einsetzbar ist und die haben gesagt, wir brauchen das nicht, wir wollen das nicht, machen wir unser eigenes. Und Opera hat dann halt das, verwendet jetzt Blink im Hintergrund als Engine und entwickeln den Opera-Browser mehr oder weniger neu.
Aber hängen Sie da nicht am Zipfel von Google, wenn Sie den Blink vom Engine...
Naja, es geht. Es ist nicht... Es ist
auch machen Sie dann einen anderen. Frage, an welchen Zipfel Sie hängen, an dem, ja, vom Apple, dem vom
Mozilla. Ja, wobei, ja, das WebKit ist und das nicht, dann ursprüngliches WebKit nicht das KHTML.
Richtig,
können, ja, Sie nicht an den Zipfel von einem KDE-Land dranhängen? Gibt es das KHTML noch oder machen die jetzt auch WebKit? Hängen die jetzt an den Zipfel von...
Also KHTML wird noch weiterentwickelt, aber das schläft immer mehr ein. Mhm. Und der KDE hat ja jetzt mehr oder weniger nicht mehr einen Conqueror, sondern Reconk zum Browsen. Okay. Weil der KDE hatte ursprünglich Conqueror als das universelle Programm. Dateibrowsen, Browsen allgemein, Dateien anschauen, editieren eher nicht, aber konnte er auch theoretisch. Dann konnte er Office drin öffnen direkt in Conqueror. Das haben sie jetzt also gesagt, okay, das wollen wir nicht mehr haben, dieses Pluggable, sondern haben Dolphin gesagt, ist für Dateien und zum Browsen, ja, Conqueror weiterhin. Und jetzt kristallisiert sich hier, dass das Reconk werden wird. Mhm. Das hat jemand anderes angefangen und das verwendet aber direkt schon WebKit.
Okay.
Auch immer hinterher. Und als JavaScript-Engine benutzt er allerdings noch das vom Conqueror. Also die, also von
Qt. Ist ja keine moderne.
Ja, da. Also das, was in Qt drin ist. Die JavaScript-Engine.
V4? Nein, das kann ich nicht sagen.
V4? V8 also, heißt der von...
Von Google, aber Qt haben, die haben das komplett überarbeitet. V4 für eigene QML-Sprache. Also die sind
nicht
100% kompatibel mit dem Browser JavaScript. Aber sie haben das WebKit rausgeschmissen aus dem Projekt. Genau aus den Abhängigkeiten, damit es auf Apple-Geräten und so weiter läuft. Witzigerweise war das der Grund, warum sie V4 entwickelt haben, weil V8 nicht laufend auf auf jeden Fall ist ja, glaube ich, da auch die Abspaltung gewesen vom WebKit vor kurzem auf dieses Blink und so weiter.
Ja.
Das WebKit gibt es zwar noch als Package, aber irgendwie nur mehr, also da bin ich jetzt nicht genau dran, aber seitdem sie auf QML umgestiegen sind, also mit Qt 5 und Qt Quick 2, QML ist ja quasi so eine Art, ist eine Markup-Language für User-Interfaces, also es ist nicht HTML, sondern es ist ein bisschen anders. Aber prinzipiell verwendet es ja für JavaScript, ist aber nicht 100% kompatibel mit dem JavaScript vom Browser. Und die haben die eigene Engine entwickelt, weil das V8 ist optimiert für das Web-JavaScript. Mhm. Und das ist schneller gewesen und außerdem haben sie die Abhängigkeit von Google nicht.
Ja.
Die iOS-Möglichkeiten ziemlich beschränkt hat.
Ja.
Stefan, hast du nicht letztes Mal gedauert, dass wir zu wenig Tech-Themen haben?
Ja, ich habe noch welche. Wir sind in Stunde 3, Leute.
Nicht in Stunde 4?
Nein, Stunde 3.
Boah, das haben wir gar nicht so viel geredet. Wer, also ich habe jetzt beschlossen, dass ich wieder Stunde 2 für Show note und dass du hast wieder Stunde 1, du hast 3.
Ja.
Das ist schön.
Ich mach Stunde 4.
Ja, und am Ende schaffen wir es dann wieder.
Bitte was?
Es wird keine Stunde 4 gehen.
Nein, also ich bin jetzt zu müde dafür. Aber
ja,
du hast noch
mal,
so kurzes.
Also nachdem wir jetzt bei Browsern waren und so, weiß nicht, inwieweit euch das aufgefallen ist, alles, was wir über Typografie und so weiter gewusst haben, haben wir mit den Browsern wieder vergessen. Und jetzt gibt es ein Projekt, das sich versucht, wieder an die Sachen zu erinnern, dass die Abstände wieder passen und dass die Rhythmen wieder passen, sozusagen in der Textsetzung.
LaTeX.
Nicht im, sehr guter Witz. Mathchecks, ja, aber das ist es nicht, auf das ich anspiele.
Das kann aber noch nicht die Typografie-Sachen, sondern nur die Mathematik-Sachen.
Ah, ich bin gar nicht sicher, ob die nicht mittlerweile auch rendern können. Das entwickelt sich auch zügig.
Die benutzen meines Wissens im Hintergrund MathML oder sonstige.
Es sind, sie haben ein paar Renderer.
Ja.
Aber das meine ich eh nicht. Es
gehen
so nicht auf Mathchecks aus. Also, vor allem kriegt man es weg. Na, da geht es wirklich nur um den Textsatz und so. Und das Projekt heißt wieder mal Gutenberg, wie so viele andere Projekte auch. Ja. Und sie sagen, ein Meaningful Web Typography Starter Kit. Also es ist eine relativ kleine Bibliothek jetzt, die hat auch erst vor kurzem angefangen. Und sie schauen eben, dass Zeichenabstände passen, Zeilenabstände passen, Abstände zwischen Absätzen passen, Bilder passend in der Größe zum Zeilenabstand davor sind, also dass ein gewisses Raster eingehalten wird. Aha. Und es schaut echt manierlich aus. Also es sind ein paar größere Texte dann als Beispiel gerendert, auch mit schönen Schriften, sich um das auch gekümmert. Und es ist echt nett lesbar. Es ist alles noch in den Kinderschuhen, aber schaut hübsch aus.
So, ich würde gerade sagen, wie muss ich mir das konkret vorstellen?
Schöner.
Lesbar. Es wird dann als Plugin.
Macht es das schöner?
Ja, CSS. Glaub, es ist im Prinzip nur CSS. Du bindest es in deine Seite selbst ein. Okay. Also es ist der Seitengestalter, der es benutzen muss. Das.
Also sprich, es wird früher oder später als Plugin geben.
Ist es schon.
Es ist ja kein
Plugin. Für deine Webseite schon verwenden. Auch ein Beispiel so, wenn du einen längeren Fließtext hast mit Absätzen, der erste Absatz sollte nicht eingerückt beginnen, weil da gibt es noch keinen Grund dafür. Der zweite Absatz sollte schon eingerückt beginnen, damit man es optisch sieht, dass da auch ein neuer Absatz ist, weil eigentlich auch nicht unbedingt zwischen zwei Absätzen mehr Zeilenabstand sein muss, wenn das nur logisch innerhalb noch passt, innerhalb eines Fließtextes. Also, um so Sachen kümmert sich der.
Das heißt also, im Prinzip entwickeln die zum einen einen Standard und zum zweiten implementieren sie es auch direkt in CSS, damit man es direkt verwenden kann.
Ja, also man hat so ein CSS-Template, das kann man sich so als Vorlage hernehmen, da kümmert sich schon um gewisse Logiken und du kannst das noch ein bisschen versauen.
Ich glaube, es ist ein Satz, dass du kannst dann wieder mit Variablen gewisse Sachen steuern, aber dann halt auch im sinnvollen Rahmen passend zur Schriftart, die du gerade wieder verwendest und solche Sachen.
Nice. Ja, es gibt auch ein Tool, mit dem man passende Farben zueinander suchen kann. Ich habe jetzt leider die Seite, ich werde es versuchen zu
finden. Die kenne ich, die ist echt gut.
Ja.
Die ist
gut, aber das Blöde ist, meine Freundin hat gesagt, dass ich die benutzen muss für die Seite, die ich da gestalte, weil sie es verlangt. Und dann habe ich gesagt, das ist ein Scherz. Ich will ganz absichtlich gerade diese Regeln brechen, weil das Prinzip dahinter ist.
Aber die Seite, also das ist so eine Seite, die du gibst irgendwie ein, zwei Farben vor oder du nimmst ein Foto oder lädst es hoch und dann ist es vielleicht was anderes.
Ja.
Und es filtert die Farben aus, die harmonisch zusammenpasst und schlägt dir die quasi als Farbsetting für irgendeine Website vor.
Mhm.
Und du kannst sagen, okay, ich behalte die bei oder ich durchbreche es jetzt absichtlich. Also das oder du kannst sagen, du willst nur warme Farben oder nur welche in einer bestimmten Helligkeitsstufe oder so Settings mit drei Farben, mit fünf Farben, mit irgendwie, aber dann ist es was anderes.
Von Adobe hat es das mal als Webservice gegeben, da hieß es Coolor, glaube ich.
Ja,
also so mit Color noch halt falsch geschrieben. Mhm. Also es gibt ein paar so Webseiten, die so Farbschema da irgendwie anbieten.
Ich weiß jetzt nicht mehr, was ich meine, was ich da
mal gesehen
habe, mir angeschaut. Habe, das war eigentlich tatsächlich ganz nett.
Dann so sagen, ob es Komplementärfarben sein sollen oder eben nicht.
Also bei dem, was ich hatte, war, man hat eine Farbe angegeben und dann hat es direkt passend fünf Farben oder sechs Farben angeboten, ich weiß nicht mehr genau, die zueinander passen, die ähnlich sind. Dann konnte man sagen, ja, ich möchte es aber 180 Grad entgegengesetzt. Dann hat es dann Farben herausgesucht, die 180 Grad entgegengesetzt sind. Hatte also fünf weitere Farben. Dann konnte man aber auch sagen, dass es dreigeteilt im Farbrad
nehmen soll. Ja, jetzt weiß ich. Ja, das habe ich. Das war auch schon relativ alt.
Kann sein, weiß ich nicht.
Da muss man da
was. Und da hat es dann passende Farben wirklich, die immer zueinander jeweils passen. Also wie in der Musik ein Akkord, so passen die Farben. Und ein paar Farben habe ich mir rausgesucht, aber einige Farben habe ich dann nachjustiert, damit sie ganz absichtlich so subtil sind, dass sie dass das kein Computer finden kann. Also viele Sachen muss man als Mensch selber noch beurteilen.
Ja, aber ich finde es ganz gut, wenn du jetzt überhaupt keine Vorstellung davon hast, was du für eine Farbzusammenstellung willst, dass du einfach mal eine Ausgangsbasis hast, an der du dann arbeiten kannst. Mhm. Aber nochmal zurück zu der Schrift. Ich hänge irgendwie, also ich glaube, ich muss mir das mal anschauen, weil ich hänge dann immer noch dran, dass das die Schrift beschließt, keine Ahnung, dass ich hier jetzt einen Absatz zu machen habe oder da keinen haben darf oder so.
Das funktioniert mir einfach nicht vorstellen. Web noch immer nicht. Also
Moment mal, was?
So Schichten oder so ein Satz. Ja, genau, so ein
Text. Nochmal, was funktioniert nicht?
Ich weiß es nicht, ob es nicht funktioniert.
Brauchbarer Textsatz.
Ich kann es mir einfach nicht, weil die Geschichten mit Einrüchten und Abständen und so, die sind ja eigentlich so Standard-Buchdruckgeschichten, die du im Web ja normalerweise nie siehst. Und das ist zwar eine nette Idee, ich kann es mir bloß nicht vorstellen, wie das dann, ob das praktisch funktioniert. Aber du hast gesagt, das funktioniert. Das hat ganz
gut. Also ich stelle jetzt hier was in den Raum, dass ich sagen muss, dass alles, was im Buchdruck vorkommt, in den meisten Browsern heutzutage alles funktioniert. Sogar mit solchen Kleinigkeiten wie, wenn F und I hintereinander kommt, dass der I-Punkt vom F verdeckt wird. Ja. Selbst das funktioniert, wenn die Schrift es kann. Ja.
Ligaturen sind das.
Schon. Richtig. Solche Sachen.
Ein Beispiel, ich wüsste keine Variante, wenn du ausdruckst Webseiten, dass du, wie heißen die Fachausdrücke da, Schusterjungen und Hurensöhne verwendest.
Ja.
Also, dass du nicht einen Absatz auf einer alten Seite beginnen lässt, wenn nur mehr eine Zeile Platz ist.
Das ist echt wahr, das funktioniert.
Oder dass du nicht einen Absatz mit einer Zeile auf der neuen Seite enden lässt und quetscht das nicht noch auf die letzte
aber
Seite.
Aber selbst das ist bei LaTeX noch immer ein Problem.
Nein, das geht doch.
Aber...
Dorther weiß ich's. Also ich hab mir das Tech-Buch gegeben und das
von... Das Problem hat meine Freundin nämlich des Öfteren. Okay, muss ich nochmal nachforschen.
Vielleicht verwendet sie dann auch so Sachen wie PDF-Tech und so, vielleicht nicht die originalen LaTeX-Implementierungen zum Rendern.
Stimmt, das kann sein.
Die originalen, die DVIs rausrendern, die sind da wirklich brav.
Also
geschunden worden, so auf, also es gibt einen geschrieben in Quantenmechanik und der war pingelig ein bisschen, der hat auf, also der Satz hat passen müssen auf halben Dot genau. Das war sein Kriterium.
Das heißt, ich habe mich noch nicht mit beschäftigt. Das heißt, die DVI-Ausgabe ist besser als die von PDF.
In der Meinung ist besser.
Ist besser?
Ja.
Ich glaube, die PDFs werden generiert aus der DVI-Ausgabe.
Nein, das ist die Zwischenschritte sind weg mit PDF-LaTeX oder PDF-Tech oder Lua-Tech gibt es ja auch. Da wird es direkt ein PDF. Dann, das ist auch die einzige Möglichkeit, um Links mit in einzubauen. Anders geht es
nicht. Mir kommt auch vor, dass er die Schriften nicht mehr on the fly generiert, was er früher gemacht hat. Also ich glaube auch, dass die Schriften früher besser waren als die PDF.
Ja, weil Schriften ist PDF selber für zuständig zumindest.
Ja, aber könntest noch immer einbetten, was du Lust hast. Dann wären halt das Riesenfiles, leider.
Ja.
Und mir kommt vor, bei den DVI war das im Prinzip nur ein Standard, der angegeben hat, was für eine Schrift das ist. Und da hat es dann halt der DVI-Viewer vorher generieren müssen, die Schrift, wenn er sie nicht fertig hatte. Und ich glaube, es war genauer damals.
Ja, das muss ich auf jeden Fall mal überprüfen. Aber ich hätte jetzt nicht erwartet, dass bei PDF-LaTeX was anderes rauskäme, als bei dem Original-DVI. Mhm. Also der Umweg von DVI über PostScript zu PDF, den wollte man ja irgendwann weghaben.
Ja.
Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die da was weggenommen haben an Funktionalität. Mhm. Weil PDF und PostScript selbst auch schon einige Sachen mitbringen, um bestimmte Dinge zu vermeiden. Aber okay.
Ja.
Was ich nur von HTML weiß, ja, da kann man das Ganze gar nicht vermeiden. Das Einzige sind Tabellenüberschriften und Unterschriften. Dafür gibt es extra einen HTML-Tag, damit die Tabellenüberschrift auf der nächsten Seite wieder da steht. Aber das war's schon.
Letztes Mal, weil ich es gesucht habe, zum Beispiel dreispaltigen Satz.
Das geht.
Ja. Das geht mittlerweile.
Ja.
Also wenn du einen Text setzen willst du mit drei Spalten, die drei Spalten sollen gleich lang sein.
Mhm.
Das kann HTML mittlerweile.
Ja, also CSS.
Also CSS.
Ja. Weil das ist nicht etwas mit HTML, sonst würde man wieder mit Tabellen und sowas kommen. Ja. Und man kann sogar, wie breit die Spalten sein sollen und solche Sachen einstellen. Wie es jetzt mit Fließtext ist, um ein Bild herum, weil jetzt allerdings nicht. Weil man könnte rein theoretisch ein Bild da reinsetzen. Also genau so rein positionieren.
Dass es dann da drinnen stören würde und eine neue Berechnung erzwingen würde. Ja, das haben wir
schon probiert. Ja. Das wäre jetzt auch noch eine interessante Frage. Und wenn das geht, dann ist Microsoft Office und Open Office sowas von im Hintertreffen. Die können das nämlich alles gar nicht. Da selbst F und I erkennt es nicht, also Schriftarten werden da komplett ignoriert, da wird einfach nur, also Ligaturen werden ja ignoriert, F, I stehen nebeneinander, fertig. Das wird komplett über den Haufen geschmissen. Und ja, das ist, deswegen geht für mich in ja, geht das gar nicht. Also ich finde, die Office-Programme sind inzwischen stark veraltet.
Automatische Sieben drin. Können die Browser noch nicht.
Automatische Sieben. Okay.
Trendvorschläge?
Das wäre eine interessante... Ja, stimmt. Es gibt ein Plugin dafür. Also, ja, es ist nicht ganz einfach, weil nämlich mit, wenn man mit jetzt irgendwas in JavaScript entwickelt und sagt, ja, du kannst trennen, aber das ist auch nicht ganz einfach, ja. Es müsste auf jeden Fall ein Wörterbuch haben, es muss damit wissen, wo die Silben zu trennen sind, um das zu implementieren. Das müsste alles wirklich im Browser drin sein. Das kann man mit JavaScript nicht so leicht nachrüsten.
Naja, Tech implementieren im Browser.
PostScript im Browser, das reicht ja schon fast aus. Ja, dann hätten wir es fast schon. Da weil Browser, das geht ja auch inzwischen.
Browsen die 2 GB Tech Library.
Genau. Die hat neben Druck.
Ja, PostScript ist ja auch nichts anderes als eine Programmiersprache. Und es gibt sicherlich. Ja, natürlich gibt es schon eine Engine für ein in JavaScript geschrieben, dass man PostScript direkt im Browser ausführen kann.
Und PDF gibt es ja auch.
Ja, aber das ist PDF ist ja keine Programmiersprache, sondern nur eine abgespeckte, nicht Turing-fähige Variante von PostScript. Habe ich dich ins Herz getroffen? Oh Gott. Also,
es gibt ja hier im Podcast immer wieder diese Momente, wo ich bloß mit Buchstaben verstehe. Und ich denke, ja, die werden schon wissen, wovon die reden. Finde ich aber dann immer ganz lustig, wenn ich Shownotes schreibe und dann im Internet suche und versuche herauszufinden, worum es gerade ging. Es gelingt mir dann meistens,
theoretisch. Ich glaube, ich sollte dir meine Rufnummer direkt geben.
Nein, ich finde das ja auch dann total spannend, das irgendwie rauszusuchen.
Na gut, okay. Gut. Dann noch ein paar Abkürzungen. ODT.
So. Machen wir das nach der Verabschiedung.
Ja, genau. Ich fahre vom Stockholm.
Bettling.
Vom Knut, The Art of Computer Programming. 5 Bände.
Ja, genau. Von den 7.
Ja, genau.
Vielleicht inzwischen, falls es jemand schon in der Zukunft erst hört, den Podcast, vielleicht die 6 oder 7 Bände, 8 wäre auch vielleicht.
Also das gilt so als das eben Kultwerk. Ich habe es noch nicht gelesen, das ist so für die Pension, habe ich mir das vorgenommen.
Er hat wahrscheinlich es auch für die Pension aufgehoben, den Rest. Ja, also inzwischen wird das ein Wettlauf mit der Zeit. Aber das siebte, ob das 6. und das 7. noch schafft oder vorher nicht mehr schafft. Das wäre traurig.
Ja, mein so, Vorbild. Schluss aus. Ich fall vom Stockerl. Schön war's, sage ich mal. Und bis zum nächsten Mal.
Findet wieder statt nächste Woche an Dienstag.
Ja, wieder ganz
regulär. Das
ist dann der 29.
Wow, März.
Das ist der Dienstag nach dem Ostermontag.
Ja, also der Osterdienstag.
Der Osterdienstag.
Der Osterdienstag.
Mit am 19:30 in der Zypresse, damit Podcast mit soll einfach vorbeikommen.
Yeah.
Tschüss.
Frohe Ostern. Ciao.